Ja, herzlich willkommen. Hallo Alex.
Hallo Sebastian.
Eigentlich nehmen wir diese Folge, die wir heute aufnehmen, an einem vollkommen falschen Tag auf.
Okay, dann klär mich auf.
Eigentlich sollten wir doch das am 19. September aufnehmen, dem internationalen Tag, dass man redet wie ein Pirat.
Okay, der Tag war mir nicht geläufig, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, zufälligerweise.
Echt? Okay. Kennst du den nicht?
Nee, tatsächlich nicht.
International Talk Like a Pirate Day, am 19. September immer. Da findest du im Netz immer sehr viele Leute, die dann mal arr, arr und sowas von sich geben.
Okay, ist mir neu, aber ich habe mir gerade ein rotes Kreuz gemacht in meinem Kalender. Das ist markiert jetzt auf jeden Fall. Ja, aber ich konnte nicht mehr warten, lieber Sebastian, weil ich ja seit wir die Idee gestartet haben, diesen Podcast zu machen und jedes Mal, wenn wir darüber reden, welche Folge wir machen wollen, reden wir ja auch über diesen Film, den wir heute besprechen werden. Es ist ja, ich würde mal sagen, auch, wie die anderen Filme natürlich auch, aber er steht bei uns ganz hoch im Kurs, diesen Film, den wir heute besprechen.
Und so ganz falsch vom Datum sind wir auch nicht, weil jetzt, wir nehmen das hier gerade am 10. Juni auf und vor 4 Tagen hatte er damit sein 36. Jubiläum, Kinojubiläum, Premiere in den USA.
Und das bedeutet, dass wir unfassbar alt sind.
Ja, natürlich. Aber das ist doch fast so alt, also ist doch fast dein Geburtsjahr, oder?
Nicht ganz. Ich bin vor 80 geboren. Jetzt haben wir aber bald komplett die Hosen runtergelassen. Wir sind alte Männer und reden über alte Filme.
Ja.
Wir reden heute über das grandiose Meisterwerk Die Goonies. Ein Film von 1985, ne? Das haben wir jetzt ja auch geklärt. Mhm. Der uns schwer beschäftigt hat in den letzten jetzt 36 Jahren, seit er rausgekommen ist. Ich muss ganz hart überlegen, ich habe es auch wirklich in der Vorbereitung nicht rausgefunden, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn definitiv nicht im Kino gesehen, das weiß ich, dafür war ich noch zu jung, 6 Jahren, wer jetzt gut rechnen kann, kennt das Geburtsjahr. Da war ich noch zu jung, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine VHS-Kassette. Ich weiß aber nicht, ob das aus einer Videothek war oder ob meine Mutter den gekauft hat, weil wir hatten den irgendwann zu Hause. Aber wann hast du den das erste Mal gesehen? Du kannst dich auch bestimmt erinnern.
Nee, leider nicht. Also in Deutschland hatte er seine Premiere am 19. Dezember 1985. Da war ich schon 8 Jahre alt. Also da war ich auf jeden Fall schon im Kino gewesen, hatte schon vorher Filme gesehen. Ob ich den im Kino gesehen habe, die Wahrscheinlichkeit dürfte recht hoch sein, aber ich kann mich nicht mehr erinnern an das Medium, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Auf jeden Fall ist das aber ein Film, den ich nachdem er dann das erste Mal gesehen worden ist, noch sehr häufig dann wiederholt angeschaut worden ist.
Was meinst du, wie oft hast du den gesehen?
Boah, ja, man will immer, ich finde das immer so problematisch, da greift man immer so hoch und sagt, oh, hunderte Mal, aber welchen Film hat man wirklich 100 Mal gesehen oder sowas? Aber ich glaube, bei dem, auch wenn der im Fernsehen läuft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich den bestimmt schon um die 30 Mal gesehen habe.
Ich habe hier eine Strichliste bei mir, ich habe ihn 1417 Mal gesehen.
Das bezweifle ich etwas.
Ja, ich habe ihn tatsächlich sehr oft gesehen. Das ist auch einer der wenigen Filme, die ich mitsprechen kann. An gewissen Passagen. Es gab auch mal Phasen, da konnte man den, also konnte ich glaube ich auch komplett mitsprechen. Aber es ist auch so ein toller Film, das ist mir letztes Mal wieder aufgefallen. Man lässt ja auch gerne mal einfach mal so als Filmnerd auch mal einen Film im Hintergrund laufen und macht andere Dinge dabei, wie in dem aktuellen Alter, in dem ich mich befinde, Küche aufräumen und die Wohnung aufräumen. Auch jetzt in der Corona-Zeit hat man ja oft versucht, Zeit zu überbrücken zu Hause. Da lief der doch schon ein, zwei Mal im Hintergrund. Deswegen war die Recherche auch relativ günstig für mich.
Aber bevor wir zu genau in diesen Film einsteigen, hast du schon eine schöne Überleitung gegeben, von wegen die Zeit irgendwie rumkriegen. Was hast du denn in letzter Zeit geschaut?
Ich vergaß. Das Lustige ist, dass wir genau vor 10 Minuten darüber geredet haben, über was wir da als Vorgeplänkel reden und dass ich schon wieder komplett vergessen habe und schon wieder so in diesen Goonies-Wahn reingezogen wurde, dass ich ganz vergessen habe, dass wir ja uns Army of the Dead vor die Brust genommen haben, der jetzt ja auch zu sehen ist auf Netflix. Den haben wir in der letzten Folge ja schon mal kurz angerissen. Das ist der Film, über den ich ja, wie wir beide jetzt darüber reden wollten. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Also, ich habe diesen Film mit hohen Erwartungen geguckt, weil ja mein lieber Kollege Herr Schweighöfer auch da drin zu sehen ist, mit dem ich schon viele Projekte haben durfte. Deswegen war ich da auch ein bisschen kritisch. Aber, und ich bin auch ein großer Dawn of the Dead Fan, also Zack Snyder hat und Watchmen, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, hat ja schon sehr große Filme gemacht, hat auch ein bisschen Grütze gemacht und ich fand den Film jetzt, wenn ich ihm eine Schulnote geben würde, eine 3+. bis 2-. Er hat mich schon unterhalten. Ich fand den Film echt gut. Und also die ganzen, das Zombie-Thema ist natürlich auch schon vollkommen durchgelutscht. Deswegen kann er da nicht so wirklich viel überraschen. Den Zombie-Tiger, den fand ich groß. Der hat mir gut gefallen. Auch Zombie Elvis und so in Las Vegas fand ich gut. Die Story ist dünn, bis Butterbrotpapier dünn. Und die Figuren sind auch unschlüssig oft, aber so die Hauptcharaktere funktionieren. Und ich muss auch wirklich sagen, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich den Mann als Kollegen und Bekannten gut schätze. Ich finde, Matthias war irgendwie das Highlight in dem Film. Also der hat mich hier, wie heißt er?
Dieter? Hab
ich den Namen vergessen. Ja, Dieter heißt er in dem Film, aber da hat er der Hauptcharakter, Schauspieler, Guardians of the Galaxy.
Dave Bautista.
Ja, Bautista, ja genau. Der hat mich da nicht so überzeugt. Aber der hatte echt viele Highlights und aber auch ein paar Downlights, wenn man so sagen will. Ich finde, den kann man durchaus gucken, wenn man jetzt keinen anspruchsvollen Abend haben will. Und, aber so ausstattungsmäßig und von den Bildern her fand ich den schon sehr geil. Also das hat für mich echt gefetzt, aber... Und Matthias, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich verstehe bis zum heutigen Tag nicht, warum der eigentlich auch in diesen Safe reingegangen ist. Also, weißt du, wo er den Kollegen da reinschubst und dann bleibt selbst draußen stehen. Das ist einfach so, da frage ich mich, wer hat sich denn den raus?
Ja, aber so eine Safe-Tür zuzuziehen ist, glaube ich, schwieriger, als sie zuzudrücken.
Ach, papalapap.
gehen wir mal in die nächste Bank und fragen mal nach, ob wir mal an ihrem Tresor dürfen, um das mal auszutesten, oder?
Du fragst, ich stehe hinten dran.
Nee, aber ich muss sagen, du bist da schon ein bisschen wohlwollender als ich. Also ich muss dir zustimmen bei Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist jetzt nicht unbedingt der Schauspieler und die Rollen, die er sonst spielt, wo ich sagen würde, ich bin das passende Zielpublikum dafür. Die Schnittmenge mit den Filmen, die er gemacht hat und mir, die sind sehr gering, geht eher gegen null. Deswegen war ich da sehr überrascht, weil er wirklich das Highlight des Films ist und diese Rolle vom Dieter sehr gut umsetzt und die auch wirklich sehr lustig ist. Aber der ganze Film, also ja... Du hast auf Dawn of the Dead angesprochen. Was ich interessant fand bei dem Film, wo sich ja viele drüber aufgeregt hat, dass sie die Zombies ja ein bisschen anders dargestellt werden als in anderen Zombie-Filmen. Das fand ich sogar richtig gut, weil eigentlich auch in den George R. Romero-Filmen hat man mit der Fortführung seiner Filme auch gemerkt, dass es so eine Entwicklung bei den Zombies gibt. Und das wird hier auch fortgeführt. Das fand ich recht gut. Aber ich finde halt die Helden sozusagen in dieser Geschichte. Ich weiß halt nicht, dass man heutzutage noch Zombie-Filme machen kann, in denen halt die Helden sich einfach saudumm verhalten. Ja, irgendwie ist das schon wahrscheinlich eine Prämisse, damit man ein paar Sachen, also wenn sich Charaktere nicht dumm verhalten würden, würde halt wahrscheinlich nichts passieren. Aber da ist es schon extrem übertrieben. Allein, dass die wissen, dass sie da reingehen nach Las Vegas, um was rauszuholen und dass die Zombies ja auch auf Geräusche reagieren. Warum nehmen die keine Waffen mit Schalldämpfer mit? Dann sagen sie einmal, ja, wir gehen durch die Häuser, weil die Straßen gehören den Zombies. Die wollen wir ihnen überlassen, gehen dann aber durch diese Häuser, die voll sind mit Zombies. Also da laufe ich doch eher über die Straße. Und dann halt die schlimmste Szene fand ich, natürlich gibt es einen Verräter in der Gruppe, der schließt dann das Tor zu und die haben eine riesen Metallkettensäge oder so eine Bausäge dabei. Und anstatt sie das Schloss durchsägen, sägen sie ein Loch in die Wand.
Ja, das war auf jeden Fall, das war so ein Downlight.
So lauter Sachen, wo sich halt die Charaktere einfach saudumm verhalten. Und da krieg ich einfach einen Hals. Also da reg ich mich auf. Da kann der Film so schön aussehen, wie er will. Also das ist halt, Zack Snyder kann gute Bilder, also optisch ist das einwandfrei, also ist das wieder super, wie das optisch aussieht. Aber wenn da halt sich alle 2 ein Charakter einfach saudumm verhält und dann auch so Sachen, zum Beispiel, dass dieser Oberzombie, da hat diese Stahlgesichtsmaske auf und deswegen treffen da die Kugeln nicht. Also sorry, das nächste Mal, wenn wir Krieg haben, schickt die Leute bitte in Ritterrüstung dann in den Schlacht.
Also jetzt frage ich mich sowieso in jedem Zombie-Film irgendwie so. Da muss doch mal irgendeiner auf die Idee kommen, sich irgendwie Westen anzuziehen und so. Ich meine, bei Walking Dead macht man das ja mittlerweile irgendwie, dass die mal irgendwie so Schutzrüstungen anhaben, aber oder eine Footballrüstung oder sonst was irgendwie. Wie viele Leute sind schon in Zombie-Filmen gestorben, weil ihnen den Arm gebissen wurde und so. Kommt da mal auf eine Idee. Aber egal, also ich glaube, dieser Film hat doch gar nicht den Anspruch gehabt, die Denker, so wie dich und mich, vollends zu überzeugen, sondern es sollte einfach 2 Zombie-Metzlerei werden. Wobei ich auch sagen muss, dafür hatte dann aber auch wieder hier und da wieder viel so Längen, die halt so ein bisschen gezogen haben.
Was da gelabert wird für einen Zombie-Action-Film. Und war halt vorhersehbar, was da die ganze Zeit passiert.
Ich fand die Idee eigentlich auch nicht schlecht, irgendwie so, man muss irgendwie so eine eingezäunte Stadt und was rausholen. Ich mochte auch die Szene, wo ich gedacht habe, ey, die ist echt gut, wo durch die schlafenden Zombies durchlaufen. Da dachte ich mir auch, hey, cool. Das ist mal eine gute Idee gewesen. Und das haben sie leider auch meiner Meinung nach ein bisschen dämlich aufgelöst. Das war ja dann so klar, oh, einer lässt was fallen. Also da hätte auch irgendwie, also ein bisschen Raffinesse hat gefehlt hin und da, um sagen zu können, irgendwie wow, irgendwie. Am beeindruckendsten ist mir danach irgendwie aufgefallen, dass die den kompletten Schauspieler daraus geschnitten haben und es mit einer anderen Figur ersetzt haben, bei der ich mich während dem Film gucken die ganze Zeit gewundert habe, wie beschissen der Zigarrenrauch aussieht.
Also, ach so, weißt du, die Dings.
Die Helikopterpilotin, ja, ja, genau, die ist ja irgendwie nachträglich.
Die ist ja nachträglich, ist mir aber gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Echt nicht? Ich fand, man hat es teilweise gesehen.
Aber ich habe jetzt auch nicht auf dem großen Fernseher, sondern ich habe mal auf dem Tablet geguckt. Also da ist jetzt die Bildqualität auch nicht großartig gewesen.
Wie gesagt, ich lasse mal eine 3 plus stehen. Irgendwie. Ja. So. Mir hat Matthias einfach gefallen und freut mich auch, dass wir nächsten heißes Pferd in Hollywood haben.
Wollen wir dann von dem einen grandiosen Drehbuch zum nächsten kommen, Mortal Kombat?
Ja, besprechen wir das noch kurz. Irgendwie Mortal Kombat, das war für mich der größere Reinfall. Der Trailer hat echt viel versprochen. Irgendwie Mortal Kombat-Filme sind sowieso schwierig. Also, es ist halt ein Prügelspiel, ja. Und die Geschichte ist ja schon im Spiel jetzt nicht die allerinnovativste gewesen. Aber man hätte sich trotzdem lieber der Geschichte des Videospiels gewidmet, anstatt eine eigene Geschichte zu schreiben. Dann dieser sackendämliche Hauptcharakter, der dann auf einmal, der mit den Videospielen auch überhaupt nichts zu tun hat. Also, dafür, da gibt es irgendwie 500 Charaktere mittlerweile in diesem Mortal Kombat-Universum und dann erfinden sie einen neuen, der wirklich so blass ist und ach, der war doof.
Wenn auch das Highlight deines Films dann Kano ist, dann weißt du, dass da irgendwas ganz mies schief gelaufen ist.
Ja, ich fand, man hat so, also das Problem an der ganzen Geschichte war, dass man so auf diese Fatalities hingearbeitet hat und so, dass man so versucht hat, so blöd, sinnlos Gore da reinzubringen, nur weil es halt ein Mortal Kombat-Element ist. Und es gab ja mal irgendwie so diese Marketing-Idee von, dass man die ersten 7 Minuten gezeigt hat, wo irgendwie Sub-Zero und Scorpion irgendwie da, wie die entstehen. Genau, da dachte ich dann beim Gucken so, ey, guck mal, irgendwie, das sieht da gar nicht so schlecht aus, so ein bisschen Background-Stories und so, aber puh, danach hat er, nach diesen ersten 7 Minuten hat der Film aber ganz schön nachgelassen. Also das war nicht, das waren die besten an dem Film, sind die ersten 7 Minuten.
Ja, ja, das ist schon.
War traurig. Man kann sein Geld besser investieren. Und ich fand auch der erste Teil mit Christopher Lambert, das
ist ja, Christopher Lambert hat auch gefehlt. Also ohne Christopher Lambert. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet drauf, dass im Film halt dieses Geschrei aus dem Musikstück, dieses Mortal Kombat kommt.
Ja, das kam das nicht sogar irgendwann mal?
Ganz am Schluss im Abspann dann leider erst.
Ja. Also, Fazit, eine 5.
Ja, also das war ja. Aber da wird ja anscheinend, machen die ja wirklich da noch einen zweiten Teil oder sowas, ist wohl geplant.
Ja, bei dem Film, den wir heute besprechen.
Da auch.
Kommen wir zu dem Thema ja auch noch. Ja. Ein leidiges Thema. Ja, hast du noch was dazuzufügen zu schlechten Filmen? Oder wollen wir uns jetzt einem Meisterwerk widmen?
Na, das ist ja auch noch die Frage, ob es ein Meisterwerk ist oder nicht. Ich
richtig.
Ich kenne einige Leute im Bekanntenkreis, die würden da anderes sagen. Mit denen habe ich aber auch keinen Kontakt mehr, so wirklich.
Ja, die möchte ich auch nicht kennenlernen. Aber die Kontroverse wollte ich tatsächlich auch noch stellen. Also das kommt ja oft in unseren Podcast jetzt auch das ein oder andere Mal vor, dass wir uns überlegen, wie wäre denn unser Verhältnis zu dem Film, wenn wir ihn heute sehen würden, im Alter von, jetzt können wir ja die Katze aus dem Sack lassen, 41 Jahren. Da kommen wir aber, glaube ich, beim Fazit zu, oder? Bevor wir jetzt hier unser ganzes Pulver verschießen. Also, wir haben uns vorgenommen, Goonies aus dem Jahr 1985 von Warner Bros.
Ich würde mal sagen, wir hangeln uns mal wieder an unseren Notizen entlang. In dem Sinne, wie sonst auch, wer denn verantwortlich für den Film ist, ob man da irgendwas über die Entstehung sagen kann, welche Schauspieler und so weiter.
Sehr gerne.
Ich würde erstmal ein paar so Rahmendaten, du hattest ja schon gesagt, ist 1985 rausgekommen, auch in Deutschland. Hatte ein Budget von 19 Millionen Dollar und da sind einige doch recht bekannte Namen involviert bei dem Film, dass der entstanden ist.
Das Who des Who der 80er Jahre Filme, würde ich sogar sagen. Da haben sich einige große Filmemacher zusammengefunden, die wir jetzt ja auch alle durchgehen werden. Wir fangen mit Regie an.
Ja.
Richard Donner.
Und eigentlich auch wenn er nicht genannt wird, Steven Spielberg noch mit dazu.
Genau, also wir haben eineinhalb Regisseure bei dem Film, das kann man schon sagen, ja. Also, aber Richard Donner, sagen wir mal so, auf der DVD steht ein Richard Donner Film drauf. So,
genau.
Das finde ich eigentlich auch fair, weil als Zitat dieses Mannes ist, dass es sein schwierigster Film war. Und wenn man sich dann mal seine Vita anguckt, dann denkt man sich, okay, verstehe ich nicht ganz so, weil Richard Donner hat unfassbar viel großartige Filme gemacht. Also besonders in den 80er Jahren war der immens aktiv. Ich habe mal geguckt in seiner Vita, er hat 1960 sogar schon angefangen. Da hat er aber so kleinere Serien gemacht wie Straßen von New York, ne, oder sowas war der und diverse kleine andere Sachen.
Unglaublichen Geschichten und sowas. Also ein Fernsehserienregisseur war er da. Also Unglaubliche Geschichten ist halt Twilight Zone. Da hat er einige Folgen gemacht. Also ein Fernsehregisseur. Und dann ist er rübergegangen zum Film Mitte der 70er, 1976, war dann sein erster Kinofilm, war Das Omen, der dann halt auch ein Riesenerfolg gleich war.
Gucke ich auch nicht gerne.
Ja, der ist schon ein bisschen verstörend.
Definitiv.
Es hat auch einen Oscar gewonnen für die beste Musik von Jerry Goldsmith. Der Film hat ihm dann auch dann dazu weiterverholfen, dass er dann an das Projekt Superman gekommen ist. Das ja auch eine, dem sollten wir auch nochmal besprechen, weil der hat auch eine sehr interessante Entstehungsgeschichte, auf und ab und hin und her. Und er hat dann auch damals schon dann eigentlich Superman 1 und 2 gleichzeitig gedreht. Wobei es dann aber dann halt zu einem Verwürfnis mit dem Produzenten gekommen ist, dass wir, und dann wurde dann der zweite Teil teilweise umgedreht, damit man seinen Namen nicht im Vorspann nennen musste. Aber der erste Superman-Film, der ist halt wirklich rein von ihm in Regie und danach geht's halt weiter. Er hat dann 85 dann zum Beispiel auch noch fast zeitgleich, also ich glaube ein bisschen vorher hat er gedreht, war es ein bisschen vorher, hat er den Tag des Falken gedreht.
Den liebe ich auch. Das ist ein ganz großer Film. Bei Superman muss ich noch kurz einhaken. Wenn wir das besprechen wollen, diesen Podcast, das ist kein Film, den ich gut finde.
Echt?
Ja, ich bin überhaupt kein Superman-Fan. Und ich finde, also der ist natürlich zu den damaligen Zeiten, ist der super gemacht, der Film. Die Effekte sind grandios. Aber ich verstehe einfach nicht, wie einfach nur jemand eine Brille abzieht, eine Brille anzieht, also das, da komme ich nicht drum rum, Emi. Also das hat mir alles genommen in diesem Film, weil ich einfach nur mir jedes Mal denke, ja, sag mal, sieht die das denn nicht? Ist die blind oder was? Das war so ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich da bei Superman so ein bisschen zwiegespalten. Das sehen vielleicht viele ganz anders, aber Superman ist irgendwie nicht mein Superheld gewesen, auch wenn das vielleicht jetzt du mich jetzt nicht mehr magst. Aber ich finde, Richard,
ja. War schön mit dir.
Beenden wir das jetzt hier? Na gut, ja. Aber ich finde zum Beispiel viel besser, die Geister, die ich rief, ist von ihm und
die Lethal Weapon Filme.
Die Lethal Weapon Filme, die einfach nur grandios sind. Oder auch, ich mochte natürlich auch, also glaub, mit Mel Gibson, Maverick und Fletchers Vision waren auch so Filme, die ich unfassbar großartig finde. Der hat da schon auf seiner Vita eine Menge Granaten stehen. Daher finde ich das so lustig, dass er sagt, dass Goonies sein schwierigster Film war, wo er am meisten gelitten hat. Und da kommen wir ja noch drauf.
1998 Lethal Weapon, danach war dann halt so ein Bruch, da kam dann nicht mehr viel. 2003 hat er noch die Verfilmung von Timeline gemacht, den Michael Crichton Roman, den Film fand ich eigentlich auch ganz gut und dann 2006 halt noch den 16 Blocks mit Bruce Willis und danach ist dann ruhig um ihn geworden, aber das ist auch, der gute Mann ist 1930 geboren, das heißt, da war der gute Mann schon 76 bei dem 16 Blocks, also er lebt noch, aber er dürfte jetzt sich dann auf seinen Rentenanteil ausruhen und ja, seinen Ruhestand genießen.
Kann mir auch gut vorstellen, dass er den einen oder anderen Dollar verdient hat mit seinem
Immer
Film.
Noch verdient.
Immer noch.
Die Themen, die er kriegt, dürften wahrscheinlich noch ordentlich sein.
Das gönne ich ihm auch. Er hat uns ja auch viele schöne Stunden geschenkt. Ja, wir haben ihn schon genannt. Der zweite im Bunde in der Regieabteilung ist Steven Spielberg, auf den auch die Idee dieses Films beruht. Da müssen wir die Vita, glaube ich, nicht besprechen. Dann hört euch doch bitte einfach mal unsere Indiana Jones-Folge an, unsere erste Folge. Da besprechen wir Steven Spielberg sehr genau. Für die, die die Folge nicht hören wollen, er hat Indiana Jones gemacht. Und E.T.
Und hier bei den Goonies, da war eigentlich in allen Departments irgendwie involviert.
Ja.
Also er wird zwar bei Regie nicht genannt, aber Sean Austin hat mal in seiner Autobiografie geschrieben, dass Steven Spielberg eigentlich wie Richard Donner auch am Set war und auch bei einigen Szenen Regie geführt hat.
Im Making-of kannst du es ja auch sehen. Der hat ja wohl die Second-Unit-Sachen dann noch übernommen und so. Der soll sogar die Butterbrote geschmiert haben, dass er beim Catering war, wohl auch mitbeteiligt.
Ja, die Story und die Idee, wie gesagt, ist von ihm. Dann hat er noch beim Schnitt mitgearbeitet. Arbeitet mit Michael Caine, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das war so sein Baby, dieser Film, und da war er schon an allen Ecken und Enden mit involviert. Und halt auch mit involviert bei diesem Film war Chris Columbus, der ja durch Steven Spielberg auch so ein bisschen die Chance bekommen hatte, so in Hollywood Fuß zu fassen. Chris Columbus, den kennt man jetzt von neueren Produktionen eher so als den Produzenten der Harry Potter Filme und hat auch bei den ersten beiden Regie geführt gehabt, hatte bei den Percy Jackson Filmen Regie geführt gehabt, aber eigentlich kam er aus dem Drehbuchbereich, hatte Drehbücher geschrieben und sein erstes Werk, das verfilmt worden ist, also er hatte vorher schon Drehbücher wohl geschrieben gehabt, aber sein viertes Drehbuch wurde dann verfilmt und das war halt Gremlins, das er dann mit Steven Spielberg zusammen verfilmen konnte. Also der war da auch Produzent, glaube ich, war es, oder?
Genau, richtig.
Da haben die sich so gut verstanden, dass sie dann halt insgesamt 3 Filme zusammen gemacht haben in kurzer Zeit. Also Gremlins, Goonies und
Young Sherlock Holmes.
Ja, stimmt, der Young Sherlock Holmes, ja. Auch ein hervorragender Film.
Absolut. Ja, Chris Columbus haben wir auch schon mal erwähnt, als wir, glaube ich, über Lisa, der helle Wahnsinn gesprochen haben, dass der ja mit
Kevin allein zu Hause
den Weihnachtsfilm schlechthin gemacht hat. Also auch ein großer des Films.
Allein schon sein allererster Film, wo er Regie geführt hat, Die Nacht der Abenteuer. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, selbstverständlich kenne ich den.
Großartiger Film mit Elizabeth Shue. Also leider in Deutschland ein bisschen unter ferner liefen. Kennen doch leider nur recht wenige, aber großartiger Film.
Das stimmt. Und vor allen Dingen ist er jetzt auch neu verfilmt worden. Gibt es jetzt auf Echt? Disney Plus, glaube ich, die Neuverfilmung davon.
Echt? Oh mein Gott.
Mach's nicht. Nee, tu's nicht.
Nee.
Tu dir das nicht an. Ich hab's mir angetan, war sehr enttäuscht, weil ich das Original auch echt, das gehört auch zu einer meiner Lieblings-80er-Jahre-Filme. Ja. Da haben wir schon 3 der wichtigen Leute besprochen. Wen hast du sonst noch? Natürlich den Szenenbild, eigentlich den Kameramann zuerst, ne? Bleiben wir mal in der Hierarchie.
Nick MacLean.
Ja, und was hat er uns geschenkt?
Ja, also der war halt Kameramann bei solchen Filmen wie Staying Alive. Naja, okay, kann man so stehen, wie man will.
Ich dachte immer, das wäre dein Lieblingsfilm.
Ja.
Hast du da nicht deine ganzen Tanzmoves gelernt? Du bist doch so ein
begnadeter Tänzer. Nee, das habe ich von dir, von Showgirls, aber da kommen wir auch noch drauf. Nee, aber dann hat er natürlich Kamera bei solchen großartigen Filmen gemacht wie City Heat, Nummer 5 lebt oder halt auch Spaceballs.
Richtig. Genau, der, ja. Auf den wollte ich eigentlich hinauszielen. Aber auch Nummer 5 lebt. Den habe ich tatsächlich dann im Kino gesehen. Das ist auch einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Nummer 5 lebt. Und die unheimliche Begegnung der dritten Art, da war er auch Kameramann. Haben wir ja auch mal schon ganz kurz erwähnt in diesem Podcast.
Ja, und dann später ist er halt dann vom Film eigentlich dann ins Fernsehen gewechselt. Keine Ahnung warum. Also normalerweise war das zu einer Zeit, wo man eigentlich noch sagen würde, das ist so ein Schritt nach unten Fernsehen. Heutzutage ist das ja nicht mehr so, aber so in den 90ern war das noch so. Aber auch da hat er dann bei bekannten Serien die Kamera gemacht. Zum Beispiel hat er bei 89 Folgen von Friends die Kamera geführt.
Ja, habe ich auch gelesen, ja. Das muss aber auch, glaube ich, ein eher entspannterer Job gewesen sein. Vielleicht hat er den Druck nicht mehr ausgehalten. Ich meine, als DOP bist du ja mitunter schweißgebadet tagsüber.
Ja, ich glaube, so eine Sitcom in so ein, zwei Haupträumen zu drehen, das ist, glaube ich, schon eher ein bisschen entspannt als Kameramann. Da hast du deine festen Positionen und deine festen Einstellungen und dann ziehst du das Ding durch.
Ich finde, Friends glänzt jetzt auch nicht durch Kamerafahrten.
Nö.
Die Serie hat andere Vorteile. Ja. Kann man übrigens sich gerade eine sehr schöne Reunion angucken. Auf Sky gibt es sie gerade hier in Deutschland. Oder HBO ist es auf Amerika.
HBO Max, ja.
Die fand ich sehr charming.
Habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch gucken.
War schön. Also auch die Idee, wie sie es gemacht haben, also dass sie nicht eine neue Folge gemacht haben, was wie cheesy gewesen wäre, sondern so. Es ist sehr schön, das zu sehen. Es ist aber auf also an gewissen Stellen ein bisschen traurig, was aus den Figuren manchmal geworden ist. Aber ich will es auch hier nicht abschweifen. Wir waren bei Goonies und nicht bei Friends. Genau. Kommen wir zum Szenenbildner. John Michael Reaver. Für mich eigentlich mit einer der wichtigen Leute dieses Films, auch von Goonies, weil der das Szenenbild ist wirklich eine glatte 1. Bis auf eine bestimmte Sache, da kommen wir aber nachher nochmal drauf, weil bei diesem Film ja auch einige Sachen in die Hose gegangen sind. Ich meine, da kann er nicht ungefähr was für, du weißt, was ich meine.
Mhm, ja, ja.
Ja, aber John Michael Reaver hat sich ausgezeichnet, unter anderem auch durch Filme wie Iron Man, also den ersten, Django Unchained, die Farbe Lila, das hoffentlich auch ein ganz, ganz außergewöhnliches Szenenbild hat, aber auch.
Ich weiß, welcher jetzt kommt.
Ja, du weißt, was jetzt kommt. Ne?
Ein Bett, ein Teambett.
Ja, genau. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Wird auch bestimmt nochmal besprochen werden müssen in diesem Podcast.
Ja, oder auch war auch Set-Designer bei Buckaroo Banzai, auch ein absoluter Kultfilm der 80er Jahre. Und halt auch bei den ersten beiden Lethal Weapon Filmen und Tango und Cash, also bitte.
Ja, der hat schon einiges Tolles geleistet. Ich habe mir Kostüm mal rausgeschrieben, weil Piratenfilme sind ja auch immer so ein bisschen Kostümfilme.
Es kommen ja keine Piraten wirklich vor.
Richtig, nur einer. Ada Swinson, ich nenne sie einfach mal kurz, die Kostümbildnerin, hat bei Karate Kid und Rocky 3 auch das Kostüm gemacht. Aber das ist jetzt nicht so eine der, für mich jetzt nicht eine der Hauptfiguren dieser Geschichte. Kommen wir, also ich habe mir noch die Produzenten aufgeschrieben.
Also sie war, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen, weil sie ist Kostüm-Supervisor gewesen für Frauen.
Ja, und es gibt noch jemand für Männer.
Weil ich habe nämlich Kostümdesign ist von Richard Lamotte.
Oh, der Name ist bekannt.
Richard Lamotte hat zum Beispiel Sachen gemacht wie die Maske des Zorro, der letzte Mohikaner, den dritten Rambo.
Den haben wir auch schon mal hier besprochen, den Mann. Der ist mir bekannt. Ja, siehst du mal, schlecht recherchiert. Mhm. Dafür bist aber immer du zuständig. Du bist ja auch der größere
Rechercheur, keine Ahnung. Faktenchecker.
Faktenchecker, ja, genau. Ich bin jetzt rübergesprungen zu den Produzenten, oder hast du, also zum Schnitt wolltest du ja auch noch was sagen, ne?
Ja, also der Schnitt hat Michael Kahn gemacht, da kann man eigentlich sagen, das ist so Steven Spielbergs Hauscutter. Also ja. Der hat eigentlich fast jeden Film geschnitten, bei dem Steven Spielberg Regie geführt hat. Also Jäger des verlorenen Schatzes, James Ryan, Jurassic Park, Minority Report und so weiter und so fort. Also auch ein Mann, der sein Fach versteht. Und was ich noch hatte, war noch die Art Direction.
Ja.
Rick Carter, der durch auch jetzt eher aktuelle Filme doch, also natürlich hat er damals Zurück in die Zukunft 2 und 3 noch gemacht, aber halt dann jetzt auch zum Beispiel war er für Art Direction bei Avatar oder dem Star Wars 7 und 9 zuständig.
Hat er die 8 ausgelassen? Clever.
Ja, das war ja kein Abrams. Ich glaube, das lag wohl also daran, dass es J.J. Abrams dann irgendwie wahrscheinlich verbandelt oder sowas.
Das kann gut sein. Klingt ein bisschen danach, ja. Das bringt uns natürlich auch zu den Produzenten, die ja auch irgendwie Steven Spielbergs Haus- und Hofproduzenten sind. Wenn man jetzt mal Kathleen Kennedy, Frank Marshall nennt. Ne? Mhm. Die zwei kennt man ja mittlerweile auch. Und Kathleen Kennedy als aktuelle Chefin von Lucasfilms ist ja auch in aller Munde, positiv wie negativ. Aber wohl auch, glaube ich, die bekannteste Produzent, also wenn man jetzt mal geschlechterneutral, die bekannteste Produzentin, die es, glaube ich, aktuell gibt, auch ja. Schon seit Jahren. Ne? Also die macht ja wirklich nur noch die großen Dinge.
Ja, bei dem Film halt Executive Producer, da ist immer die Frage, inwiefern ja. Man da wirklich, also wie viel Arbeit da man da drin stecken hatte oder ob das halt zum Beispiel auch dann wieder nur Namen nennt ist, weil sie halt irgendwie zu dieser Produktionsfirma dazu gehört. Aber der Hauptproduzent war ja eher Harvey Bernhardt.
Genau. Richtig, das ist auch der einzige Name, der so ein bisschen losgelöst ist von diesem Konglomerat von Spielbergs Gesellen.
Ja, und der halt auch jetzt nicht so der ganz große Name ist bei den Produzentensachen. Der ist halt eher dadurch durch die Omen-Filme bekannt geworden. Der hat die ersten 4 Omen-Filme produziert. Oder auch Talk des Falken und Lost Boys.
Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Lost Boys. Ja, ja. Haben wir ja schon oft gesagt, dass uns der Film auch sehr gut gefällt.
Vielleicht noch die Musik ganz kurz.
Oh, selbstverständlich.
Weil da war ich auch ein bisschen überrascht, weil die Musik gefällt mir sehr gut in dem Film. Ist aber von einem gewissen Dave Grusin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Name war mir nicht sofort präsent. Also konnte ich jetzt mit nichts in Verbindung bringen. Als ich danach geguckt habe, was der sonst noch gemacht hat, da sind mir dann schon ein paar Sachen aufgefallen, die man natürlich kennt. Also er hat sehr viel als Conductor gearbeitet. Das ist ja eher also jetzt nicht der, der die Musik geschrieben hat, sondern halt dann dirigiert hat. Aber er hat auch ein paar Filme selber die Musik geschrieben. Und da sind dann Sachen dabei, wie zum Beispiel die 3 Tage des Kondors, eine Leiche zum Dessert, Tutsi, Ishtar oder auch die fabelhaften Baker Boys. Den Baker Boys würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber die anderen Filme sind jetzt auch keine Filme, wo ich jetzt sagen würde, okay, die sind jetzt bekannt wegen ihrer Filmmusik. Also das ist eher nicht.
Ja, aber hier hat er ja eine großartige Filmmusik gemacht.
Ja, ja.
Ich dachte, die Filmmusik war immer Cyndi Lauper. Naja.
Ja, das ist ja, Gag am Rande. Ja, Score und Soundtrack.
Score und Soundtrack. 2 verschiedene Dinge. Ja. Wie konnte ich nur, Sebastian? Dann haben wir die Crew hinter der Kamera kurz erwähnt und dann kommen wir mal zu den Kollegen vor der Kamera.
Ja, und das sind einige in diesem Film.
Ja, der Zettel ist voll, aber auch sehr viel, also das Gute daran muss man sagen, dass das für viele der Start überhaupt in die Filmkarriere war.
Ja.
Und aber auch dann zu Recht, die Schauspieler, die in diesem Film auftauchen, sind wirklich, glaube ich, auch das das, was diesen Film auch überhaupt erst so liebenswürdig macht irgendwie. Und diese Zusammenmischung von unterschiedlichen Typen, das muss ich auch schon sagen, der Film ist sehr gut gecastet. Wirklich, bis in die letzte Rolle ist der Film für mich klasse gecastet.
Ja, und besonders, es gibt ja diese Regel eigentlich im Filmemachen, drehe keine Filme mit Tieren und mit Kindern.
Richtig.
Und was machen sie hier? Sie casten gleich mal 2, 4, 7 Kinder sind es, oder?
Richtig. Ja. 1, 2, 3. Naja, ein paar sind davon sind älter.
Ja, Kinder oder beziehungsweise Teenager halt. Also gab zum Beispiel auch schon die Überlegung bei der Andy, eine andere Schauspielerin zu nehmen, die damals beim ersten Freddy Krüger mitgespielt hat. Ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die wurde dann zum Beispiel für die Rolle nicht genommen, weil sie schon über 20 war und sie halt wirklich dann Schauspieler haben wollten, die auch in diesem Alter waren. Was jetzt normalerweise in Hollywood nicht unbedingt immer gang und gäbe war, weil wie viele Filme kennt man, wo dann irgendwelche 22, 23-Jährige, 14-Jährige spielen und bei manchen Jungs dann sieht, wie sie versuchen, den Bartstoppel halt wegzurasieren, dass man das nicht sieht.
Ja, das ist aber auch ein ganz großes Problem. Also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ich komme ja gerade aus 2 Produktionen, die mich die letzten 1,5 Jahre beschäftigt haben, wo es auch das Thema Kinder sehr groß war. Also diesen Spruch, man darf nicht mit Tieren und Kindern arbeiten, hat halt seine Bewandtheit. Weil das Ding ist, Nummer eins ist, Kinder sind natürlich jetzt nicht so hundertprozentig fokussiert und so konzentriert, wie man das jetzt von einem erwachsenen Schauspieler erwartet. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist aber, und der ist viel wichtiger, ist, dass du mit Kindern nur eine bestimmte Zeit arbeiten darfst. Und die ist jetzt, also bei dem Film, bei Goonies, war es nur 4 Stunden am Tag. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland so verschiedene Stufen. Das heißt, wenn Kinder bis zu 6 Jahre dürfen nur 3 Stunden am Set sein und nur 2 Stunden vor der Kamera. Und das stuft sich so ein bisschen hoch. Also bevor die nicht erwachsen sind, unterliegen Kinder einfach einem Schutzgesetz, dass sie dann ab einer gewissen Zeit gehen müssen, weil sie sich halt nicht selbst schützen können.
Ja, aber auch, es ist zu Recht so.
Ja, ja, absolut. Also da gibt es auch gar keinen Dagegensprechen. Das Problem an der Sache ist halt bloß nur, dass das Filmdrehen an sich nicht in Zeit zu packen ist. So klar, kriege ich am Tag so 4 Szenen und dann weiß ich, okay, in dieser Szene sind 3 Schauspieler und so weiter und so fort. Und die gehen durch eine Tür, setzen sich in ein Auto und so weiter und so fort. Da weiß ich ungefähr, wie lang das dauert, das zu drehen. Ich weiß, wie viele Einstellungen das sind. Und da kann ich so einen groben Zeitplan machen. Jetzt kann es aber sein, dass es halt irgendwie, es fängt an zu regnen. Oder wir haben einen Lichtwechsel. Also wenn so wolkige Tage sind, wo so Sonne, Wolke, Sonne, Wolke, das killt uns. Ja, da stehen wir am Set und warten immer, überlegen, decken wir jetzt die Sonne aus oder legen wir die Sonne künstlich nach? Das sind halt alles so Probleme, die du hast. Und deswegen kann man so einen Drehtag auch super schlecht in so eine 9-to-5-Sache einordnen. Und man kann nicht sagen, okay, um 18 Uhr fällt der Hammer. Sondern es ist halt beim Filmdrehen so, dann kann es halt auch mal 19 Uhr werden oder 20 Uhr werden, wenn du mit der Sache fertig werden willst. Gerade so in Deutschland, wo wir begrenzte Budgets haben und in einer gewissen Zeit fertig werden müssen, ist der Druck dann schon enorm. Deswegen entscheidet man sich oft gegen jugendliche Darsteller. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch, ich habe ja schon erzählt, dass ich bei den Kindern vom Bahnhof Zoo bei dieser Neuverfilmung mit dabei war. Und da waren es halt sehr viele Schauspieler, die 18 Jahre überschritten haben, aber jugendlich aussehen. Und also ich finde, es hat nicht funktioniert. Ich finde, ich kaufe die nicht ab, dass die 16 sind oder 15 sein sollen und so. Und das ist wieder sowas, das nimmt der Schauspieler, also der Zuschauer nimmt das halt auch so auf. Und da hat man halt versucht zu umgehen, diese Arbeitszeiten irgendwie mit Kindern. Klar, bei dem Projekt hatten wir 130 Drehtage, das ist enorm. Ja. Wir haben ja letztens über das Boot gesprochen. Das Boot hatte für 8 Folgen, sechs Bootfolgen. Mhm. Auf jeden Fall ist das immens viel Zeit für so ein Projekt. Wenn wir das jetzt nur mit Kindern gedreht hätten, wären wir bestimmt bei 200 Drehtagen gelandet. Weil es einfach, du kannst halt mit da nur beschränkt drehen. Ne? Das ist ja auch einer der Punkte, also dieser kleine Exkurs hier ist auch einer der Punkte, der bei den Goonies halt zu tragen gekommen ist, weil sie natürlich auch viel mehr Drehtage einplanen mussten, weil sie dann sich darauf besonnen haben, das mit richtigen Kindern zu drehen. Ich bin allen sehr dankbar dafür, dass sie diese mutige Entscheidung getroffen haben, weil der Film hätte halt mit so Erwachsenen, die jung aussehen, einfach auch nicht so funktioniert.
Ja, die haben ja auch noch ein bisschen getrickst, sagen wir es mal so. Du hattest ja schon erwähnt, die Kinder durften maximal 4 Stunden drehen am Tag. Sind dann normalerweise müssen die auch noch eine gewisse Anzahl an Stunden zur Schule gehen. Das ist halt auch noch vorgesehen. Und Richtig. Die sind halt hingegangen und haben Trailer für die Kinder aufgestellt, wo Lehrer drin waren und die unterrichtet haben, während die dann halt alles aufgebaut haben, alles fertig gemacht haben und Kamera eingerichtet haben. Und sobald es dann zum Drehen gehen sollte, ist jemand hingerannt, hat dann die Kinder rausgeholt, die Kinder sind ans Set gekommen, haben gedreht, sobald die Szene im Kasten war, ab wieder in den Trailer zurück und wieder zurück zum Lehrer, sodass sie halt wirklich auch nur die Zeit von den Kindern, von diesen 4 Stunden verbraucht haben, so wenig wie möglich, dass sie halt auch so viel wie möglich mit den Kindern drehen konnten. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann da halt ein Kind am Set gewesen wäre, ich sitze da, muss dann drehen, oder besser gesagt, ich sitze erstmal da, habe meinen Lehrer vor mir, der mir irgendwas erzählt, dann kommt auf einmal, er sagt, ja, komm, wir drehen, dann geht's raus, dann drehst du deine Szenen, dann geht's wieder zurück und du musst wieder weiterlernen. Da hätte ich aber schon ziemlich gekotzt, glaube ich.
Sag mal, das hat sich ein bisschen geändert. In den 80er Jahren war das noch ein bisschen anders. Also es gibt halt die Schulpflicht so, ne? Und wenn du die Kinder dann da rausnimmst, beziehungsweise die Schulpflicht erlöscht ja nicht, weil du eine Rolle bei einem großen Kinofilm bekommen hast. Also gibt es das mit Privatlehrern, das ist eigentlich gang und gäbe. Und man nennt das immer so, die 4 Stunden sind so eine Nettozeit, ne? So 4 Stunden vor der Kamera. Da wird natürlich getrickst hin und her, weil das einfach, so eine Crew kann ja 10 Stunden am Tag arbeiten, so in Amerika. In Deutschland dürfen wir 12 Stunden arbeiten. Da kannst du dir überlegen, was soll man die restlichen 8 Stunden machen irgendwie. Also so viel Details drehen kannst du ja gar nicht, ne? Das hat dann, deswegen. Also wir tricksen zum Beispiel auch sehr oft mit Doubles, ne? Also alle Overshoulder-Sachen, wo Kinder nicht explizit zu sehen sind, da haben wir immer ein Double dafür da. Da gibt es auch Perücken und so weiter und so fort. Also es gibt schon Wege, wie man mit Kindern gut drehen kann, so dass es dem Zuschauer nicht auffällt. Ja, nichtsdestotrotz muss man die Kinder auch von vorne filmen und dann haben die halt nur eine begrenzte Zeit. Und je mehr Kinder du hast, umso schwieriger wird das Puzzle.
Und du hast ja nicht nur das Problem, dass du mit der Zeit mit den Kindern hast, sondern du hast halt, wie gesagt, auch Kinder, die du dann erstmal dazu bringen musst, dass sie dann konzentriert arbeiten. Und deswegen hat ja dann auch Richard Donner gemeint, wortwörtlich kriege ich es jetzt auch nicht mehr hin, aber von wegen, ja, es war einer der schönsten Drehs, aber es war auch der Dreh, wo er immer abends nach Hause gekommen ist und hat sich überlegt, ob er sich umbringen soll.
Ja, das geht mir manchmal auch so. Also ich habe ja keine Regie geführt, aber so als Regieassistent oder Aufnahmeleiter nagt das schon an so an dir. Ich habe jetzt auch schon so 1-2 Kinderfilme hinter mir. Das hat sehr viel positive Seiten, weil halt Kinder auch sehr oft so unbedarft an Sachen rangehen und so wissbegierig sind und hin und wieder sind da auch echt unfassbare Talente dabei. Aber es gibt auch so Situationen, wo du halt echt merkst, da war die Mutti aber die Initiatorin und wollte unbedingt, dass das Kind vor die Leinwand kommt und das Kind will das überhaupt gar nicht. Also das ist ja auch so ein Grund, warum Kinder da oft geschützt werden müssen und das hatte ich dann auch schon das 1-2 Mal verzweifelt beobachten müssen. Deswegen, aber Kinder können halt auch eine ganz andere Energie ans Set bringen, weil sie halt nicht sich diesen Regeln unterwerfen und das ist ja bei dem Film, also bei Goonies, sehr gut geglückt, finde ich dann doch. Ne? Also ich finde, die Geschichten sind natürlich alle so zum Haare rausraufen, aber die Energie, finde ich, spielt sich dann im Endprodukt schon wieder, dass die Kids sich untereinander verstanden haben. Ne? Das, finde ich, sieht man schon.
Ja, du hast auch 2 Punkte angesprochen, mit denen man eigentlich sehr gut überleiten kann zu diesen Darstellern. Du hattest einmal von Talenten gesprochen, von denen haben wir extrem viele hier. Und dann natürlich auch von, wo du gemeint hast, dass da die Mutter die Initiatorin war, die ihr Kind dazu genötigt hat, in Anführungsstrichen. Auch das haben wir in diesem Fall, wobei...
Oh, da bin ich mal gespannt.
Auch gleichzeitig aber auch noch ein Talent ist, also...
Ja. Okay, da bin ich mal gespannt.
Würde ich mal sagen, fangen wir mal an, eigentlich mit dem Hauptcharakter, also dem Anführer der Goonies, der namengebenden Gruppe für diesen Film. Und zwar ist das Mikey, gespielt von Sean Astin. Und ja, Sean Astin dürften alle durch Herr der Ringe kennen, oder?
Ich kenne ihn durch 50 erste Dates.
Da holt es aber auch gerade seine großartigste Leistung raus.
Fand ich gut. Ja. Selbstverständlich kennt man durch Herr der Ringe, aber auch durch diverse andere Filme. Der hat ja wirklich einiges auf dem Kerbholz, der Kollege.
Boy Soldiers, Steinzeit Junior, dann Rudy, im Deutschen heißt der, glaube ich, Touchdown, sein Ziel ist der Sieg oder sowas. Ist in Amerika ein ziemlich großer Footballfilm. Bei Stranger Things hat er in der 2. Staffel mitgespielt, also ist die Schauspielerei auch in die Wiege gelegt worden. Seine Mutter ist Patty Duke, die war auch eine Schauspielerin und sein Stiefvater ist John Astin, den die meisten wahrscheinlich als Gomez Adams aus der Adams-Familie kennen dürften aus der Serie.
Oh, das wusste ich auch nicht. Das ist cool. Echt?
Ja, das ist sein Stiefvater. Der ist mit der Patty Duke zusammengekommen, ich glaube, 1 Jahr nach der Geburt von John Astin. Er hat ja auch den Namen von seinem Stiefvater angenommen.
Okay.
Da war wahrscheinlich der Weg dann in die Schauspielerei eigentlich schon, wenn beide Eltern Schauspieler sind.
Ich finde bei ihm besonders beeindruckend, also das gibt es ja bei mehreren der Schauspieler hier, wie sich dann doch gewandelt haben. Ne? Ich meine, da ist ja wirklich der kleine süße Junge mit der Zahnspange und der ist ja wirklich putzig in dem Film. Und wie er heute aussieht, da hat sich einiges getan.
Gleiche Image hat er doch immer noch bei Herr der Ringe mit Sam Gamgee, da ist er doch auch eher so das.
Ja, also ich mag ihn sehr gerne und ist natürlich auch einer der Gründe, warum der Film so gut funktioniert. Sein Bruder. Gespielt von Josh Brolin.
Ja, seine allererste Rolle überhaupt. Ja,
unfassbar, ne? Unfassbar. Ja. Jetzt sag mir seinen zweitbesten Film.
Seinen zweitbesten Film.
Das ist ja der beste. Also Goonies ist sein bester Film.
Ach so, okay. Wenn das sein bester ist, dann würde ich sagen, Best Laid Plans ist sein zweitbester.
Okay.
Und jetzt weißt du nicht, was das ist, oder?
Nee, keine Ahnung.
Es ist ein Film von 1999, den kennt keine Sau. Aber kann ich jedem nur empfehlen. Mit Reese Witherspoon auch noch. Und es ist ein super kleiner Film. So mit Trickbetrügereien und sowas. Also,
wie heißt der?
Best Laid Plans. Also kann ich jedem nur empfehlen.
Notiert.
Die meisten werden ihn halt als Thanos kennen aus den Avengers-Filmen. Deadpool 2 hat er mitgespielt. No Country for Old Men. Hatte bei Hollow Man von Verhoeven hat er mitgespielt. Im dritten Man in Black. Oder auch dann die Neuverfilmung von Oldboy hat er die Hauptrolle gespielt. Bei ihm muss man halt auch sagen, Goonies war sein Schritt ins Kino und danach war aber erstmal echt lange Ruhe. Also es hat echt so bis in die 2000er gedauert, bis er seinen Durchbruch hatte und sich einen Namen gemacht hat dann.
Ja, ist aber eine coole Socke, also ja. Mag ich total gerne.
Ja, er war von 2004 bis 2013 mit Diane Lane verheiratet.
Das macht ihn ja noch natürlich noch viel cooler.
Ja.
Ja, kommen wir zu dem, also zu meinen beiden Lieblingsfiguren. Ich meine, die zwei sind groß, aber das sind natürlich unsere Helden der Geschichte. Ja. Meine beiden Lieblingsfiguren sind Jeff Cohn, alias Chunk.
Hast du mal ein Bild von ihm heute gesehen?
Ja, selbstverständlich. Natürlich, wenn du dir die Dokumentation anguckst, ich meine, den erkennt man wirklich nicht wieder. Nur wenn er lacht.
Ja, ja.
Wenn er lacht, weißt du, dass er es ist. Er ist von dem kleinen, dicken, mobbligen Jungen zu einem, ja, Modellathlet ist jetzt übertrieben, aber der ist schon, der könnte auch in so Sports Illustrated abgelichtet werden. Irgendwie, ich glaube, der hat irgendwann aufgehört, Schokoriegel zu essen. Also wie gesagt, das ist mit einer meiner Lieblingsfiguren und greif jetzt vor, wir haben ja die Rubrik Filmzitat, Lieblingsfilmzitat, irgendwie so weiter. Mein Lieblingsfilmzitat in diesem Film heißt einfach nur Chunk, weil alles, was der Typ sagt, finde ich einfach nur großartig. Da lege ich mich auf keinen, nicht mal auf eine Sache fest, aber dieser Typ macht es für mich einfach so herrlich. Ich liebe ihn, diese Figur, die ist einfach ganz große Klasse und ist auch ein Riesentalent, finde ich. Ist auch mit die beste schauspielerische Leistung in diesem Film.
Aber er hat es nicht durchgezogen. Also
nee,
nach 1991 war Schluss mit der Schauspielerei. Ich habe nicht gefunden, warum. Ob ihm vielleicht dann immer so dieses, der kleine, dickliche Junge zu spielen, wahrscheinlich ein bisschen zu viel war.
Wie Justus Jonas.
Er ist jetzt Anwalt. Und zwar Entertainment Lawyer in Beverly Hills. Also dürfte er auch eher wahrscheinlich recht gut verdienen.
Ja, ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen. Aber wahrscheinlich hat er gute
Verbindung.
Erfahrungen mit Klagen.
Ja, oder das, ja.
Wegen Verleumdungsklagen. Die zweite große Figur in dieser Geschichte ist gespielt von Corey Feldman Mouth, der Quatschkopf der Truppe. Corey Feldman, den liebe ich einfach nur, weil er auch bei Lost Boys mitgespielt hat und Daddy's Cadillac spielt er auch mit, gell?
Ja, genau. Meine teuflischen Nachbarn.
Ja, es ist so ein 80er-Jahre-Gesicht.
Stand By Me, Gremlins.
Ja.
Dann die Bären sind los in der Serie.
Ja.
Also man sagt, der war in den 80er Jahren zusammen mit Corey Haim, waren das die beiden großen Teenager-Darsteller. Also gab es keinen, der größer war als die beiden.
Genau, und du weißt natürlich auch, dass Corey Haim für die Rolle von Mikey auch vorgesprochen hat,
ja,
ne?
Ja.
Oder war das
da
Brad?
Nee,
Mikey,
nicht.
Ne?
Mikey, genau. Aber da kannten die beiden sich noch nicht und Corey Feldman dachte auch, Corey Haim wäre ein Depp.
Ja.
Die haben sich dann aber irgendwann mal getroffen und sind dann beste Kumpels geworden.
Der sieht heutzutage übrigens auch ziemlich fettig aus. Also,
ja, da sind auch ein paar Sachen, also
schiefgelaufen, ja.
Ja, Drogensachen. Also das war zum Beispiel, den habe ich gemeint, von wegen dann, wo die Eltern oder die Mutter halt dann auch da war, die ihn dazu irgendwie reingedrängt hat. Also sein erster Auftritt sozusagen war ja mit 3 Jahren schon in einem McDonald's-Werbespot. Hm. Seine Mutter war dann auch seine Managerin. Es hat so weit geführt, dass er zum Beispiel bei dem Film Lost Boys schon beinahe von Joel Schumacher gefeuert worden wäre, weil er wegen Drogen einfach zu spät ans Set gekommen ist. Das konnte man aber noch abwenden und da hat es man sich dann auch dazu entschieden, dass dann nicht mehr seine Mutter seine Managerin war, sondern dann sein Vater das übernommen hat. Und dann ist da wohl anscheinend wieder ein bisschen mehr, Zucht und Ordnung würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen mehr Stringenz reingekommen. Das Problem war halt, er ist mit Drogen schon in Kontakt gekommen, damals bei den Dreharbeiten zu Stand By Me, wo er dann zusammen mit River Phoenix während der Dreharbeiten zu zu lokalen Tanzveranstaltungen gegangen ist, wo sie dann Drogen zu sich genommen haben. Also Du hattest gemeint, er sieht ja recht fertig aus, wenn man Bilder von ihm heute sieht. Und ja, das ist halt ein sehr gelebtes Leben, sagen wir es mal so.
Ja, auch irgendwie tragisch, weil irgendwie die Figur, ich mag ihn sehr und vor allen Dingen in diesem Film. Und naja, also ich sehe ihn dann lieber doch als Maus und nicht mehr als aktuell.
Ja, er hat halt auch heutzutage immer versucht, nochmal wieder Filme zu machen. Der hat beim zweiten Lost Boys bei diesem Unsäglichen mitgespielt und auch die ganzen Filme, die halt so in der Neuzeit, also so in den letzten 20
Jahren. Moment, da gibt's einen zweiten Film?
Es gibt einen dritten Teil sogar.
Oh Gott. Echt?
Das ist ja. Weißt du es nicht?
Ich gerade eine Welle. Nee, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da habe ich heute Abend was zu tun. Oder sollte man da die Finger von lassen?
Solltest du die Finger von lassen.
Also wenn der Saxophonspieler nicht mitmacht, mache ich so wild.
der
oben ohne Saxophonspieler.
Also der zweite Teil ist 2008 rausgekommen, Lost Boys 2 The Tribe. Und der dritte war dann 2010 Lost Boys The Thirst, wo Corey Feldman auch mitspielt in beiden. Das waren aber Direct-to-Video-Produktionen, also die sind gar nicht ins Kino gekommen. Das ist Trash, ja.
Okay, ich guck's mir nicht an. Gehen wir weiter bei unserem Goonies. Fehlen ja noch drei. Cary Green spielt Andy.
Mhm. Auch ihre allererste Rolle hier in dem Film.
Ja, und die wurde auch, glaube ich, irgendwie aus der Schule rausgeholt und so weiter und so fort. Das war auch so eine, die hat es irgendwie wie einen Schlag getroffen.
Ja.
Die finde ich aber auch sehr gut gecastet. Irgendwie ist die so, die kommt echt verdammt gut rüber. Also dieses Cheerleader-Mädchen, was sich eigentlich für Jungs gerade interessiert und so umworben wird. Und dann natürlich dann nebendran ihre etwas nicht so attraktive Freundin Steph, gespielt von Martha Plimpton. Sehr klischeehaft das Ganze, ne? Ja, so hat man es erzählt. Man hat dann auch Martha Plimpton auch so immer so kurze Haare und ein bisschen maskuliner dargestellt, finde ich auch von den Klamotten her. Das finde ich schon sehr klischeehaft. Aber gut, das ist ja die Geschichte auch ein bisschen.
Also zu den beiden sollte man noch sagen, vielleicht, also Cary Green, die hat auch dann recht früh wieder aufgehört mit der Schauspielerei. Also die hat nur 16 Credits und davon sind 7 in Serien, wo sie als Nebendarstellerin mitgespielt hat. Aber noch, wo man sie herkennen könnte oder wo wir sie herkennen, ist halt aus dem John Candy-Film Ein total verrückter Sommer, wo sie die Tochter spielt. Und sie hat dann halt auch irgendwann entschieden, dass die Schauspielerei dann doch nichts mehr für sie ist und hat dann Kunst studiert und hat da auch einen Master gemacht. Martha Plimpton hingegen, die ist bei der Schauspielerei geblieben. Was aber auch nicht so ganz verwunderlich ist, weil sie ist die Tochter von Keith Carradine, auch ein Schauspieler. Und das ist ja der Bruder von David Carradine, den du ja auch kennen dürftest.
Den kenne ich. Kung Fu. Kung Fu,
genau. Martha Plimpton ist halt auch bekannt als Schauspielerin, hat zum Beispiel auch in dem Film mit Steve Martin eine Wahnsinnsfamilie mitgespielt oder in Beautiful Girls, aber hat auch sehr viel Theater gemacht. Also sie war auch sehr häufig für den Tony Award nominiert. Also
die hat mir auch im Film, auch da das gut rübergebracht. Mhm. Und dann kommen wir zum heimlichen Star, zum eigentlichen Megastar dieses Films.
Der vorher schon ein Star war.
Ja, der vorher schon ein Megastar war, genau, richtig. Ki Hui Kwan, Data, der James Bond für Arme,
ja.
Ein Erfinder. Den kennt man und liebt man aus dem zweiten Indiana Jones.
Shorty.
Da ist er, ja, Shorty. Hat das Indiana Jones-Universum einfach nur bereichert. Daher kennt man ihn.
Ja, aber jetzt in letzter Zeit hat er mal wieder was gespielt, aber er hat eigentlich nicht sehr viele Credits, er hat gerade 14 Credits, hat aber auch dann, was man auch bei Indiana Jones sieht, aber in diesem Film nicht, hat er halt schon zu der Zeit auch Taekwondo gelernt und hat dann später als Martial Artist gearbeitet und dann auch als Stunt-Coordinator zum Beispiel bei den Jet Li-Filmen The One oder auch bei X-Men beim ersten Film.
Ja, das habe ich auch gelesen. So lustig, dass das immer die Asiaten immer wieder auf Kung-Fu irgendwie reduziert werden. Mhm. Aber der Junge kann ja nicht nur mehr als kämpfen.
Er ist ja eigentlich gar nicht hingegangen, um gecastet zu werden, sondern sein Bruder ist hingegangen, sein älterer Bruder ist hingegangen für die Rolle und er war nur mit dabei. Aber anscheinend waren sie dann doch so von ihm überzeugt, dass sie ihn genommen haben, anstatt seinen Bruder.
Was für eine Arschlochnummer, oder? Ob das zu Hause für Krach gesorgt hat?
Oh, das glaube ich schon, ja.
Auch so ganz fies von so einer Produktion, wenn du so auf einmal so eine Familie vernichtest dadurch, ja. Da war kein schönes Weihnachten 1985 für die Familie Kwan.
Ich habe also nur von einem Fall gefunden, wie viel er verdient hat von den Kindern.
Ja.
Und das war bei Corey Feldman.
Ja.
Und der hat ganze $40.000 für den Film gekriegt.
Ist nicht viel.
Also für ein Kind schon extrem viel, aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht wirklich viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann bei Familie Kwan Ke Huy wahrscheinlich die besten Weihnachtsgeschenke bekommen hat.
Ja, das glaube ich auch. Das wäre doch mal interessant, rauszufinden, wie das Weihnachtsfest 1985 der Familie Kwan war.
Ja.
Ja. Die Goonies haben wir damit. Kommen wir zu den Bösewichten, Schrägstrich Nicht-Bösewichten. Eigentlich als erst muss man dann natürlich John Matuszczak nennen, mir den Slot.
Ja.
Das Faultier. Da hat es mich auch ziemlich zerrissen, als ich das erste Mal gesehen habe und dachte mir, oh Gott, wie kann man so aussehen und so weiter und so fort. Ne? Als kleiner Junge war man schon relativ geschockt von diesem Make-up. Damit lockst du ja heute eigentlich keinen mehr hinterm Ofen vor.
Also heutzutage würde dann drüber gelacht werden wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber damals hat es funktioniert. Ja. Und ich finde, der Zauber ist immer noch so groß, dass es ab und zu auch noch immer funktioniert.
Ja, und besonders, das ist auch wirklich aufwendig gewesen, diese Maske. Also der hat insgesamt immer 5 Stunden gesessen. Ja. Und dieses eine Auge, was tiefer hängt, das wurde elektronisch per Fernbedienung gesteuert. Und dann immer, wenn irgendwie er irgendeine Richtung gucken sollte oder sowas, dann gab es halt die Anweisung, da hat es immer 2-3 Sekunden gedauert und dann hat er selber in die Richtung geguckt, weil dann zeitgleich auch die, die Fernbedienung bedient hatten, dann in die Richtung gucken konnten.
Die sogenannten Puppeteers, ne, ja, haben das Auge gesteuert. Das ist ziemlich aufwendig, aber auch der Effekt dankt dann auch eben. Ich finde, schon war schon ziemlich gruselig. Ja, man muss dazu ihm sagen, dass er eigentlich auch ein Schauspieler war für natürlich kräftige Rollen. Ne? Der Typ ist über 2 Meter groß gewesen, ein Hühne und ein Ex-Footballspieler, ein Geschoss, wo also ein Riesenkerl. Aber alle haben einmal gesagt, dass der ein Riesenherz aus Gold hat und muss wohl so ein ganz, ganz freundlicher, netter Mann gewesen sein, der dann auch bei den Kindern unheimlich gut ankam und so seine Rolle, die er dann ja auch da spielt, ich glaube, das ist ihm nicht schwer gefallen, weil er ja auch so ein, er soll so ganz zuckersüß gewesen sein, also so sind auf jeden Fall die Berichte über ihn.
Ja, und er hat ja schon in einem Film mitgespielt, den wir auch schon mal erwähnt hatten.
Richtig.
Krieg der Eispiraten.
Ganz groß.
Und halt auch bei One Crazy Summer, auch ein großartiger Film mit John Cusack und Demi Moore.
Also wenig Einträge hatte er nicht, aber er ist natürlich auch sehr früh verstorben.
Mit 39 schon, ja.
Leider verstorben. Und ich habe jetzt so in diesen ganzen Interviews mit Richard Donner, der spricht also immer in den höchsten Tönen von ihm und der meinte auch irgendwie, das ist einfach viel zu früh verstorben, weil der auch Talent hatte und auch so geduldig war und so diese 5 Stunden in der Maske sitzen jeden Tag, das ist einfach auch eine Tortur ohne Ende. Und dann hast du natürlich morgens 5 Stunden Maske und dann muss das abends aber auch noch 1 Stunde abgebaut werden. Ne? Also das ist schon eine Tortur. Also 5 Stunden auf so einem Stuhl. Du darfst dich auch nicht bewegen. Das haben wir ja schon 2-3 Mal gehabt in diesem Podcast, auch bei Aliens. Ne? So haben wir ja auch gesagt, irgendwie da sitzen die da und dann werden die da festgeklebt in den Tisch und so. Das ist, puh. Wenn man das einmal macht, sagt man sich, okay, das war keine so gute Idee, hier mitzumachen. Aber das dann so bestimmt 20 Tage am Stück, dir da morgens 4 Stunden lang im Gesicht rumgedoktert wird und du kriegst auch schlecht Luft dadurch und siehst nichts, bist halt blind und so. Also
allein, wenn die Maske erst hergestellt wird, meistens wird dann ja ein Abguss von deinem Kopf gemacht und da wirst du ja dann komplett eingehüllt. Also da wird ja alles, dann hast du gerade nur noch die Nasenlöcher frei. Würde ich solche Para schieben?
Ja, ja, das ist wirklich eine Tortur. Ja. Ich hoffe, dass wenigstens, dass sie gut bezahlt war. Davon gehe ich jetzt aber mal aus.
Der Film hatte insgesamt ein Budget von 19 Millionen und ich glaube, da ist auch einiges dann für das Schiff draufgegangen. Da werden wir auch noch zu sprechen kommen.
Ja. 18 Millionen für das Schiff.
Na, so schlimm nicht. Aber sagen wir es mal so, die ganzen Schauspieler waren zu dem Zeitpunkt halt noch keine wirklichen großen Stars. Also ich glaube, im schauspielerischen Bereich konntest du da schon ein bisschen billiger produzieren.
Ja, aber Anne Ramsey kannte man natürlich, ne? Die Mutter Fratelli.
Nee, ja, Mama Fratelli, also genau, schmeißt die Mama aus dem Zug, hat sie mitgespielt.
Die hat auch so ein großartiges Gesicht, ne? Der guckt ja eine Verbrechervisage, wie man so gerne sagt. Also das mag ich an dem Film natürlich auch. Es handelt sich ja um Kinderfilm, das haben wir jetzt schon 2-3 Mal gesagt, aber dass es die Bösewichte halt auch immer noch so ein bisschen tollpatschig sind und nicht so richtig gemein sind, sondern so ein bisschen gruseln und dazu halt diese Fratzen. Ihre beiden Söhne sind ja auch nicht minder gruselig vom Gesicht her. Oh Gott, hoffentlich hören die das nicht. Aber Robert Davy spielt ja auch vorzugsweise Bösewichte.
Oder Polizisten, ja.
Oder Polizisten. Und Joe Pantoliano, der hat auch ein paar gute Rollen gespielt, aber bei Matrix ist er der Böse, ne?
Matrix beim ersten, ja, da ist er der Verräter.
Ja, ja.
Bad Boys hat er mitgespielt, Mento oder auch Whiskey Business mit Tom Cruise, der aus den 80ern.
Ja.
Also der Joey Pantoliano, das ist ein Arbeitstier. Also der hat über 150 Credits, der Typ. Den hat man gesehen. Aber bei Robert Davi noch dazu würde ich sagen, für mich ist Robert Davi immer so der amerikanische Jürgen Prochnow.
Ah, ja stimmt, da ist eine gewöhnliche.
Ich finde die
ja,
von der Art her, also vom Aussehen und von der Art, für was sie gecastet werden, doch sehr ähnlich. Also bei Robert Davi muss man auch sagen, der ist eigentlich gelernter Opernsänger. hat sich seine Stimme hatte beschädigt und konnte dann halt nicht mehr als Opernsänger arbeiten und ist deswegen halt in die Schauspielerei gegangen. Und den kennst du halt aus Filmen, aus großartigen Filmen, wo er den FBI-Agenten bei Stirb langsam spielt, bei Lizenz zum Töten spielt er den Bösewicht. In Predator 2 hat er auch einen kleinen Auftritt als Polizeiinspektor. Dann ist er in deinem Lieblingsfilm mit dabei, bei Showgirls.
Ja, ist richtig. Da fand ich ihn auch, das war seine beste Rolle auch. Also in den Interviews so im Nachhinein, der wirkt er immer als der größte davon, ich habe ja eh schon über sein Gesicht gelästert, aber der wirkt so als der größte Pfosten und so der Laber-Heini irgendwie so. Okay. Also in dem einen Interview erzählen sie auch darüber, dass die beiden sicher Spinnefeind waren, hier der Joe und der Robert. Mhm. Und dass das eigentlich der Grund war, warum sie die Rolle überhaupt bekommen haben, weil sie beim Vorsprechen dann auch sich gegenseitig die ganze Zeit geärgert haben. Und dieser Robert Davy hat wohl auch allen Streiche gespielt dauernd, aber so dämliches Zeug wie die Schuhe zusammenbinden und sowas. Daraufhin hat dann irgendwie, glaube ich, Richard Donner gesagt, hey, cool, lustig, lass uns das übertragen und auf die Fratellis. Und ich finde auch lustig, dass die Fratelli-Brüder, dass man Brüder, ne?
Ja, Fratelli heißt Brüder übersetzt, ja.
So sind sie, die Bösewichte. Aber die sind gute Bösewichte.
Naja, also sie bringen schon Leute um.
Ja, den FBI-Agenten, genau.
Zwei, also.
Stimmt, sind ja zwei, natürlich. Ja. Sie sind Verbrecher, aber sind nicht die geschicktesten im Kinderverfolgen, sagen wir es mal so.
Ja. Und auch bei Verhören haben sie ihre Probleme, aber da kommen wir noch dazu, ja.
Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir eigentlich den Cast bis jetzt auf die Mutter und so, die würde ich jetzt mal weglassen, weil. Oh, Rosalita. Excusez-moi. Das ist eine Glanzleistung. Rosalita wird gespielt von wem?
Lupe Ontiveros.
Das ist so eine geile Einleitung in diesem Film, weil es erklärt so viel. So ein guter Kniff gewesen, diese Figur da reinzubringen, die ja in dem Film auch kein Spanisch spricht, aber auch die einzige war am Set, die Spanisch sprechen konnte und immer sehr gut Englisch gesprochen hat. Und die hat halt quasi diese ganzen Spanisch-Sachen dem Corey Feldman erst beigebracht. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, bei den Sachen, die er da später sagt, hat die so einem schönen 12-Jährigen da Always Separated Drugs irgendwie beigebracht. Nicht schlecht. Ja, aber die fand ich auch sehr reizend irgendwie. Es gibt eigentlich keine Nulpe in dem Film. Auch Troy und so, die Rollen sind alle gut, die passen halt alle. Ne? Und auch Troys Vater und so, das passt alles. Irgendwie. Die sind dafür, was sie darstellen sollen, funktioniert das. Tadellos.
Dafür, dass du da wirklich Kinder am Set hast, Respekt, dass man das so umsetzen konnte.
Auf jeden Fall. Ja, dann widmen wir uns mal dem Film. Wir haben alle Beteiligten jetzt besprochen und ich freue mich schon sehr drauf, weil ab jetzt gibt es jetzt mit unseren schönen Einspielern immer. Es gibt eine Menge, glaube ich, bei diesem Film, die wir als Soundfiles noch da einspielen wollen, weil es gibt, wie ich ja schon gesagt habe, allein können wir alles von Chunk einspielen.
Eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich nur die Tonfile von dem ganzen Film durchlaufen lassen und wir sagen gar nichts mehr.
Das ist allerdings ein Punkt, den du ansprichst. Ich habe ja schon erzählt, dass ich den meistens im Hintergrund laufen lasse. Ne? Es passiert schon ab und zu mal, dass man so beschäftigt ist und das Ding funktioniert als Hörspiel. Du kannst ja den ganzen Film angucken. Na gut, man hat ihn ja auch ein paar Mal gesehen, man weiß, was passiert und so weiter. Aber du kannst den Film echt gut als Hörspiel anhören, weil einfach auch die ganze Zeit irgendwas passiert. Es gibt keine Längen in dem Film und so. Das ist ein bisschen Fazit. Aber wer mal keinen Strom bezahlt hat und nur die Audio-File irgendwie hören möchte, das geht auch. Es funktioniert bei dem Film.
Wer keinen Strom hat, hat auch die Audio-File normalerweise nicht, aber egal.
Das ist vollkommen korrekt. Deswegen bist du ja auch der Clevere von uns beiden.
Ich werde auch noch ein paar Filmfehler hier im Film erwähnen. Ich hoffe, du wirst es mir verzeihen.
Ne, da bin ich genauso bei dir. Ich finde, wir müssen diskutieren. Es ist aber auch die Frage, wie gehen wir jetzt daran? Gehen wir jetzt daran als die 8-9-Jährigen, die wir damals waren, mit den rosaroten Brille? Oder sind wir jetzt die von allen gefürchteten Filmkritiker, die das Ding jetzt auseinanderbauen?
Ich würde ihn auch heutzutage nicht auseinanderreißen, aber weil ich ihn halt nicht anders sehen kann, glaube ich. Es gibt schon ein paar Punkte, die mir dann heutzutage, also jetzt auch in der Vorbereitung dann aufgefallen sind, die mir jetzt so damals in der Jugend nicht aufgefallen sind, aber...
Das stimmt.
Aber ich glaube, darüber können wir schon mal... Wir sollten am Schluss vielleicht auch nochmal darüber reden, ob ein Film heutzutage vielleicht noch so überhaupt produziert werden würde oder könnte, weil ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, oder?
Ja, und zwar fliegt jetzt auf uns zu das wunderschöne Warner Bros. Logo.
Ja, und das komplett ohne Musik.
Ohne Musik. Und es wird zu einem Totenkopf mit gekreuzten Knochen.
Ja, wie man es halt von den schönen Piratenflaggen kennt, die niemals wirklich so ausgesehen haben.
Ja, man weiß direkt, wo man ist, ne? Piratenfilm, zack, alles klar, jetzt kommen 1,5 Stunden Piratenabenteuer auf uns zu. Und direkt der Titel unten drunter, die Goonies. Mhm. Das steht halt auch irgendwie für sich, ne? Wir haben ja schon oft in den Filmen gesprochen, also über die anderen Filme gesprochen, was für dumme deutsche Titel es gibt. Und ich bin heilfroh, dass man sich hier drauf verständigt hat, die Goonies zu lassen.
Ja, besonders, weil man ja damit eigentlich gar nichts anfangen konnte damals.
Absolut nicht, ja.
Heutzutage Goonies sagt jedem, okay, das ist der Film. Aber das ist ja kein Ausdruck, kein Begriff für irgendwas, was man kannte.
Richtig.
Normalerweise ist ja dann Hollywood eher so, oder auch Deutschland, wir nehmen dann Titel, damit man gleich weiß, woran man ist bei dem Film.
Und das weißt du hier bei dem Film nicht. Ja, also wir sind dankbar, dass wir bei die Goonies geblieben sind. Und wir befinden uns in einem Gefängnis. Gefängniswärter. Man hört auch so Geräusche von Schlösser aufschließen und so, ne?
Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, wo der Film gedreht worden ist, weil das sind halt reelle Schauplätze. Dieses Gefängnis oder dieses Sheriffsbüro, das gibt es heute noch. Das ist Astoria, glaube ich, heißt der Ort.
Richtig, in Oregon. An der Westküste.
Und genau, und dieses ehemalige Sheriffsgebäude ist jetzt heutzutage ein umgemodeltes Museum, das sich halt die Goonies als Thema genommen hat. Klar. Und ist halt auch ein beliebter Urlaubspunkt jetzt für viele der Fans, die da hinreisen.
Ich glaube, der Ort lebt auch ein bisschen davon.
Ja.
Also ist klar, ein kleiner Ort an der Küste, aber auch unfassbar schön. Ich finde, die Aufnahmen sprechen ja auch für sich. Die ganze Ecke hat halt sehr, sehr viel schöne, tolle Locations. Mhm. Und es steht tatsächlich bei mir auch auf dem Zettel. Ich möchte da auch mal unbedingt hinfahren. Ist bloß, glaube ich, eine gute Reise. Das ist ja immer die Frage, man will ja nach, wenn man da an die Westküste, dann geht man ja meist nach San Francisco und dann sind es aber nochmal 1500 Kilometer bis nach Astoria an der Küste lang. Aber irgendwann werde ich da mal hinfahren.
Ja, und das ist jetzt auch nicht gerade ein Bundesland, das für seine konstanten Wettersituationen bekannt ist. Also ich glaube, das dürfte wahrscheinlich auch bei den Dreh dann ein ziemliches Hickhack gewesen sein. Ja.
Das haben sie auch berichtet. Es hat geregnet, wie es nur regnen konnte. Und dass der Regenschirm war das meistbenutzte Filmutensil. Irgendwie. Das hat es wirklich da verhagelt. Ich fand ganz lustig beim Making-of, dass sie so betont haben, dass sie das in einem echten Haus gedreht haben. Also das Haus der Walsh, was in dem der Film ja auch spielt, irgendwie, das ist ja, gibt es tatsächlich. Ja. Das ist auch an, glaube ich, so eine also ein Filmfan verkauft worden. Ne? Die wohnt da drin. Ne?
Die hatte das damals 2000 ungefähr gekauft, da war der Hype noch nicht so groß wieder um den Film, da war es eher ruhig. Und dann, als es ein Jubiläum war, ich weiß nicht, 2005, glaube ich, war das, wo es in der Stadt halt wegen dem Jubiläum dann also so ein Fest gab und sowas. Es wurde ja auch ein offizieller Tag in Astoria für den Goonies-Tag eingeführt. Und da sind dann, kommen da an dieses Haus halt immer sehr viele Fans gepilgert. Und das ist eigentlich eine Privatstraße und Privathaus. Und die war in einem Interview, das es von ihr gibt, merkst du, ja, sie versucht halt so, ja, es ist zwar schön, dass die Fans ihre Freude daran haben, aber ey, bitte lasst mich in Ruhe eigentlich. Und also wenn die Leute außerhalb des Hauses stehen, so mit ein bisschen Entfernung und Fotos machen, hat sie kein Problem dazu. Aber es gibt wohl auch einige, die sehr penetrant sind, ins Haus rein wollen, klingeln und Fragen stellen und was weiß ich nicht. Und da gab es wohl richtige Pilgerreisen teilweise.
Ja, ich hatte das tatsächlich in Los Angeles bei dem Haus von Marty McFly und so weiter. Da bin ich extra nicht hingefahren, weil ich nur gehört habe, dass der Besitzer wohl die geladene Schrotflinte neben der Tür stehen hat, weil er echt keinen Bock mehr hat auf die Leute, die da dauernd klingeln. Also ich finde das auch schön. Wie gesagt, ich reise ja auch gerne zu Drehorten und lass mich da auch so ein bisschen verzaubern. Das bedeutet mir natürlich auch, wenn man auf einmal die Orte sieht, die man schon aus den Filmen kennt. Aber ich finde auch, wenn es das wird, dann, wenn man dann wirklich da klingelt und die Leute, die da wohnt, also auch belästigt, dann hört der Spaß halt auch auf. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja, das schon, aber mal so gesagt, der Typ kann das Haus verkaufen, der wird da wahrscheinlich einen Preis für kriegen, was exorbitant ist.
Ich glaube, das ist eine Frau, der das Haus gehört.
Die, das ist jetzt von Goonies, ich dachte jetzt halt bei Zurück in die Zukunft.
Also bei Zukunft, ja genau, Ja, natürlich kriegst du das bestimmt gut verkauft. Und ich meine, wenn sie clever ist, stellt die unten auch eine Schranke hin, stellt jemanden hin und der nimmt $20 pro Nase, die Leute zahlen es. Also, wenn du überlegst auf Comic-Cons.
Allein für ein Foto mit dem Schauspieler.
Wenn Corey Feldman irgendwie auch von Comic-Con zu Comic-Con irgendwie tingeln würde, der nimmt ja dann $150 pro Foto und davon macht er bestimmt am Tag 100. Kannst du mir überlegen, was da zusammenkommt. Also, ich würde auch dazu sagen, ich würde wahrscheinlich auch $100 bezahlen. Ja, also Geschäft hin, Geschäft her. Der Drehort ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich und ich wollte eigentlich, was ich jetzt mit dem langen Exkurs nochmal so ein bisschen unterbunden habe, ich wollte nochmal sagen, die haben das halt in diesem Haus gedreht und das war für die ja ganz außergewöhnlich, weil man in Hollywood natürlich in Studioproduktion gewohnt ist, irgendwie Exterior Shots, also Außenaufnahmen eigentlich von Gebäuden zu machen und dann hat man die ganzen Interior Sachen, die hat man natürlich dann im Studio gedreht, weil es natürlich viel angenehmer ist, weil du hast mehr Platz, du arbeitest mit sogenannten Sprungwänden, wo die Kamera auch mal andere Perspektiven einnehmen kann und wenn du in so einem reellen Haus bist halt relativ eingeengt, du hast halt wenig, weil du musst es von außen extrem krass beleuchten, ne? Also müssen richtig Lichteinheiten aufgefahren werden und so weiter und so fort. Und das haben sie dann so das erzählt und ich dachte mir so, okay, das ist also was Besonderes für euch, weil wir in Deutschland machen es halt nur so, ne? Weil wir uns das Studio nicht leisten können. Ja. Also Studiodrehtage sind halt massiv teuer. Und deswegen drehen wir eigentlich nur on Original-Locations. Also ich kenne es gar nicht, Häuser nicht zu beleuchten. Ne? Und dann, wenn wir dann irgendwie im fünften Stock drehen, dann werden dann so Steiger aufgebaut. Du hast ja selbst also deine Steigererfahrung gemacht. Ja. Ne? Da wird dann von außen mit Lampen da reingeleuchtet, damit das dann auch irgendwie dementsprechend hell wird. Also das fand ich sehr charming, irgendwie, dass sie da erzählt haben, ja, das haben wir alles in Astoria original gedreht. Bis auf natürlich dann die Szenen, zu denen wir gleich kommen. Aber der Film beginnt in Astoria, am Gefängnis.
Und gleich mit einer Sequenz, die heute sozusagen gar nicht mehr so gemacht werden würde, weil der Wächter ruft nach hinten, hey Spaghetti.
Richtig.
Das würdest du heutzutage nicht mehr in einem Drehbuch finden.
Auf jeden Fall. Und er sagt, er soll alle zum Mittagessen gehen, ne? Und ja. Dann kommt er zu dem Zellenraum, wo einer der Fratellis, und zwar
Jake
Fratelli, hängt und es sieht so aus, als ob er sich erhängt hätte. Doch auf seiner Brust ist ein Zettel angebracht und auf dem Zettel steht was?
An alle, die es angeht, du Schmeißfliege, glaubst du wirklich, ich bin so blöd und bring mich selbst um?
Ah, es handelt sich hier um einen Trick. Er ist gar nicht tot. Und jetzt beginnt eine Ausbruchsequenz. Und es setzt auch der supergeile Soundtrack ein, der jetzt schon so gar nicht so böse ist, sondern so abenteuerlustig.
Das ist typische Abenteuerfilmmusik.
Ja, genau. Und das ist so richtig schon, die macht schon gute Laune, die Musik, finde ich. Und dann weiß man auch, es ist jetzt nicht ganz so ernst. Ne? Die Sequenz ist jetzt nicht ganz so mega ernst. Und dann schließt er da Türen auf, haut den Wärter K.O., dann rennen sie raus. Währenddessen ist Mama Fratelli und sein dämlicher Bruder.
Ganz kurz mal zur Unterbrechung, von wegen, ja, aber ist auch nicht ganz so ernst. Aber du musst dir mal vorstellen, das ist, du gehst davon aus, das ist ein Kinderfilm, wenn du in das Kino gehst.
Ja.
Und die erste Szene, die du siehst, ist ein erhängter Mann. Okay, der ist nicht erhängt, aber heutzutage würden wahrscheinlich 30% der Eltern ihre Kinder mit rausnehmen und sagen, was ist denn das? Also, das könnt ihr doch nicht im Kinderfilm zeigen.
Ja, stimmt, da hast du recht. Ist ein Punkt, aber löst sich ja schnell
auf. Löst sich schnell auf, ja. Aber ich finde ja insgesamt, dass dieser Film, obwohl es ja ein Kinderfilm ist, doch aber sehr häufig Themen hat halt wie Tod, ja, Verlust.
Armut,
ja, das natürlich auch, aber auch die Verluste der Heimat und sowas. Also sind schon sehr ernste Themen, die da behandelt werden.
Das ist schön, wie du das immer so analysierst. Also,
und auch das da mit sehr vielen Schimpfwörtern, die da verwendet werden von den Jugendlichen teilweise. Also ich glaube, heutzutage würde so ein Film so nicht mehr produziert werden.
Ich gebe dir recht.
Aber machen wir weiter. Also, draußen warten die Mutter und der Bruder auf ihn.
Genau, und versuchen vor dem Gefängnisgebäude Benzin auszuschütten. Nicht nur versuchen, sie tun es. Und Mutter Fratelli sitzt im Land Rover Geländewagen, dem Fluchtwagen, bereit und gibt Anweisungen. Ist auch schon ziemlich harsch zu ihrem Sohn, der sich auch nicht sehr geschickt anstellt. Das wird ja weiter Thema bleiben, dass die beiden Jungs leider nicht die geschicktesten sind.
Ja, das siehst du ja jetzt schon hier, wie Jake versucht ins Auto reinzukommen und der Knopf ist nicht offen und sie kriegen es nicht hin. Und dann klettert er halt durch das Schiebedach rein. Aber auch krass finde ich dann bei der Mutter Fratelli, siehst du halt schon mal schön fett so eine Tätowierung auf dem Unterarm.
Das ist eine Navy Seals Tätowierung, ne?
Ja, haben sie im Making-of irgendwie gesagt.
Ja, genau.
Mutter war eine Navy Seal.
Ja, genau. Na gut, sie ist auf jeden Fall ein harter Hund, die Mutter. Und ein hartes Regiment führt sie mit ihren zwei Deppen. Die Flucht gelingt dann doch. Das Feuer entzündet sich und nicht, wie es im Drehbuch stand, mit einem Geldschein, der angezündet wird und dann in das Benzin geworfen wird. Das hat technisch nicht funktioniert und dann haben sie jemanden aufgegeben und dann die Legende sagt, dass, oder auch Robert Davy sagt von sich selbst, dass seine Idee gewesen ist, dass dann die Flammen angeschossen werden mit der Pistole. Das Feuer brennt auf und der Wagen haut ab und dann kommt so eine Verfolgungssequenz durch den Ort Astoria an bestimmten Orten vorbei und lustigerweise auch an unseren, also Teilen von unseren Hauptcharakteren. die dann so eingeführt werden.
Das ist eigentlich recht clever gelöst.
Finde ich auch.
Anfangen tut es bei Andy, der Cheerleaderin. Das ist auch dann der einzige Charakter, wo dann der Name gleichzeitig mit dem Charakter zu sehen ist.
Genau, Ellie wird beim Cheerleaden gezeigt, ja.
Also man sieht halt, Andy ist halt ein typisches Cheerleader-Mädchen. Insgesamt muss man halt sagen, dass diese Kinder sehr Stereotypen sind.
Ja, genau.
Und deswegen auch sehr schnell zu charakterisieren sind, also filmisch. Also du musst halt bei Andy, wie gesagt, da reicht das aus, dass sie die Kassette in den Kassettenrekorder packt, um dann den anderen Cheerleadern Anweisungen gibt. Also siehst, sie ist eine Cheerleaderin, aber sie ist halt auch die Chefin von denen.
Ja, das haben wir ja schon mal zwei, drei Mal gehabt bei anderen Filmen, wo wir gesagt haben, na, wenn du so viele Charaktere hast, die musst du ja doch irgendwie alle erzählen, ne?
Ja.
Du hast ja nicht für alle so ellenlange Zeit. Deswegen sind hier sehr geschickte Wege gefunden worden, um direkt klar zu sagen, ah, Piratenfilm, da gibt's Verbrecher und jetzt kommen unsere Helden. Als zweites kommt aber kein Guni, sondern Roswitha.
Rosalita.
Auf der Straße, die auch ihre... Heißt die nicht Roswitha?
Rosalita heißt die.
Oh Gott, ich habe immer Roswitha verstanden. Okay, ich lerne viel über einen meiner Lieblingsfilme heute, das merke ich. Die gute Frau steht auf der Straße mit Einkäufen in der Hand und wird von den Fratellis auf dem Zebrastreifen geschnitten und von den vorbeifahrenden Polizeifahrzeugen und quietscht schon so schön. Genau, dann geht die Verfolgungsjagd weiter. Wir fahren vorbei bei Maus, der seinem Klempnervater gerade dabei hilft, irgendwie einen Abfluss zu...
Naja, hilft. Er sitzt da und guckt einen Actionfilm.
Ja, stimmt.
Dann soll er mal in den Ausguss gucken und da schießt halt dann das Wasser im Gesicht. Also der Vater scheint nicht der beste Klempner zu sein.
Ja, aber es ist auch so... Direkt ein Lacher, weißt du, die ganzen Dinge. Ja. Da kommt jetzt direkt ein Lacher nach dem anderen und so. Die Situation, also man sagt... Es wird halt auch ein bisschen aufgelockert alles, ne? Es ist ein bisschen Slapstick mit dabei, es ist ein bisschen, wie gesagt, ne, so die Tollpatschigkeit hilft ja auch dabei, dass es jetzt nicht ganz so ernst ist, ne? Es ist ja immerhin ein Gefängnisausbruch und eine Verfolgungsjagd, ne?
Ja.
Gut, dann ist Steph beim Was taucht die eigentlich? Krebse? Krebse tauchen?
Ich weiß nicht, ob sie sich ihr Gesicht wäscht und deswegen diesen Krebs in der Hand hat, damit er sie nicht zwackt. Oder ob sie nach dem Krebs getaucht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie den Kopf in einem Bottich mit Krebsen.
Ja, das ist auch eine Szene, die sich nicht ganz erklärt. Aber irgendeiner hat sich was dabei gedacht.
Ja.
Wir sehen sie auf jeden Fall auch zum ersten Mal. Dann schneidet der Film kurz so richtig schön einen harten Cut. Die Musik endet auch kurz und jetzt kommt Data, unser schon angesprochener Erfinder, und er öffnet so seinen Trenchcoat, den er da hat, und unten drunter sind so diverse Apparaturen und unter anderem auch so ein Saugnapf, den er rausschießen kann, und den setzt er an so eine Tonne, und dann hat er so ein Seilzugsystem, aber anstatt dass die Tonne sich auf ihn zu bewegt, bewegt er sich auf die Tonne und schlittert so über die Straße, und dann knallt er auch in diese Tonne rein und hinter ihm rasen wieder die Fahrzeuge durch auf der Verfolgungsjagd, und das finde ich auch irgendwie ganz charming.
Ja, sie wird halt schon mal eingeführt, er ist halt dieser Bastler, dieser Tüftler mit großartigen Erfindungen, die aber nicht so funktionieren, wie er sich's vorstellt.
Genau, ist ja auch wieder so ein Lacher gewesen, ne? So, jetzt haben wir Lacher, Lacher, Lacher.
Geht weiter mit Lacher, wir sind Chunk.
I love it.
Ja, ist in seinem, keine Ahnung, Lieblingsburgerladen oder wo er da ist, frisst einen Burger.
Ich glaube, das ist der Laden der Stadt, wo ein Arcade auch drin ist.
Der Supermarkt, der dann später nochmal rausgeschnitten worden ist.
Ja, genau, wo er dann da sitzt mit seinem Milchshake und der Pizza in der Hand und auf einmal so begeistert mir sieht, dass es eine richtige Verfolgungsjagd gibt auf der Straße und dabei seinen Milchshake an die Scheibe drückt.
Eine Verfolgungsjagd!
Und sich ins Gesicht damit und dann, ja.
Ja,
also er ist auch tollpatschig, das kriegen wir auch sehr schnell mit.
Bis jetzt war noch kein Nicht-Tollpatschiger dabei, außer Andy. Ja, doch, Andy war okay. Genau, und jetzt geht die Verfolgungsjagd auch weiter und jetzt wird dieser Ort auch immer wieder so etabliert. Das finde ich halt auch ganz clever gelöst, ne? Man zeigt auch direkt, wo man ist, und die fahren mit dem Geländewagen auf den Strand und natürlich, wie sollte es auch anders sein, findet da gerade auch ein Geländewagenrennen statt und es kann sich
am Strand.
Ja.
Sehe ich jeden Monat Wagenrennen am Strand.
Naja, aber das kann ich natürlich den Amis schon zutrauen, irgendwie, dass die das wöchentlich machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da so eine Geländewagenrallye und die Fratellis können dort ein bisschen untertauchen und dann sieht man so schöne Helikopteraufnahmen.
Ja, die überholt ja jeden, die Mutter. Die ist ja noch so cool, dass sie bei der Verfolgungsjagd sogar noch ein Sandwich isst.
Definitiv. So schöne Helikopterfahrt auch. Da gab es noch keine Drohnen. Es würde heute mit Drohnen gedreht werden. Jetzt hat man da einen Helikopter veranschlagt. Das kostet übrigens auch viel Geld. Nachdem der Vorspann auch die ganze Zeit gelaufen ist und alle Namen genannt worden sind, beginnt jetzt unsere Geschichte in diesem von uns schon angesprochenen Haus der Familie Walsh und Mikey, der am Fenster steht und mit seinem Asthma-Spray hantiert.
Darüber redet, dass ja hier nichts los ist. Und
genau.
Also merkst schon irgendwie, irgendwas ist ihm aufgestoßen. Also er meint, es wäre ja nicht so schlimm, wenn sie wegziehen, weil hier eh nichts passiert. Aber das merkst du schon sehr, sehr früh, dass das sarkastisch gemeint ist. Sein Bruder Brent ist nebenan, der ist beim Trainieren.
Richtig.
Er ist halt auch so dieser stereotypische Sportler, wie man ihn aus auch John Hughes-Filmen kennt.
So ein Quarterback-Typ.
Ja, also keine Ahnung, ob er Quarterback ist, aber irgendwas so sportlermäßig, ja.
Auf sein optisches sehr vertieft.
Ja, und du merkst halt auch schon, er tröstet dann Mickey halt so ein bisschen erstmal, so nimmt ihn in den Arm und meint so, ja, ist okay. Und dann geht er raus und meint dann, er soll nicht so eine Heulsuse sein. Also merkst halt, dass diese Beziehung zwischen den beiden, die ist halt schon so herzhaft hart.
Genau. Und sie setzen gleich das Thema, der Auszug droht, der Zwangsauszug droht in ihrem schönen Haus, in diesem Ort. Und dann kommt es zu einem der größten Filmauftritte der Filmgeschichte. Ah nee, das ist der zweitgrößte. Der größte kommt, es kommt Maus, genau. Irgendwie Maus kommt mit seinem Kamm.
Und Maus will Action, weil...
Also Jungs, was läuft? Was ist mit euch los? Kommt schon, sagt mir, was los ist. Atomschlag Sonnabend oder wie? Also, was liegt an? Das ist unser letztes gemeinsames Wochenende. Das letzte Goonie-Wochenende. Ich finde, wir müssen mit Stil untergehen. Die Küste entlang kreuzen. Ein paar Bräute aufreißen. Wir brauchen einfach Action. Aber ich sehe schon, das wird nichts. Da gibt's da noch einen älteren Bruder, der einfach alles vermasselt.
Der 12-jährige Junge da reißt sein Maul. Deswegen heißt er ja wahrscheinlich auch Maus als Spitzname richtig groß auf.
Richtig. Die Quatschliesel, wie man gerne sagt, genau. Und diese Kamm-Aktion habe ich versucht mehrfach zu kopieren, aber hatte nicht den durchschlagenden Erfolg. Ich hatte auch oft einen Kamm dabei, aber hat nicht funktioniert.
Ja, und dann kommt Chunk vorbei.
Das ist der größte Auftritt der Filmgeschichte.
Dann gibt es auch wieder einen Satz, also weil Maus sagt erstmal hier Arschloch-Alarm. Also ja. Da denkst du dir, also die besten Kumpel scheinen die doch nicht zu sein. Also ist eher wie bei uns im Freundeskreis, glaube ich. Also auch so herzlich hart. Also da wird kein Blatt vom Mund genommen, oder?
Nicht wirklich. Ja, wir waren ähnlich so. So Chunk ist jetzt halt der klassische, das Opfer. Diese kleine Opferrolle, ne, und so weiter und so fort, der halt nicht so cool ist wie die anderen, aber der halt auch die ganze Zeit irgendwie Märchen erzählt und der steht jetzt halt da und hat was zu berichten, weil er hat ja gerade die Verfolgungsjagd gesehen und der ist natürlich irgendwie sehr erpicht darauf, sein aufregendes Erlebnis mit den anderen zu teilen. Aber jetzt wird die Bedingung gestellt von Maus irgendwie, er kommt nur rein, wenn er den Wackelpudding-Tanz macht. Wie heißt es auf Englisch?
Ich weiß nicht, wie es auf Englisch, ich muss sagen, ich habe mir diesmal nicht auf
Truffle Englisch. Shuffle.
Truffle Shuffle?
Truffle Shuffle. Aber ich habe ihn auch nicht auf Englisch geguckt, weil es geht nicht. Ich kann das nicht mit anderen Stimmen gucken irgendwie. Ich habe es probiert, auch im Zuge dieses Podcasts, aber sorry. Das ist auch wenn sie, wir haben ja schon gesagt, wie wenig Zeit sie zum Synchronisieren hatten, die Synchronisationsfassung ist großartig.
Ja. Aber man muss halt sagen, das hier ist der erste Punkt von sehr vielen Punkten von Fettshaming in diesem Film.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den man ihnen heutzutage geben dürfte. In den 80ern hat da keinen Hang nachgekräht. Heutzutage, wenn du das anschaust, ist das schon so ein bisschen, wenn du denkst, boah, es ist schon übel. Also
ja, wird ein bisschen mit dem Holzhammer ein bisschen draufgeklopft.
Ja, aber ich kann trotzdem noch drüber lachen. Ich weiß zwar, dass es falsch ist, aber...
Ich weiß, was du damit sagen willst, aber es hat uns damals halt auch irgendwie nicht tangiert. Jetzt kommt aber auch eine weitere großartige Idee in diesem Film. Und zwar öffnen sie die Tür mit so einer Kettenreaktionsmaschine. Man kann also wirklich so einer Bowlingkugel und so weiter, wird verfolgt. Dass sich das Gartentor öffnet dann mit dieser Sprenklermaschine. Und das zeigt ja auch, dass die so... sich das Leben so schön gemacht haben, wie sie es sich schön machen können. Ich weiß, die Idee ist so ein bisschen crazy, aber irgendwie fand ich es damals auch total cool. Und wie oft habe ich versucht, Kettenreaktionsmaschinen danach zu bauen, um irgendwelche Dinge damit auszulösen. Mir fehlte dann aber doch auch die Kreativität und das Geschick dafür und auch das Equipment.
Ja, da gibt es heute ja Leute, die davon fast schon leben, weil sie Internetvideos mit solchen Kettenreaktionen machen.
Musst du mal überlegen, ja. Die beste Nummer aber ist dabei, wo der Luftballon platzt und das Huhn und Ei da durchgeht. Das finde ich so die schönste Idee daran.
Naja, auf jeden Fall, Chunk darf in die Wohnung, genau. Erzählt natürlich auch gleich von der Verfolgungsjagd.
Hört mal zu, okay, ihr werdet mir das nie glauben, da waren zwei Polizeiautos. Und die haben einen Allradantrieb-Geländewagen gejagt, das war ein scharfes Gerät. Und überall sind richtige Kugeln rumgeflogen, das war das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe. Noch unglaublicher als damals, als Michael Jackson zu euch gekommen ist, um das Badezimmer zu benutzen?
Noch unglaublicher als die Sache mit den alten Leuten, die du aus dem brennenden Pflegeheim gerettet hast?
Ja, und ich wette, es war noch unglaublicher als damals, wo du dein Eigengewicht an Pizzas gegessen hast.
Aber man kann so lustigerweise sagen, dass in dieser Szene, Also in dieser Szene, als sie das gedreht haben, als sie ihn da bloßstellen, sitzt Michael Jackson hinter der Combo.
Ah, okay. Ja, ich wusste, dass er am Set war, aber ich wusste nicht, dass er bei der Szene war.
Michael Jackson ist ja diverse Male anwesend gewesen, war, glaube ich, man hat ihn schon sogar als Teammitglied irgendwie bezeichnet, weil okay. Michael Jackson sehr oft da war. Finde ich leider auch ein bisschen makaber, wenn man die Geschichte von Michael Jackson kennt, dass er sich so viel an einem Kinderfilmset aufgehalten hat. Aber der war natürlich auch gut mit Spielberg befreundet und so. Mhm. Aber ja, Michael Jackson war in dieser Szene anwesend. Das finde ich auch sehr schön.
Ja, und dann kommt noch der letzte der Goonies, also der richtigen Goonies, weil eigentlich sind ja die Goonies nur die vier Jungs, die vier 12-Jährigen als die Gruppe. Die älteren Teenager, die bezeichnen sich ja gar nicht als Goonie. Auf jeden Fall, Data kommt. Und Data kann natürlich nicht ganz normal in die Wohnung eintreten, sondern Data macht erstmal die Musik an, und zwar ist das die James-Bond-Musik, die dann da läuft.
Der hat so einen mega coolen Walkman an seinem Gürtel, irgendwie, wo er noch so eine Kassette reinsteckt und zumacht und so, wo man sich denkt, ey, cool.
Und dann so einer Seilrutsche rutscht er dann Richtung Wohnungstür, aber vergisst, dass das Gattertor noch zu ist. Also viele Amis haben ja so ein Fliegengittertür nochmal vor der richtigen Tür.
Richtig. Kennen wir nicht, aber nur aus Ami-Filmen. Ja. Und genau, die ist leider noch geschlossen und man schafft es auch nicht mehr rechtzeitig, die zu öffnen. Und Data poltert ins Haus rein, klatscht gegen den Wohnzimmertisch und...
Ja, mit den ganzen anderen Jungs, weil die an der Tür standen und versucht haben, ihn aufzuhalten.
Ja, genau. Und
der David fällt um.
Richtig. Die David-Statue, die sie wahrscheinlich aus dem Florenz-Urlaub mitgebracht haben, fällt um...
Hey, ich werde ihr Jungs abgedacht, ich würde das Ding fallen lassen. Ich weiß, was denkt ihr vom guten alten Chang?
Du Idiot!
Oh nein! Oh Gott! Sieh mal, ist nicht kaputt gegangen. Ist völlig in Ordnung. Es ist...
Das hat mir noch gefehlt.
Was? Was?
Das ist Mamas Lieblingsstück.
Was?
Oh.
Ach du meine Güte.
Und dann bricht das beste Stück ab.
Darf man Pippi Mann überhaupt sagen in so einem Podcast?
Keine Ahnung. Jetzt haben wir es gesagt. Mal schauen, was passiert.
Dass wir sagen, das beste Stück.
Das beste Stück, ja.
Ist abgebrochen.
Data erzählt halt dann, wo sie jetzt hinziehen würden. Also es wird immer eindeutiger, dass anscheinend nicht nur die Walsh davon betroffen sind vom Umzug, sondern halt wirklich die ganze Gruppe. Und die Mutter kommt dann mit Rosalita zurück nach Hause.
Hat den Arm in einer Schlinge. Genau. Hat sich wohl auch eine Woche vorher flachgelegt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe hier schon wieder Roswitha stehen. Na gut, sie heißt Rosalita. Mhm. Die wird jetzt auch eingeführt und die kommt als Unterstützung ist die mit dabei und die macht schon so einen ziemlich panischen Eindruck direkt an der Tür.
Naja, die wurde beinahe von drei Autos überfahren. Also.
Ja, das stimmt. Jetzt erklärt sich's. Auf jeden Fall hat die schon so einen Schweißausbruch auf der Stirn und ich finde, die ist auch einfach, versteht kein Wort, was da gesprochen wird. Mhm. Und die liebe Mutter macht klar irgendwie so, ja, das ist die Dame, die uns jetzt ein bisschen beim Packen hilft. Die spricht halt leider nur Spanisch und adressiert direkt irgendwie Maus. Maus, du hast doch in der Schule Spanisch. Das ist ja in Amerika nicht unüblich, dass man da Spanisch in der Schule hat. Ob er nicht beim Übersetzen helfen könnte und in seiner coolen, kammschwingenden Art und nett ist mein zweiter Vorname Art, unterstützt er natürlich sofort beim Übersetzen. Und man geht so durchs Haus, während die anderen Jungs unten versuchen, die Statue zu flicken.
Clark, könntest du ihr das alles übersetzen?
Meine leichteste Übung, Mrs. Walsh.
Das ist wunderbar. Danke vielmals.
La marihuana va en el primer cajón. La coca y la rapidez van en el segundo. La heroína en la de abajo. Siempre hay que separar las drogas.
Also ich kann aufgrund dessen, kann ich nur so ein paar Sprocken Spanisch. Wie zum Beispiel... Also separiere immer die Drogen. Das ist so. Siempre separa las drogas. Und die Instrumentos de tortura sexual de Señor Walsh. Ist auch hart für einen Kinderfilm, fällt mir gerade auf.
Ja,
gell?
Ja, ja.
Ich liebe diese Sequenz, weil die halt auch so viel erzählt über das ganze Ding, über diese Gruppe von Jungs. Das sind halt auch Frechdachse und tun nichts Gute, ne? Und anstatt, dass er da wirklich hilft, irgendwie macht er der spanischen Frau da gerade das Leben zur Hölle, dass die wirklich komplett panisch wird. In einem Casa de Loco nennt sie das Haus. Mhm. Finde ich auch sehr schön. Dann sind wir unten.
Also jetzt hat Chunk das beste Stück wieder an die David-Statue angeklebt. Jedoch leider falsch rum.
Sieh mal, wie ist das? Wie ist das?
Oh, du Idiot! Du hast ihn falsch rum angeklebt.
Wenn Gott es so hätte haben wollen, würdet ihr euch alle ins Gesicht pinkeln.
Also mir gefällt es.
Das sind Dialoge. Das ist für einen Kinderfilm. weiß, also ich habe den bestimmt mit meinen Eltern gesehen, die haben sich damals nichts dabei gedacht. Heutzutage werden wahrscheinlich sehr viele brüskiert.
Ja, und Mutter sagt jetzt gerade nochmal, dass sie nochmal unterwegs ist, aber sie hat sehr viel Stress und sie erwartet von allen ein gutes Verhalten und Ordnung.
Und Mikey soll nicht aus dem Haus.
Genau, sie ist natürlich wie so eine Mutter, versucht alle zu schützen und den Stress nicht zu übertragen. Und die Jungs in ihrer Langeweile halten sich natürlich überhaupt gar nicht daran, was die Mutter sagt, sondern sie gehen auf den Dachboden und erkunden dort.
Dazu vielleicht noch zu sagen, also bei der Rundtour mit der Rosalita hat halt die Mutter gesagt, dass auf dem Dachboden die Sachen vom Vater sind und der nicht will, dass da jemand hochkommt. Und natürlich, was will Mouth? Der will wissen, was da oben ist. Und der stiftet dann die anderen dazu an. Mikey versucht die halt alle irgendwie davon abzuhalten, da hochzugehen. Aber das schafft er nicht. Die Jungs stürmen hoch zum Dachboden. Und auf diesem Dachboden sind halt lauter Dinge aus dem Museum, die halt mit den Piraten und Seefahrt zu tun haben. Und jetzt habe ich eine Frage.
Ja.
Was machen da bitte diese beiden Laserkugeln?
Ich weiß nicht, ich fand sie auf jeden Fall mega geil. Und vor allen Dingen laufen die auch die ganze Zeit, ne? Also da ist ja auch angesteckt an den Strom.
Auf dem Dachboden sind die ganze Zeit an. Also in den 80er Jahren wusste kein Kind, was das ist. Also ich wusste es damals auch nicht, deswegen war es mir egal. Ja. Aber wenn ich das heutzutage angucke, denke ich mir, warum stehen die Dinger da? Was haben die mit den Piraten und so zu tun? Und warum sind die am Strom?
Ja.
Kein Wunder, dass die kein Geld mehr haben fürs Haus.
Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Aber ich wollte sowas auch unbedingt haben. Und als ich dann mal irgendwann mal dran vorbeigelaufen bin und gemerkt habe, wenn man das anfasst, kommt dieser Strahl, also dann gehen diese Blitze so auf die Hand über. Das fand ich schon sehr cool. Aber ich finde den Dachboden an sich aber auch ganz großartig, weil das wirklich super vom Szenenbild. Das ist ja sehr, sehr, sehr vollgestellt und tausend verschiedene Dinge. Und es sieht auch alles gut patiniert. Ne? Da sind überall Spinnweben und Staub und so weiter und so fort. Und sie durchforsten da ja wirklich alles und Truhen und ziehen dann auch einmal die Kostüme an. Also du hast ja schon gesagt, dass wir sind hier im Piratenthema. Der Vater Walsh, der Kurator im Museum, hat natürlich auch eine Menge Sachen zu Hause auf dem Dachboden versteckt. Wo ich mich die ganze Zeit frage, warum sind die nicht im Museum und warum sind die bei ihm auf dem Dachboden? Ja,
das sind halt so wahrscheinlich Sachen, die keinen Platz mehr im Museum halt hatten. Da ist jetzt die Frage, wie wichtig dann eine Schatzkarte ist, dass die nicht so wichtig ist.
Dass ja, das meine ich nämlich genau.
In der Ausstellung, aber naja.
Die Schatzkarte ist in einem gläsernen Rahmen und da wird der tollpatschigste der Gruppe aufgefordert, das mal kurz zu halten, weil sie natürlich wissen, was passiert.
Nee, da noch nicht. Die Schatzkarte, da kommt er mit dem Fuß dran, dass es umfällt. Das, wo er es ihm in die Hand gibt, ist der Zeitungsartikel.
Ah, du hast recht. Ich gebe dir recht.
Genau, da stößt er mit dem Fuß an, dass das Ding umfällt, wo die Karte drin ist. Da ist ja dann, glaube ich, auch noch eine Dublone. Die wird da gar nicht erwähnt, die kommt dann erst später im Film wieder vor.
Ja.
Die finden halt diese Karte und Maus muss halt auch übersetzen. Diese Schatzkarte ist halt von 1632.
Auf Spanisch.
Nein, warte, du hast doch recht. Mikey findet die Karte im Rahmen und gibt es Chunk, dass er weiß, dass er es fallen lassen wird.
Na, wer hat den Film 1417 Mal gesehen?
Du hattest recht, das, was er mit dem Fuß umkippt, ist dann der Zeitungsartikel später.
Oh Gott, das ist das erste Mal in diesem Podcast, gell? Das ist jetzt voll,
deswegen schneide ich das dann auch raus.
Gott, das ist ein ganz schön bewegender Moment gerade für mich.
Brauchst du eine Minute?
Ich muss mich ganz kurz mal beruhigen. Das ist krass. Ein krasses Gefühl. Ja, wir sind bei der Karte und die ist eindeutig von der Küste, von Astoria auch. Mhm. Sie ist spanisch. Und es hilft natürlich, weil wir wissen ja jetzt, Maus kann Spanisch. Mhm. 1632 hast du schon erwähnt. Und es kommt der einäugige Willi drin vor.
So.
Und dann erzählt auch der, ja, warte bitte. Kurz, lass mich meinen Satz, lass mich meinen Satz zu Ende reden und dann reden wir über den einäugigen Willi. Also, der liebe Mikey weiß natürlich aufgrund seines Vaters irgendwie sehr viel Piratengeschichten und darin kam natürlich auch immer wieder mal der einäugige Willi vor.
Der einäugige Willi? Ja, das war der schlimmste und berühmteste Pirat damals. Mein Dad hat mir schon mal von ihm erzählt.
Dad erzählt dir alles nur, damit du endlich einschläfst.
Oh nein, wisst ihr, der einäugige Willi hat einmal einen Schatz gestohlen. Wow. Das war ein Haufen Rubine und Smaragde.
Und Diamanten?
Und Diamanten. Und das alles haben seine Männer dann auf das Schiff gebracht. Und es ist hinausgesegelt in den Sonnenuntergang. Und dann hat der britische König, naja, wisst ihr, er hat das rausgefunden. Und dann schickt er seine mächtige Armada hinaus, die sollte versuchen, ihn zu fangen. Und die Armada, die hat ein paar Wochen gebraucht, aber dann hat sie Willis Schiff eingeholt. Und dann gab es eine ungeheuer gewaltige Schlacht zwischen der Armada und Willis Schiff, der Inferno. Und in dem großen Kampfnebel, als die Kanonen nur so krachten, da ist Willi dann geflohen. Weißt du, weil er nicht bleiben wollte, denn er wusste, wenn er bleibt, dann würden sie ihn töten. Und dann hat er sich in dieser Höhle versteckt. Und die Briten, die haben alle Wände gesprengt, die um ihn herum waren. Und dann wurde er eingeschlossen. Seitdem ist er da gefangen.
Für immer?
Für immer. Und ewig? In der Falle.
Also wir sind im Piratenschatzthema angekommen. Ja, und jetzt müssen wir kurz eine Pause machen. Wie kann man in einem Kinderfilm den Piraten einäugigen Willy nennen?
Im Deutschen geht's ja noch einigermaßen, aber im Englischen One-Eyed Willy. Also ich kenne die One-Eyed Snake und Willy ist jetzt auch ein gewisses Synonym für ein gewisses Stück.
Für das beste Stück. Ich finde es auch fragwürdig. Ich frage mich ja, ob wir nach dem Film das beste Stück den einäugigen Willy genannt haben. Also, weißt du, ist das, was war zuerst da?
Ja, aber warum solltest du nach dem Film dein bestes Stück den einäugigen Willy nennen?
Hast du es noch nie gehört, dass man sagt, hier... Komm,
ja doch, aber warum? Aber das dürfte dann hoffentlich nicht da irgendwie aus dem Film kommen, weil was soll denn das für eine Assoziation sein, wenn du sagst, ach, wegen dem Film sage ich jetzt dazu einäugiger Willy.
Ja, also einäugig ist ja klar. Okay.
Ja,
das diskutierten wir, nachdem wir den Podcast ausgemacht haben. Das, weil sonst
diskutieren wir in einer Ab-18-Version dann.
Ja. So, einäugiger Willy habe ich mir hart markiert. Das haben wir behandelt, das Thema. Also könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, in unsere Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Findet ihr, das ist eine gute Wahl von einem Namen für den Piraten oder ist es eine schlechte Wahl? Da interessieren uns eure Meinungen auch sehr.
So, und jetzt kommt die Szene, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Chunk läuft mal wieder durch den Dachboden und ist tollpatschig und stößt gegen einen Bilderrahmen, der umfällt. Und da ist dann ein Zeitungsartikel drin über einen gewissen Chester Copperpot, der sich in den 30er Jahren auf die Jagd nach diesem Schatz gemacht hat. Und in diesem Artikel steht halt, dass dieser Copperpot der Meinung ist, dass er den Schlüssel gefunden hat, um den Schatz zu finden. Was halt dann auch nochmal für Mikey so eine Initialzündung ist. Okay, da weiß einer, dass es den Schatz gibt, also muss es den auch geben und deswegen können wir uns da mal auf die Suche nachmachen. Bei diesem Zeitungsartikel findet er dann auch noch ein Medaillon, das er dann noch einpackt, während die anderen Jungs schon wieder auf dem Weg nach unten sind. Weil die
Dublone, meinst du, ne?
Nee, dieses Medaillon, mit dem er dann, da werden wir noch zu sprechen kommen, dann wo er dann mit dem Leuchtturm, dem Stein und Dings dann...
Nee, das ist die Dublone.
Ach, das ist die Dublone, okay.
Das ist die Dublone.
Ah, Dublone habe ich immer eine Münze verstanden, also Geldmünze, und das ist ja keine Münze.
Ja, doch, das ist halt so eine ehemalige Dublone, wo der so drei Löcher reingemacht hat.
Okay.
Der einäugige Willy.
Drei Löcher für Willy. Nein, wieder falsch.
Yeah, Kinderfilm.
Ja, und Sebastian. Also sie gehen wieder runter und vor der Tür stehen die Perkins, die mit dem Vater der Walsh sprechen wollen, weil sie dabei sind, die Goondocks zu kaufen.
Genau, also das Wohngebiet der Goonies.
Und da habe ich jetzt auch mal nochmal eine Frage an dich. Weil man erfährt ja, dass da ein Country-Club hingebaut werden soll und ein Golfclub.
Mhm.
Du weißt, wie diese Landschaft da aussieht, wo das Haus steht?
Ja.
Wer baut denn da einen Golfclub hin? Das ist ja hügelig, also hügelig, nee, das sind ja richtige Abhänge. Da kannst du auch gar keinen Golf...
Fahr mal in die Dolomiten irgendwie, da habe ich selbst schon auf Golfplätzen gespielt, wo ich mir geglaubt habe, hier kommen... Also doch, das geht schon, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich weiß, was du meinst. Normalerweise assoziiert man ja mit Golfclub irgendwie so lange, gerade, flache Stücke. Aber es gibt auch so ein paar Golfplätze, wo es auch ein bisschen hügelig ist. Aber ich glaube, das ist ja auch nur dafür da, um halt direkt klarzumachen, die Perkins sind Arschlöcher. Also dieses typische amerikanische Ding von Country Club, Golf spielen, die obere, also das Elite.
Oberen 10.000. Paar, ja.
Genau. Was wollen die dann mit diesem, dann reißen sie lieber so das, ich sag jetzt mal Armenviertel ab, wobei ich das Haus nicht wirklich als Armenviertel irgendwie ansehe. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Haus.
Die so als Mittelschicht bezeichnen, die ja, aber
genau,
halt sich einfach
genau.
Wahrscheinlich nicht mehr die steigenden Kosten gerade irgendwie bezahlen können. Irgendwie wahrscheinlich genau. Hypotheken auf dem Haus. Hypotheken wurden wahrscheinlich von diesen Toys aufgekauft oder irgendwas in der Art.
Das sind auf jeden Fall die Bösewichte jetzt so, die halt irgendwie versuchen, die da alle rauszuekeln und sind natürlich nicht beliebt, aber die beiden Jungs, die ja da alleine gerade da sind, waren aber die Höflichkeit, so, das finde ich aber auch so klassisch amerikanisch, ne? Das würden wir ja in Deutschland auf keinen Fall machen, dem Typen auch noch irgendwie Sir nennen, aber die warten, also die bewahren die Freundlichkeit und tun, wie ihnen befohlen ist, nehmen diesen Brief in Empfang und, naja, sind halt schwer enttäuscht, weil sie wissen, dass es dann doch so was Endgültiges ist. Kurz so die Szene vorne dran, auf den Dachboden beenden sie damit auch zu sagen, so, hey, der Piratenschatz könnte ja unsere Probleme lösen. Ne? So, die Kids sind so euphorisch und sagen, ey, krass, so, das wäre das Ding, um unsere Probleme zu lösen. Wir brauchen diesen Schatz. Und der etwas Ältere sagt, komm, Leute, irgendwie, ich bin der Vernünftige von euch und so. Da prallen ja auch wieder so zwei schöne Welten aneinander. Finde ich auch irgendwie ganz, ganz süß irgendwie. Aber die Brüder sind dann aber auch wieder eine Einheit, was auch sehr schön dann sofort gezeigt wird, dass die sich dann gegenseitig trösten und sich in den Arm nehmen. Und der große und der kleine Bruder, sie streiten sich zwar, aber sie lieben sich auch.
Und dann kommt eine Szene, da kann ich absolut mitfühlen. Chunk meint, er ist so deprimiert, steht am Kühlschrank, holt sich die Sprühsahne rein und schießt sich direkt in den Mund.
Ja, Genau. Also,
bei mir wäre es nicht Sprühsahne, aber wenn ich deprimiert bin, gehe ich auch mal zum Kühlschrank.
Da hat Jeff Cohn auch erzählt, dass er daran gelitten hat, dass er so viel Sprühsahne an dem Tag gegessen hat. Dass er
ja, Sprühsahne aus der Dose ist auch schon ekelhaft, muss man sagen.
Ja, also, da ging es ihm nicht ganz so gut danach. Irgendwie kann man sich auch, das hat er bestimmt 4-5 Mal machen müssen.
Ja, da muss ich immer an das Interview denken mit Leslie Nielsen bei einem der nackte Kanonen-Szenen, wo er tanzen musste. Diese Tanzszene, wo er dann immer eine Olive frisst, wenn er sich nach hinten lehnt. Kennst du die?
Nee.
Und da hat er irgendwie gemeint im Interview, er hat irgendwie 100 Oliven an dem Tag gefressen und er kann seitdem keine Oliven mehr essen.
Ja, man muss doch mal ganz genau hingucken, wie Leute essen im Film. Ja. Das ist immer ganz wenig. Selten gibt's Filme, wo die Schauspieler so richtig reinhauen. Weil wenn sie das machen, ist ja klar, dann müssen sie das bestimmt 10, 15 Mal machen. Das heißt also, da bist, immer ist halt Sättigungsgefühl halt da und dann kannst du auch nicht mehr essen. Wo das zum Beispiel sehr gut umgangen wird, ist bei den Oceans-Filmen, weil Brad Pitt ja da immer was isst und es ist immer nur eine Einstellung. Aber der hat darauf total plädiert, mal das zu machen, dass er mal immer isst. Also in jeder Szene irgendwie, der hat ja immer diese Nachos oder irgendwas anderes. Der ist ja nur am Essen in dem Film. Und das ist so eine kleine Hommage irgendwie an diese ganzen Essdinger beim Film, weil so richtig gegessen wird er ja nicht irgendwie. Und auch trinken muss man mal gucken. Die Gläser kommen immer wieder mit demselben Stand zurück. Also das ist sehr, sehr lustig, wenn man da mal genau hinguckt. Ja, die Sprühsahne hat er aber essen müssen, der ja. Kleine.
Und die vier Jungs, also Mouth, Mikey, Chunk und Data, hacken jetzt einen Plan aus, weil sie durch die Initiation von Mikey halt sich auf den Weg nach der auf die Schatzsuche begeben wollen und wissen halt, dass Brent da das Hindernis wäre, weil er hat ja die Anweisung bekommen, dass Mikey nicht raus darf. Und sie benutzen dann seinen Expander, mit dem er gerade wieder trainiert, um ihn damit an den Sessel zu fesseln.
Genau. Und jetzt läuft im Fernsehen lustigerweise, läuft das Cyndi Lauper-Video von Goonies Are Good Enough. Und der Song kommt jetzt halt auch irgendwie als Soundtrack. Was ich auch sehr passend finde. Finde ich irgendwie ein geiler Song auch. So ein richtig schöner 80er-Jahre-Song. Der war ja auch sehr lange irgendwie in den Charts ganz weit oben. Irgendwie 15 Wochen auf 1, glaube ich sogar. Gell? Das war ja ein sehr erfolgreiches Lied. Und sie gehen stiften.
Genau, Mouth lässt noch die Luft aus den Rädern von Brands Reifen.
Was machst du da? Er hat bei 376 Leuten den Rasen gemäht, um sich das Ding kaufen zu können. Es ist das, was er am meisten liebt auf der ganzen Welt. Und jetzt ist es das plötzlichste Ding auf der Welt. Los, weg!
Was halt typischer 80er-Jahre-Kinderabenteuerfilm ist. Die Kinder setzen sich auf die Räder und gehen aufs Abenteuer.
Ja, in BMX-Rädern, ne? So wie bei E.T. irgendwie und mit so Fahnen an den BMX-Rädern und so. Es ist halt pure 80s. Sie fahren auch durch den Ort, fahren auch am Museum vorbei, grüßen noch Mr. Walsh einmal und so. Der weiß auch gar nicht, was gerade passiert. Sie machen sich auf den Weg ins Abenteuer.
Ja, und hier ist es halt eine der geschnittenen Szenen, die gedreht worden sind, aber nicht reingekommen sind. Eigentlich war nach Drehbuch und auch was gedreht worden ist, hier dann geplant, dass sie einen Zwischenstopp in diesem Diner, Supermarkt, was weiß ich da, Mischladen, wo vorhin Chunk seinen Milchshake und seinen Burger verdrückt hat, Zwischenstopp machen. Mikey holt sich da eine aktuelle Karte, um die Schatzkarte mit einer aktuellen Karte abzugleichen, um zu sehen, wo sie genau hin müssen. Währenddessen ist Chunk im Kopf in der Eistruhe und leckt jedes Eis an, das da drin ist. Das ist schon echt übelst. Natürlich kommt auch Troy vorbei.
Ist sein erster Auftritt, oder?
Nee, der war ja bei seinem Vater, stand er doch dabei. Steht er nicht neben
dem Nee, da ist er nur so ein dabei? Anderer. Da ist ein anderer mit dabei, so sein Gehilfe oder so. Der Kompagnon, genau. Aber Troys erster Auftritt wäre in dem Supermarkt gewesen, ja. Irgendwie. Aber ich finde die Szene auch nicht gut. Ich finde die auch so, die ist zu lang und so blablabla.
Ja, das einzige Gute an dieser Szene, also warum man sie vielleicht hätte drin lassen können, ist halt nur wegen das, dass Mikey die Karte hat, um eine aktuelle Karte mit der Schatzkarte abzugleichen, weil er dann halt genau sieht, wo er hin kann. Weil jetzt in dem Film ist es so, die haben die Schatzkarte von 1630 oder irgendwas und wissen genau, wo sie hinfahren müssen. Und diese Karte ist halt, ja, also dass er genau schon weiß, wo sie hin müssen, okay, kennt er sich anscheinend in der Gegend gut aus, jetzt nach dieser Version, wie es dann rausgebracht worden ist. Aber dass die Szene rausgeschnitten worden ist, ist auch ganz okay. Besonders, weil halt da auch schon Brent wieder auftaucht und die Jungs dann wieder vor ihm abhauen. Und das wäre halt dann auch irgendwie doppelt gemoppelt gewesen.
Ja, genau. Man muss also sagen, dass jetzt eigentlich davor Brent auch nochmal von Rosalita und seiner Mutter befreit wird schnell. Und er soll bloß die Verfolgung aufnehmen und seinen Bruder mit nach Hause bringen. Ja. Merkt dann auch, dass sie ihm die Luft aus dem Reifen gelassen haben und entwendet dann in einer kriminellen Art einem jungen Mädchen das rosa kleine Fahrrad mit Stützrädern.
Brent, wage nicht ohne deinen Bruder nach Hause zu kommen, oder ich begehe Hare Krishna.
Das heißt Harakirima.
Genau, das habe ich doch gesagt.
Was? Meine neuen Reifen? Sie haben die Luft aus meinen neuen Reifen gelassen. Sie sind Tiere. Ich werde sie... Hör mal, Kleine, es tut mir leid, ja?
Ah, mein Fahrrad, mein Fahrrad.
Ist dir auch mal gefallen?
Ich will mein Fahrrad zurück. Ich will
eine sehr schöne Szene, weil so jetzt nimmt er die Verfolgung auf und es sieht auch sehr skurril aus, wie er auf diesem Fahrrad da langfährt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das nochmal genau war, aber war das nicht kurz davor, dass Sean Astin Josh Brolin mit Josh anredet? Oder kommt das erst?
Das kommt ein paar Mal in dem Film vor. Ich glaube, 2-3 Mal.
Ja, ne, also, dass Joe Astin nicht in der Lage war, den Filmnamen seines großen Bruders zu sagen. Er nennt ihn Josh, wenn man da drauf aufpasst. Ist mir auch nie aufgefallen, bis ich es gelesen habe. Also, es ist mir tatsächlich nie aufgefallen, hat mich auch nie gestört. Aber da erzählt Richard Donner auch oft von Amy, dass der nicht in der Lage war, seinen Bruder mit dem Film.
Ist auch schon lustig, dass sie dann irgendwann mal gesagt haben, ach komm, dann lassen wir es drin. Also
ja, das kommt ja oft in den Film. Das kommt tatsächlich oft in den Film, wo die gesagt haben, ach komm, scheiß drauf.
Besonders, weil der Film wurde ja 5 Monate lang gedreht und dann waren sie noch einige Wochen nochmal mit der Nachsynchro beschäftigt. Und in der Nachsynchro hätte man das ja locker rausnehmen können.
Unbedingt. Also das ist ja auch gar kein Thema gewesen. Ja. Aber irgendwie ganz lustig, dass der Film so oftmals diese, also das würde man heutzutage auch nicht so machen. Also da wäre ja, oh Gott, da müssen wir Nachdreh machen und so weiter und so fort. Und das wird ja eigentlich dann gereshootet werden und so weiter und so fort. Und bei dem Film, aber wir kommen ja noch so 2-3 Szenen, wo man sich auch denkt so, okay, hat's das gebraucht? Aber kann man da sich nicht nochmal irgendwie anstrengen? Aber gut, da kommen wir ja noch dazu tatsächlich.
Die Jungs radeln weiter auf einer Straße.
Auf so einer schönen Waldstraße, ne? Mhm. Und entdecken jetzt, dass sie an der Küste ganz richtig sind und dass jetzt gerade die, ist das, da ist das schon mit der Dublone, ne? Mit den drei Felsen.
Da sind 3 Felsen, die ja auf der Karte sind.
1, 2, 3, genau. Und dann fahren sie weiter. Ne? Sie sehen den ersten Anhaltspunkt und dann wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Währenddessen ist der verfolgende Brand irgendwie auch auf dieser Straße unterwegs und wird dann überholt von jetzt im richtigen Film der erste Auftritt von Troy, der in dem Cabrio von seinem Vater da die Straße lang fährt und auf dem Beifahrersitz sitzt Ellie.
Andy.
Ach, Ellie,
die. Und sitzt die auf dem Beifahrersitz oder sitzt die hinten? Weil er stellt ja den
Seitenspiegel so ein. Nee, der sitzt auf dem Beifahrersitz, genau. Und hinten sitzt Steph.
Okay, weil da versucht ja mit dem Rückspiegel das so einzustellen, dass er in den Schritt gucken kann, oder?
Ja, ein ganz netter Geselle, auf jeden Fall. Geht auch vom Winkel überhaupt gar nicht.
Ja, deswegen dachte ich, habe ich immer irgendwie im Kopf, dass sie hinten sitzen würde.
Würde viel mehr Sinn machen, lieber Sebastian. Ja. Das würde viel mehr Sinn machen.
Aber sie sagt ja auch später.
Du bist ein Profi.
Sie sagt ja dann auch später. Ja. Sie sagt aber auch später dann seltsamerweise in einem Dialog, dass Toy immer versucht hat, den Spiegel so einzustellen, dass er in ihr Ausschnitt gucken kann. Erstens, sie hat gar keinen Ausschnitt bei ihren Klamotten. Hat sie überhaupt gar keinen? Und wie gesagt, man sieht, dass er versucht, zwischen die Beine zu gucken.
Vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler, keine Ahnung. Ja,
wahrscheinlich. Vielleicht gibt es im Englischen einen Ausdruck dafür und im Deutschen keinen. Und deswegen haben sie einfach Ausschnitt genommen.
Ich habe es überhört. Mir war das relativ wumpe. Also Troy ist sofort klar ein Arschloch.
Ja.
Hier würde Arschloch-Alarm vom Anfang viel eher passen. Ja. Sie treffen natürlich auf Brand, der jetzt auf der Straße unterwegs ist und diesem skurrilen Anblick, der da auf diesem Stützräderfahrrad da lang wird und sie machen sich über ihn lustig. Andy ist das aber nicht so richtig gerecht. Sie mag Brand, merkt man auch direkt. Das haben sie auch sehr gut etabliert. Mhm. Und Troy kriegt auch Wind davon, dass da so ein bisschen die beiden sich mögen. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und will jetzt Brand richtig eins auswischen.
Der will ihn umbringen. Alter. Oh.
Naja.
Das, was er macht. Also der sitzt auf einem Minirad mit Stützrädern und der Typ hält ihn fest und gibt mit dem Auto Gas, dass die Stützräder wegfliegen und lässt dann los, dass der Brand in den Abhang runterfliegt mit dem Rad. Das ist ein Mordversuch.
Okay, also in einem Nicht-Kinderfilm würde ich dir recht geben. In einem Kinderfilm würde ich das eher als...
Ja, ich sitze auch da und lache, aber trotzdem, wenn du es dir überlegst, ist es ein Mordversuch.
Okay, Punkt für dich. Jetzt kriegst du wieder einen Punkt. Da kann ich gar nicht gegen diskutieren, weil du hast ja recht. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder bei den Jungs.
Mhm, die schleppen sich einen Abhang mit ihren Fahrrädern hoch.
Und gucken diese Küste entlang und dann sitzt dann auch dieser Leuchtturm. Und dann, jetzt halten sie die Dublone hin und sehen, dass die Dublone mit den Felsen im Wasser übereinstimmt. Und dass der dritte Punkt in dieser Dublone, das dritte Loch in der Dublone deckungsgleich ist mit dem Leuchtturm, mit dem Restaurant.
Das ist auch wieder ein Punkt. Diese Dublone ist von 1600 irgendwas.
Ja.
Wieso ist da dieses... Der Leuchtturm kann man vielleicht... Also ich glaube nicht, dass es Leuchttürme schon 1600 wirklich gab, die so aussahen wie der im Film.
Das ist doch nur auf die Höhle gebaut, meinst du nicht?
Ja, oder auch wenn dann das... Ja, trotzdem, aber das Restaurant stand da hundertprozentig nicht.
Selbstverständlich nicht, lieber Sebastian. Und die hatten auch wahrscheinlich 1632 auch noch nicht irgendwie einen Coca-Cola-Pepsi-Automaten vorne dran stehen. Ja. Aber ich glaube, dass das die einfach der Eingang der Höhle ist, auf der es einfach das Restaurant geworden ist. Du musst jetzt auch nicht alles auseinanderbauen.
Ja, aber eine Höhle würdest du nicht als diesen Punkt dann auf der Dublone sehen, weil da eine Höhle ist ja eher was, was nicht da ist. Aber egal.
Man sollte dir einfach keine Filme mehr zeigen. So, ich glaub's noch.
Das ist jetzt auch Nitpicking, also mich stört's nicht im Film. Mir ist das auch bis vor ein paar Wochen gar nicht wirklich aufgefallen.
Ich finde das so krass. Also ich komme ja gleich noch zu Punkten, die ich viel schlimmer finde, aber gut. Wir müssen ab und zu mal, glaube ich, wirklich die rosa-rote Brille ausziehen und dann nochmal irgendwie drüber reden, irgendwie, was da für grobe Fehler gemacht worden sind. Aber sie funktionieren trotzdem, weißt du, das hast du halt nie vorher bemerkt. Das ist ja vollkommen am.
Das ist ja egal, weil es halt nicht wichtig ist für den Film.
Ja, genau. Und auf einmal merken sie auch, dass da Leute sind am Restaurant und dann hören sie zwei Schüsse. Und Chunk dreht halt komplett durch, ne? Richtig, der hat jetzt richtig Panik irgendwie und so
weiter. Ja, das Beste ist, finde ich, die Erklärung von Mikey, da hat nur jemand Töpfe fallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Die hören das aus 50 Metern, die Töpfe fallen. Respekt, was sind das für Töpfe?
Ja, das stimmt. Es müssen einige große Töpfe gewesen sein.
Der Mikey ist einer, der kann sich seine Welt schönreden, ja.
Auf jeden Fall, und der ist auch mutig. Und die schnappt jetzt da seine Kumpels und sie ziehen Richtung, sie wollen jetzt wissen, was da los ist. Und sie wollen jetzt den Schatz weitersuchen. Und jetzt wissen sie, sie müssen zum Restaurant. Also, der Weg ist klar. Sie gehen zum Restaurant.
Schauen durchs Fenster und sehen, wie die Fratellis gerade einen großen, menschengroßen Sack aus der Küche schleppen. Also, und haben vorher was Schussähnliches gehört. Also,
genau. Also, sagen wir mal so, sie kombinieren nicht miteinander. Nee. Ne?
Der Einzige ist, der kombiniert ist Chunk.
Jetzt muss ich meinen lieben Freund Markus Michael erwähnen.
Okay.
Ein Maskenbildner, dem ich schon sehr oft zusammenarbeiten durfte. Und der hat mit mir in den Drehpausen immer ein Spiel gespielt, irgendwie Filmzitate raten. Und das, was jetzt einspielen wirst, daran habe ich echt lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe.
Oh, eine Kühlbox mit Brause, habe ich einen Durst. So ein Mist.
Und der kann das so gut nachmachen. Und das hat er gebracht und ich bin nicht drauf gekommen. Und ich schäme mich echt wahnsinnig, dass ich das damals nicht rausgefunden habe. Aber sein zweitbestes Filmzitat, ein kleiner Exkurs ist nur so weiter, mal gucken, ob du es errätst, ist... Oh, es ist ja gar nicht mein Schrank.
Boah, das
ist hart. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht.
Ich weiß es nicht.
Okay, ich lasse es hier stehen. Ich kläre es jetzt nicht auf. Wenn jemand weiß, was für ein Filmzitat das ist, es ist wirklich sehr schwer, in unsere Kommentare. Es gibt wieder ein Geschenk von dir,
Sebastian. Nein.
Also lasse ich hier stehen. Aber Markus Michael sei an dieser Stelle gegrüßt, Emi. Auch ein riesen Goonies-Fan. Dem habe ich den Film auch, glaube ich, 2-3 Mal gucken dürfen. War sehr schön. Der hat auch so einen Hang zu Originalfilmrollen und so weiter. Der hat mir diese ganzen Originalfilmrollen gekauft. Also auch ein Freak wie wir. Vielleicht laden wir ihn ja mal phonetisch ein hier. Gut, wir sind bei diesem wunderbaren Zitat, eine Kühlbox mit Brause. Weil man auch noch Brause sagt, ne? Irgendwie ist halt Pepsi, was da draußen steht. Und dann findet er den Geländewagen in der Garage mit den Einschusslöchern.
Das ist ein Geländewagen. Einschusslöcher. Einschusslöcher!
Und jetzt zählt eins und eins zusammen und weiß, was jetzt hier Phase ist und stürmt irgendwie ins Restaurant rein, wo sich seine Freunde schon reingewagt haben und wie fallen alle um und stehen vor den Fratellis. Nee, Mutter Fratelli steht plötzlich hinter ihnen.
Genau, Mutter Fratelli steht hinter ihnen.
Und Mikey will auf die Toilette. Ist auch so geil, wie die da alle reagieren. Ich meine, jeder weiß jetzt,
was da... Erstmal fragt sie, was sie haben wollen. Und sie sagen Wasser. Nur Mouth übertreibt dann und will dann irgendwie einen besonderen Wein und was weiß ich nicht.
Nee, Scaloppina Milanese.
Ja,
ein Scaloppina Milanese. Fettuccini Alfredo.
Meistens gut, ja. Und Mutter Fratelli meint halt, es gibt bei uns nur Zunge und zückt halt das Messer und drückt Mouth den Mund so zusammen, dass er die Zunge rausstrecken muss.
Ist das dann nicht auch, aber das mit dem Wasser, ist es das? Und das ist doch kein Wasser, das kommt danach, gell?
Dann setzen sie sich halt hin. Die Mutter verschwindet, kommt dann wieder mit 4 Gläsern Wasser, wo so, naja, Wasser, das sieht eher so rostrot aus.
Da ist euer Wasser.
Danke sehr, Sir. Ich meine, Ma'am, sagen Sie mal, das soll Wasser sein?
Es ist nass, oder? Trink es!
Oh, der Maus, das ist einfach so eine geile Szene, wenn der da dieses Ding bestellt, diese große Fresse, die der Typ hat. Ne? Ich meine, Wahnsinn, irgendwie, was hab ich da gelacht? Lache ich immer noch, wenn ich das sehe. Mag ich sehr gerne.
Mikey muss dann auf die Toilette und Chunk meint, na, wir sollen die abhauen. Und Maus nimmt dann ja so 2 Gläser und schüttet dann das Wasser immer hin und her und meint, na, Mikey, musst du aufs Klo.
So ein kleiner Wichser. Ja, herrlich. Ja, ja, genau. Und im Hintergrund wird die Leiche durchs Bild getragen, finde ich auch gut. Die Jungs sitzen da noch da am Tisch, ne? Und im Hintergrund wird so eine Leichensack auch mal versteckt.
Echt, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Doch, doch, die laufen da hinten durch mit der Leiche.
Ja, Mikey darf dann runter auf die Toilette.
Genau.
Ist unten im Keller und er soll sich halt rechts halten und nur rechts.
Genau, und dann ist es auch sehr gruselig und so aufgelöst. Ne? Es ist dunkel, der geht so eine Treppe runter, wie das halt so ist in so Filmen. Ey, der Keller ist immer gruselig. Mhm. Atmet auch so in sein Asthma-Gerät wieder rein, so, ne, hat ein bisschen Angst. Jetzt packt es ihn dann doch irgendwie, aber die Schatzfinder-Mentalität kommt da aus ihm raus und auf einmal hört man so einen animalischen Schrei.
Oh Mann, stinkt das hier. Was zum Henker war das?
Und noch Gesang, Operngesang.
Richtig, das kommt aber erst nach dem Schrei.
Ja,
die italienische Oper, genau. Dann blickt er auch durch so einen Türspalt und sieht, dass so ein angekettetes Wesen da im Keller drin ist und jammert und rumort irgendwie. Und einer der Fratelli-Brüder ist gerade dabei, ihm irgendwie Essen vorzusetzen.
Jake ist das.
Genau, Jake, genau. Der schimpft mit diesem Wesen. Da kommt, glaube ich, auch raus, dass es der Bruder ist, ne?
Ja. Ich glaube, ja.
Okay, auf jeden Fall ist dann der Fratelli-Bruder weg und Mike kann seinen Anblick da gar nicht glauben irgendwie und dann schiebt er so diese Essensplatte, ja, die so
ab. Versteckt er sich noch, weil ja der Jake rausgeht und setzt sich aber auf eine Mausefalle.
Ja, stimmt, und gibt keinen Mucks von sich, ne? Genau.
Auf jeden Fall, er ist halt so neugierig, dass er halt nicht abhauen kann, sondern er muss halt nochmal reinschauen dann, und der dreht sich um. Wir können das Gesicht nicht sehen, aber Mikey, und der erschrickt sich halt und haut ab.
Haut ab, richtig. Jetzt geht der Stiften, Emmy rennt nach
oben. Im Restaurant sind Brand, Andy und Steph aufgetaucht und da rennt er halt rein und der Brandon sagt halt, so Jungs, das war's jetzt, jetzt hauen wir hier ab, das kann ja nicht sein.
Ja, er will seinen Bruder nach Hause bringen, ja. Der Auftrag der Mutter ist er immer noch, ne? Er ist immer noch im Auftrag der Mutter.
Genau, dann sind sie draußen, unterhalten sich, die Kids sehen, wie die Fratellis wieder so einen Sack ins Auto transportieren, wieder Menschen groß. Die meisten machen sich immer noch keine Gedanken darüber.
Und Chunk will nach Hause.
Chunk will nach Hause. Er hat keinen Bock mehr, verstehe ich auch.
Ja, und dann kommt der Satz, wir haben vielleicht morgen kein Zuhause mehr. Hm. Also, ne?
Ah, nee, warte, ah, sorry. Ich habe mich getäuscht. Oben war nur Brand. Die Mädchen kommen erst jetzt.
Genau. Jetzt kommen die Mädels dazu, genau, richtig.
Jetzt ist auch Brand wieder ein bisschen abgelenkt wegen Andy, so dass genau. Die Jungs halt zurück zum Haus können. Und da ist die Tür abgeschlossen und sie kommen eigentlich nicht rein und dann ist Mouth mal wieder ziemlich assi.
Es ist abgeschlossen.
Gott sei Dank!
Hey, warte einen Moment, Chunk. Weißt du, ich habe ein paar Nacktfotos von deiner Mama beim Baden. Ich würde sie dir verkaufen.
Was?
Ganz billig.
Treibt er halt so weit, dass Chunk halt ausrastet und auf ihn zurennt. Er geht zur Seite und dadurch bricht dann halt Chunk durch die Tür durch. Und Sie gehen alle rein und sagen, danke, Chunk.
Ja, der, auf dem wird immer rumgehackt, ne?
Ja, und dann die Mädchen, die sind noch draußen, die treten dann auf so eine Gartenhake.
Mit so einem toten Fisch.
Ja.
Mit so Fischgräten,
ja. Irgendwas ist da drauf, ja. Und erschrecken sich und rennen dann hinterher. Brand will eigentlich wieder abhauen.
Schluss jetzt, Mikey, wir hauen jetzt ab, klar?
Hey, nein, hör mir doch mal zu!
Was für ein
Bruder. Gib ihm doch ein paar Minuten. Du musst aber bei mir bleiben, ja?
Ja!
Recht, sie weiß, worüber sie redet.
Ja, die Leute sind hier!
Andy, die ist ein bisschen rallig.
Findest du, dass rallig hier das richtige Adjektiv ist?
Wie heißt das sonst?
Verliebt.
Ach.
Verliebt, lieber Sebastian.
Ach.
Schmetterlinge im Bauch. Also, wir sind im Raum im Keller, ne? Die Jungs sind weiter in Goldgräberstimmung und...
Ja, der Mikey ist jetzt richtig mutig und führt die anderen zum Slot. Also, Mikey will halt, dass sie den sich angucken. Alle haben so ein bisschen Schiss, aber Mikey bringt die halt dazu, hinzugucken. Und dann dreht sich Slot um und alle erschrecken sich. Und da sind halt eigentlich Andy und Brand gerade dabei, sich zu küssen. Werden aber von den anderen umgerannt und dann gibt's halt nur dumme Kommentare von den anderen.
Oh, Schande, Brand, du Schande!
Jeder weiß es dann nicht!
Los, komm schon, Brand, gib dir einen Zungenkuss!
Na, das ist ja ekelhaft, da kann ich nicht mehr hinsehen.
Und dadurch kommen sie halt in diesen Vorratsraum. Dadurch sind sie da reingestürzt.
Sind die jetzt in dem Vorratsraum, es kommt die Szene mit dem, wo sie die Geldscheine finden und glauben, das Problem ist doch andersweilig gelöst. Sie haben ja jetzt Geldscheine gefunden und dann kommt raus, dass das ja alles Falschgeld ist und dass da eine Gelddruckmaschine steht und so weiter und so fort und die Fratellis Geldfälscher auch noch zusätzlich auch noch sind.
Aber bevor sie das Falschgeld entdeckt haben, Chunk ist wieder ungeschickt und stößt an den Wasserkanister. Da ist so eine große Wasserflasche, kennt man ja auch aus amerikanischen Filmen. Gibt es jetzt auch hier häufiger in Deutschland, in Büros oder sowas, diese Großwasserkanister mit irgendwie 20 bis 50 Liter drin. Die ist halt, normalerweise sind die aus Plastik, die ist halt aus Glas, ist wahrscheinlich die 80er Jahre, gab es vielleicht noch nicht so viel aus Plastik. Er meint noch, er hat sie aber nicht und lässt sie fallen, die Flasche zerbirst.
Hör mal, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir überall auf dem Fußboden Schokolade verteilen und lassen Chunk sich durchfressen?
Okay, Maus. Ich kann eine Menge ertragen, aber was zu viel ist, ist zu viel. Ich hab's. Ich hab es nicht.
Holzklotz.
Hoffentlich war es keine Pfandflasche.
Sie wissen auf jeden Fall, dass die Fratellis Gangster
sind. Genau, weil sie finden da nämlich auch eine Zeitung mit den Fahndungsfotos von den Fratellis.
Genau. Im Zuge dieses Durchstöbern riecht Chunk auf einmal Eiscreme.
Das ist auch so geil, ich rieche Eiscreme durch eine Metalltür. Der Typ ist der Hammer.
Da habt ihr es, Leute. Ihr hört ja niemals auf mich. Ich hab gesagt, es gibt Ärger. Aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr seid wirklich verrückt. Ihr bringt euch doch mal selber unter die Erde. Es gibt eine Klappmühle und da stehen eure Namen bestimmt schon auf den Türen. Also ich verschwinde jetzt. Ich rieche Eiscreme. Die haben mein Lieblings-Eiscreme. Oh, seht mal, die haben Pralinencreme und die haben Mississippi-Schlamm. Oh.
Und einen Riesenberg Schokoladenexplosion mit Apfelgeschmack und Apfelsine und Rumtraub und eine Hawaii-Rolle und Schokoladenexplosion und was ist?
Relativ brutale auch, ne? So schön die eingefrorenen Leichen. Das sind also eine dieser Leichensäcke, mit denen die Fratellis da die ganze Zeit rumgemacht haben. Ja, und jetzt ist natürlich allen klar, dass sie ja in Problemen sind.
Genau, die Fratellis kommen zurück. Sie kriegen es halt mit durch die nicht ganz dichten Böden, dass die wieder zurück sind. Und Chunk riecht erstmal, dass die Fratellis Pizza mitgebracht haben.
Jemand ist hier gewesen. Die Tür ist offen. Mach sie zu. Jemand hat das Licht angelassen. Du bist zu dumm.
Pizza.
Psst.
Pepperoni.
Psst. Pepperoni. Ja.
Typen packen die Leiche wieder zurück in die Kühlkammer und stopfen dabei aus Versehen Chunk mit rein, weil der hinter der Leiche steht. Und den Geheimgang, den sie ja schon gefunden haben, dadurch, dass das Wasser da reingetropft ist von dem Container, den der Chunk umgeworfen hat, und haben da den Geheimgang im Kamin gefunden und machen sich jetzt dann dort runter und verstecken sich unten im Kamin.
Der Eingang vom Tunnel, genau.
Da merken sie dann auch, dass Chunk nicht da ist. Das sind auch gute Freunde, dass sie es erst da merken.
In der Aufregung, finde ich, kann das passieren.
Chunk versteckt sich halt in diesem Eisraum dann. Die Fratellis kommen unten rein. Die merken, dass jemand da gewesen ist, schauen sich um. Gehen wieder raus, Chunk niest noch und die Mutter Fratelli sagt beim Rausgehen noch Gesundheit.
Sogar in Englisch, sogar auf Deutsch. Also das klassische Gesundheit.
Ja, Gesundheit ist aber typisch in Amerika, dass sie das sagen bei Niesen. Ja, aber merkt gar nicht, dass da ein anderer geniest hat als ihre Söhne oder sie. Auf jeden Fall, Chunk kommt dann raus aus dem Raum und geht zum Kamin und die anderen lassen ihn nicht rein, sondern sagen, er soll die Polizei rufen. Er ist doch auch eigentlich assi.
Ja.
Die verstecken sich unten im Kamin, weil sie da einigermaßen sicher sind, wissen, dass die Gangster oben sind und lassen Chunk oben und sagen, naja, du schaffst das schon, hol die Bullen.
Ja, irgendwie muss es ja zweigeteilt werden, ne? Und auf jeden Fall, dass die Mutter glaubt, dass Slot ausgebrochen ist und dass sie auf keinen Fall zurück in den Zoo fährt, nochmal neue Ketten holen. Also, ne? Das kam da jetzt auch noch genau. Und Chunk ist jetzt irgendwie beauftragt worden, die Polizei zu benachrichtigen, während sie sich da in dem Tunnel da verstecken. Aber die Goonies gehen weiter in den Tunnel rein und das Abenteuer nimmt jetzt hier so seinen Beginn, finde ich so. Jetzt ist es so das Höhlenabenteuer. Data macht Licht mit einer seiner weiteren Erfindungen, mit so einer ultrahellen Lampe.
Für 10 Sekunden.
Genau, danach die Batterie ausgeht. Aber dafür war sie schon ziemlich hell, also beeindruckend hell. Und sie gehen geblendet so ein bisschen rückwärts durch den Tunnel und kommen da auch ein bisschen weiter. Jetzt sind wir wieder bei Chunk, kurz irgendwie. Der flüchtet durch den Wald an so eine Straße. Er hält auch so ein Auto und es ist dunkel draußen. Und das ist natürlich ausgerechnet der Land Rover der Fratellis. Und dann geht so da innen so über, man sieht ihn so an die Fensterscheibe lehnen und der erzählt so...
Anhalten! Stopp! Ich bin ein kleiner Junge!
Was haben wir denn für ein Problem?
Sehen Sie mit sich, ich kann nicht so weit laufen. Meine Freunde und ich, wir hatten gerade eine Begegnung mit ein paar wirklich abscheulichen Leuten. Vielleicht haben Sie schon von Ihnen gehört, die Fratellis. Jedenfalls haben wir ihr Versteck gefunden. Können Sie mich bitte, bitte zum Sheriff fahren? Ich kann nämlich alle drei beschreiben.
Baruch Atta Adonai.
Bimba da Yoki, Pieni de Malia.
Krass ist ja, dass ja dann, was da Chunk sagt, der rezitiert dann so ein Bar Mitzwa-Gebet. Baruch Atah.
Ja, genau. Das war auch spontan.
Fand ich auch sehr überraschend dann in dem Film. Also, weil damit kannst du ja normalerweise nichts anfangen.
Ja, der Junge hat's gefühlt, ja. Auf jeden Fall. Genau, und jetzt ist dann der andere Bruder der beiden. Also es sind ja Jake und Francis. Und Francis kommt von hinten, nimmt Chuck gefangen und packt ihn in den Kofferraum.
Wieder zu einer Leiche.
Ja, die zweite Leiche.
Chuck kommt immer zu den Leichen, der arme Kerl. Ja,
hat einfach gerade einfach kein Glück. Und jetzt sind wir wieder bei unseren lieben Goonies im Tunnel. Und dann kommen die an so ganz diversen vielen Rohren vorbei in so einem Höhlengang, Emil, und so. Und das ist jetzt die Szene, wo ich denke, so.
Das ist ein Geheimgang, ein geheimer Gang zu einem Schatz. Warum sind da Gasrohre und Wasserrohre? Hat sich dann der Wasserscheiß-Gasinstallateur gedacht, oh, guck mal.
Meine Frage zielt auf was ganz anderes hinaus. Wie lange, glaubst du, sind die da gelaufen? Weil sie sind mit dem Fahrrad einmal aus der Stadt rausgefahren, an die Klippe. Und die sind doch jetzt gerade mal 2 Minuten in dem Tunnel und kommen an etlichen Rohren vorbei. So, und dann, die drücken es ja später hoch, da wird durch einen Unfall ausgelöst und in Bruchteil einer Sekunde kommt die Polizei auch schon angefahren. Ja, das finde ich noch viel schlimmer.
Wir wissen nicht, wie lange sie schon unterwegs sein. Kann schon sein, dass sie Stunden unterwegs sind.
Ja, gut, was dafür sprechen würde, wäre natürlich, dass es draußen schon dunkel ist und die ja noch im Hellen da reingegangen sind, ja.
Sie hämmern auf jeden Fall gegen diese Rohre, weil sie sich halt aufmerksam machen wollen. Und da passiert halt, also okay, wenn du gegen Rohre klopfst, das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber es ist lustig. Zum Beispiel siehst du einen Tennisplatz, wo draußen so ein Wasserspender steht, da geht einer
hin. Ein Country Club, genau.
Ja, will Wasser trinken, aber warum haben die schon einen Country Club und wollen noch einen bauen? Na egal. Und will Wasser trinken und dann geht das halt so runter und haut sie ihm dann hoch in die Fresse und er wird nach hinten katapultiert. Dann siehst du auch wieder die Dusche, wahrscheinlich auch von diesem Country Club, wo dann die Männer drinnen stehen und duschen wollen. Die Wasserhände werden in die Wand gezuckt.
Genau, es löst so eine Kettenreaktion aus, ne?
Man sieht dann Troy, wie er auf die Toilette geht.
Ja, was liest er?
Ganz in Ammo oder Ammo in Ganz?
Ja, genau, ganz in Ammo, ja.
Die unten haben wohl ein bisschen zu viel an den Rohren rumgerüttelt und rumgehauen und dann schreit halt Mouth, sein Vater ist ja Klempner.
Umkehrdruck!
Das ist jetzt auch ein Begriff, den ich jetzt nicht kenne. Ob es den wirklich gibt, müsste man einem Klempner uns sagen, wenn einer hier zuhört.
Hundertprozentig. Ganz kurzer Aufruf. Hört uns hier ein Klempner zu. Gebt es Umkehrdruck. Bitte schreibt es in unsere Kommentare.
Auf jeden Fall passiert es halt, dass Troy, der gerade auf der Toilette sitzt, von dem Wasser, das wieder nach oben schießt, von der Toilette katapultiert wird.
Genau, und ruft danach so ganz verzweifelt nach seinem Daddy. Ja, die Rohre unter in den Tunnel brechen natürlich alle durch diesen Druckausgleich irgendwie und ein Wasserstrahl schießt irgendwie durch den Tunnel und öffnet dadurch einen neuen Durchgang. So wie so ein Kärscher, kann man sich das vorstellen, der so einfach ein bisschen Dreck wegkärscht.
Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsszenen. Es geht wieder zurück zu Chunk, der jetzt bei den Fratelli sitzt unten in dem Restaurant. Und sie ihn verhören und einen Mixer nebendran gestellt haben und ihm drohen, seine Hand im Mixer zu zerkleinern, wenn er ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt.
Hey, Kleiner, ich möchte, dass du uns alles sagst. Erzähl uns, was du weißt.
Wirklich alles?
Und ob alles?
Also alles. Okay, ich werde es euch sagen. In der 3. Klasse habe ich bei einer Geschichtsarbeit gemogelt. Und in der 4. Klasse, da habe ich Onkel Max Toupé geklaut und mir ins Gesicht geklebt, als ich Moses in der hebräischen Schule gespielt habe. In der 5. Klasse, da habe ich meine Schwester Heidi die Treppe runtergeschubst und behauptet, es wäre der Hund gewesen.
Also das ist ja dreigeteilt, was er erzählt. Also du hast erstmal erzählt einen Teil Geschichte, du gehst wieder zurück zu den anderen Kids, dann geht's wieder zu Chunk, der weiter seine Geschichten erzählt, dann geht's wieder zu den Kids und dann geht's wieder zurück zu Chunk, wo er dann die beste der Geschichten erzählt.
Das Schlimmste, was ich je gemacht habe, ich habe zu Hause einen Berg falsche Kotze angerührt. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Und die falsche Kotze habe ich versteckt. Ich bin rauf auf den Rang. Und dann habe ich so eine Geräusche gemacht. Und dann habe ich über die Brüstung geworfen. Und auf all die Leute, die unten saßen. Und dann... Das war furchtbar. Den ganzen Leuten ist schlecht geworden. Und die haben angefangen, sich anzugotzen. So mies von mir im ganzen Leben noch nicht zumute.
Irgendwie fange ich an, ihn klein zu melden.
Meint auf einer wahren Geschichte beruhen soll, was mal wohl Steven Spielberg gemacht hat als Jugendlicher.
Richtig, genau. Das habe ich auch gehört. Das ist eine Erfahrung von Steven Spielberg ist. Ich liebe die Szene auch, die ist einfach herrlich und wieder das Spiel.
Also auf jeden Fall jetzt, die Kids unten finden eine Laterne und Zigaretten, also es war wohl schon jemand anders hier in dem Gang. Andy wird gerade extrem hysterisch.
10 Minuten hat Troy mir noch in den Ausschnitt geglotzt. Na und? Was ist denn schon dabei, nicht wahr?
Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, dann würde ich mir immer noch den Ausschlag
lassen. Was ist los mit dir?
Andy, alles okay.
Geht's dir nicht gut?
Andy! Das ist okay, Andy. Warte.
Au, mein Zeh. Ich glaube, ich hätte ihn ruhig meinen Körper ansehen lassen sollen. Habe ich nicht einen wunderschönen Körper? Habe ich nicht einen wunderbaren Körper?
Du hast einen wunderbaren Körper.
Wie viele Jahre habe ich denn noch, bevor ich fett werde? Bevor mir die Haare ausfallen? Bevor ich aussehe wie der da?
Und da finden sie dann die Leiche von Copperpot.
Genau.
Wo sie hier ein Skelett aus Plastik benutzt haben dafür bei den Dreharbeiten.
Richtig. Später kommt noch echter Knochen.
Ja, da frage ich mich auch, warum haben sie da echte Knochen benutzt später? Aber kommen wir dazu.
Keine Ahnung. Ja, ich finde auch das Set, das sieht halt schon so ein bisschen nach Plastik aus.
Echt?
Also auch diese Felsen, die da unter der Decke hängen,
ja,
und so.
Ja.
Das, also das ganze Chester Copperpot-Nummer ist so ein bisschen... Naja, also damals hat es mich voll gekriegt, jetzt ist es so, also ich weiß halt leider zu viel, ich habe zu viele Filme selbst gemacht, weil ich weiß, dass es keine echten Felsen sind, das macht es leider manchmal kaputt.
Der größte Fehler ist ja was ganz anderes da.
Jetzt kommen wir nicht mit der Baseball-Karte.
Doch, und zwar wissen wir, dass ja Chester Copperpot durch den Zeitungsartikel in den 1930er Jahren darunter gegangen ist und die ziehen dann eine Baseballkarte aus seinen Sachen von Lou Gehrig von 1973.
Ja, wie kann sowas passieren, ey? Das jetzt, da muss ich aber auch an dich denken, als ich das gelesen habe und gedacht habe, das hältst du dem Film bestimmt vor.
Ja, also sagen wir es mal, früher wäre mir das auch nicht aufgefallen, aber, und es stört mich auch nicht, das ist so, ja. Man sitzt halt da und denkt sich, warum? Also das hat ja überhaupt keinen Sinn,
diese
Baseball-Karte. Die hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Geschichte, die hättest du auch locker weglassen können. Und das, also ich verstehe es halt nicht. Also das ist doch was, das muss einem auffallen. Aber das macht den Film nicht kaputt.
Ja, nee, also es geht mir relativ, wie schon gesagt, irgendwie weit hinten vorbei. Ich fand noch wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt da auch so eine Art Schlüssel finden bei ihm irgendwie, ne? Und dass die Jungs zu der Erkenntnis oder jetzt unsere Gruppe kommt zur Erkenntnis, wenn so ein Experte jetzt hier schon scheitert, wie wird es uns dann wohl gehen? Wir sind ja nur Kids und so. Jetzt steigt so ein bisschen die Angst und der Respekt und natürlich lösen sie auch die Falle aus.
Ja, aber wie dilettantisch von Mikey.
Ja, genau.
Du, da ist ein Seil, da zieh ich mal dran.
Ja, das ist fast Prometheus-artig. Prometheus-esk. Auf jeden Fall fallen jetzt die ganzen Steinquader aus der Decke.
Super krasse Falle von wegen, okay, die Steinquader fallen runter, aber du ziehst dann alleine und es dauert ungefähr 2 Minuten, bis die Steinquader, die da sich anfangen zu bewegen, runterzufallen.
Ja. Ist auch eine ältere Falle.
Ja, okay.
Kann ja dauern.
Ja, etwas eingerostet.
Naja, wir kommen aber auf jeden Fall, kommen sie so den Tunnel weiter, sie können dieser Falle gerade noch so entkommen und dann hören sie was und dann der Brand öffnet so einen Durchgang und dann so, ganz ruhig, leise mal, da ist doch irgendwas und so weiter und so fort. Und jetzt kommen Tausende von Fledermäusen aus dem Loch geflogen und so weiter. Und man sieht halt auch tatsächlich, wenn man es mal anhält und genau hinguckt, dass es sehr oft auch einfach Fliegen sind. Also so Krawattenfliegen, ne?
Krawattenfliegen und teilweise Kreppband, das sie zusammengeknollt
haben, genau.
Und dann mit einer Luftkanone raus durchgeschossen haben.
Es funktioniert halt trotzdem, weißt du? Und das finde ich so schön, wenn also Filme noch auf so einen Schwachsinn zurückgreifen. Und es funktioniert trotzdem. Ich glaube wirklich dran, dass da Fledermäuse rausfliegen. Und für den Effekt hat es gereicht.
Ja, und ich finde es auch so toll, dass dein Maus versucht, den Sitzbefehle zu geben, damit er nicht von denen angegriffen wird.
Ja, weil es halt auch, wie heißen die auf Englisch? Flughunde heißen die doch auch. Die heißen auch in Englisch auch so. Also nicht nur Bat, sondern die haben auch diesen Dognamen.
Pteropus ist ein Flughund.
Du bist so ein Korinthenkacker.
Ja, es ist Wiki. Ich habe halt Wikipedia mal schnell aufgemacht. Aber tatsächlich, du hast recht, die sehen aus wie Fledermäuse, ja. Ich hatte Flughunde, hatte ich immer gedacht, das wären diese Eichhörnchen-ähnliche mit diesen Flügeldingern.
Die mit dem Riesenfell und dann immer so auf dem Wind segeln.
Ja, das dachte ich, das wären Flughunde, aber...
Nee, Flughunde sind so Fledermäuse.
Die sehen aus wie Fledermäuse, okay. Aber wusste ich gar nicht. Wieder was dazugelernt. Unser Podcast ist sogar noch lehrreich.
Und vor allen Dingen gibst du mir das zweite Mal recht.
Ja, das war es jetzt aber auch.
Jetzt weiß ich aber langsam wirklich nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich werde schon rot. Ja, wir haben die Fledermäuse erwähnt und parallel kommt jetzt Chunks Kotzgeschichte. Die haben wir gerade schon erwähnt. Die ist einfach nur glorreich und göttlich. Ja. Die Fratellis mögen ihn jetzt. Ne?
Ja, aber sie wollen trotzdem seine Hand pürieren.
Irgendwie fange ich an, ihn klein zu mögen.
Los, pürieren!
Nein, ich bin doch noch so jung.
Was kann
ich? Nein, ich will Geige spielen lernen. Nicht meine Hand.
Erfahre ich jetzt die Wahrheit von dir? Erfahre ich jetzt die Wahrheit? Oder soll ich dich jetzt sagen? Was war das für ein Geräusch? Der Junge kann uns nichts vormachen, Mann. Da unten
ist ein Tunnel!
Das ist ja das Tolle, der Chunk hat ja nie gelogen. Der hat denen ja eigentlich die ganze Zeit alles erzählt, dass die runter in den Kamin gegangen sind. Alles, nur die Wahrheit, aber die haben es halt nicht geglaubt. Keiner glaubt ja dem Chunk irgendwas, was er erzählt irgendwie. Das ist ja sein Dilemma. Also zuerst kommt jetzt die Szene, die kommen unten und sehen so einen Wasserfall, wo sie dann durchlaufen. Also und finden da unten am Boden die ganzen Münzen. Schauen sich halt um und denken, sie haben den Schatz gefunden, bis sie halt realisieren, okay, das ist gar nicht der Schatz, sondern sie sind am Boden des Wunschbrunns von der Stadt und das hier unten sind die ganzen Münzen, die halt Leute runtergeworfen haben, um sich halt Wünsche zu wünschen. Mouth fängt halt an, die ganzen Münzen einzusammeln.
Moment mal, das ist kein Gold, das ist ein Wunschbrunnen.
Sie? Hey Jungs, sie? Das muss der alte Mossgarten-Wunschbrunnen sein.
Weißt du, ich habe immer geglaubt, wenn man sein Geld da hineinwirft, dann würde ein Wunsch in Erfüllung gehen.
Also, du nimmst deine Wünsche und ich nehme Wünsche von deinen.
Hey, ja, warte,
warte, stopp, das könnt ihr nicht machen.
Wieso?
Weil es die Wünsche von jemand anderem sind. Es sind die Träume von jemand anderem.
Ja, aber weißt du was? Diese hier, genau diese hier, das war mein Traum, mein Wunsch, echt. Und der ist nicht in Erfüllung gegangen. Also nehme ich sie wieder zurück. Ich nehme sie alle zurück, kapiert?
Dann kommt zurück Schnitt zu den Fratellis, wo sie dann die Duplone vor dem Kamin finden und wissen, okay, da unten muss irgendwas sein, die Kinder sind da runter, da wird wohl der Schatz sein.
Und dann nehmen sie ihm die Eiscreme weg. Und das ist, ich erwähne diese Szene nur, weil es ja, wenn man es genau hinhört, ist mir aber auch nur durch die Recherche aufgefallen und ich habe es dann auch geguckt, man hört den Regisseur im Hintergrund lachen, weil er sich so königlich amüsiert hat über Chunks Weinen, wenn ihm, wie, also sein Spiel ist auch wirklich hervorragend.
Er hat auch gemeint, als er die Szene gedreht hat, hat er daran gedacht, dass seine Mutter gestorben ist, damit er weinen kann.
Und der Regisseur lacht.
Und dann sehen wir oben am Brunnen Troy mit seinen Kumpels stehen, wo sie gerade über seinen Fortschritt bei Andy reden, ob er denn schon mit
Knick-Knack gemacht hat.
Und er meint, sie sind noch nicht so weit, aber das wird sich bald ändern. Und dann wirft er eine Münze in den Brunnen und die kommt dann wieder schnurstracks zurück in seine Hand geflogen.
Richtig, finde ich auch sehr gut. Ja. Also, jetzt sehen wir aber Chunk, der bei Slot eingesperrt wird. Und Slot guckt diesen schönen Errol Flynn-Film. Irgendwie läuft so ein bisschen Fernsehen und dieses festgekettete Wesen, was sich da so also auch Gefallen daran findet. Und das ist der Film Captain Blood. Auf Deutsch heißt er Unter fremden Flaggen, gell?
Boah, frag mich nicht, das ist auf jeden Fall ein irre Flynn-Film.
Also auch ein großer Piratenfilmdarsteller aus der schwarz-weiß 1920er Zeit. Da sieht es eine Szene, wo er mit einem Säbel vom Ausguck des Piratenschiffs durch das Segel mit seinem Säbel da reinsticht und dann lässt er sich so runtergleiten. Und ja, also kann man schwer erklären, glaube ich, aber wenn man es gesehen hat, dann weiß man, was er da macht. Die wird nochmal wichtig, die Szene. Und Chunk sieht jetzt den Slot auch zum ersten Mal.
Wir auch. Also ich glaube, wir sehen auch
wir jetzt auch, genau, mal sein Gesicht. Richtig. Ja. Der hat aber wirklich, wie gesagt, gute Laune, weil ihm der Film gefällt. Und Chunk ist erstmal schockgefroren.
Ja, der hüpft aber vor Angst auf dem Stuhl hin und her. Und das findet ja Slot so lustig, dass er mithüpft.
Man merkt davor, dass die zwei sofort Freunde werden.
Ja.
Die Fratellis steigen in den Tunnel. Jetzt währenddessen hat Andy Kontakt mit oben aufgenommen. Jetzt wissen sie, dass Troy oben ist. Troy hat den Eimer des Wunschbrunnens runtergelassen und Andy ist gerade dabei reinzusteigen, damit sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Und Mikey appelliert dann an alle nochmal.
Versteht ihr das denn nicht? Wenn ihr das nächste Mal den Himmel über euch seht, wird es in einer anderen Stadt sein. Wenn ihr das nächste Mal eine Arbeit schreibt, ist es womöglich in einer anderen Schule. Unsere Eltern wollen immer nur das Beste für uns. Aber wie auch immer, sie müssen das tun, was für sie richtig ist. Denn es ist ihre Zeit da oben. Aber hier unten ist es unsere. Hier unten läuft die Zeit nur für uns. Das alles ist in einer Sekunde vorbei, wenn wir in Troys Eimer nach oben fahren.
Hat eigentlich nur noch so eine heroische Musik unten drunter gefehlt.
Ja, genau.
So eine Hans Zimmer-Melodie oder sowas.
Hans Zimmer wäre genau der Richtige dafür gewesen, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und dann schneidet man wieder nach oben für Troy und der zieht so an dem Seil und man sieht aber schon direkt so, ey, da, wenn der so zieht und da hängt ein Mensch dran, Chapeau.
Ja, oder sie ist leicht, Andy.
Oder sie ist leicht, genau, aber die Jacke, die sie die ganze Zeit, die College-Jacke, die sie die ganze Zeit trägt, die dann auch Troys Jacke ist, die kriegt er jetzt quasi zurück, weil auch Andy erkannt hat, dass das ein Schuft ist. Ja, und Troys Wunsch, mit Andy Knickknack zu machen, ist damit auch passé.
Ja, das ist zum Beispiel, das sollte wissen vielleicht nicht alle unsere Zuhörer, aber in Amerika, also in den Filmen ist das immer so, dass es so ein Zeichen ist, wenn Sportler ihre College- oder Highschool-Jacke geben, die immer ihren Freundinnen zu tragen. Das ist so das Zeichen, wir sind ein Paar, wir gehören zusammen.
Ich mache das heute noch, also meine Verlobte trägt auch meine erste FC Köln-Jacke.
Die Arme.
Sehr, sehr gerne.
Es geht zurück zu Chunk und Slot.
Schokolade.
Möchtest du einen Schokoladenriegel? Sieh mal, ich habe ein Bein hier.
Sir?
Schokolade. Ruth. Ruth. Ruth, Baby. Ruth.
Eigentlich ist es auch so sehr ikonisch, ne? Das kennt auch jeder. Also, ja, den Grund habe ich mir diesen Baby Roots Riegel auch in Amerika gekauft.
Den gab es bei mir mal, als ich in Mainz noch gewohnt habe, im Rewe im Regal.
Wie fandst du den?
Ich habe ihn einmal gegessen. War okay. War jetzt nicht weltbewegend.
Ja, also, ne, ist nicht so.
Ist ein guter Riegel, aber jetzt, der war halt, hat auch irgendwie $3,50 gekostet, weil es halt USA-Import war.
Ja.
Ja, musste dann nicht sein, dass man sich den häufig. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein Muss, dass ich ihn mal, als ich gesehen habe, dass ich ihn kaufen kann, dass ich ihn kaufen muss.
Absolut. Also ist jetzt keine Mega-Empfehlung. Irgendwie so ein Snickers hat irgendwie mehr Pfiff, finde ich. Auch ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Auch alle anderen Riegel sind natürlich sehr
toll.
Ich
hoffe, es kommt eine Riesenladung Snickers jetzt bei uns an demnächst.
Wäre mal der erste Sponsorpartner, das wäre nicht schlecht. Langsam müssen wir mal hier mit Geld verdienen, sonst sehe ich schwarz für uns beide. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt dabei zu sehen, wie Chunk und Slot Freunde werden. Sie füttern sich gegenseitig.
Das ist schon übel, also dieses Gegenseitig.
Und dann kommt auch füttern. So, Mann, oh Mann, Mister, Sie sind ja viel verfressener als ich.
Ja. Und ja. Dann nimmt halt Slot auch noch hoch und küsst Chunk und Chunk, das ist auch ein geiler Spruch. Ja.
Mann, du riechst wie Sportstunde.
Ja. I love it. Es ist auch wirklich, das ist auch so gut eingeführt, weil das Monster auch direkt so weggenommen wird. Ne? Klar, ja. Wir haben jetzt ein bisschen damit gespielt und so, Schreie aus dem Keller und natürlich gruselst du dich auch als 8-, 9-, 10-Jähriger, Schrägstrich 41-Jähriger. Irgendwie gruselt man sich da irgendwie und dann ist das so ein liebenswertes Monster, was echt gruselig aussieht, aber es ist so ein guter Kniff. Ich finde es wirklich richtig gut, weil es ist sofort so die Luft aus diesem Horror raus.
Ja.
Ne? Also ja, ist wirklich sehr gut. Tolle, ist auch eine tolle Figur. Man sieht jetzt wieder, dass die Fratellis weiter vorwärts kommen. Die sind jetzt zum Beispiel bei den abgestürzten Felsen und tapsen jetzt in so Fallen von Data. Warum Data diese Fallen gesetzt hat, keine Ahnung.
Ja, ist halt so eine Spielerei. Der denkt halt, damit würde er sie aufhalten. Aber das sind halt nur so
Mickefetz-Dinger. Ich wollte auch Mickefetz sagen. Irgendwie. Klar, das muss man übersetzen. Das sind kleine Knaller.
Ja, Mückenfürze, also ganz klein, diese ganz kleinen, die immer zu 100 an einem Strang sind, China-Böller.
Mickefetz, auch ein schönes Wort.
Mikey findet den nächsten Hinweis. Das sind so Steine in der Wand, wo das mit der Jord, das er von Copperpot mitgenommen hat, von dem seinem Skelett, wo sie jetzt wohl damit weiterkommen können. Der findet drei Steine, wo es genau drauf passt, kann das drehen, aber dadurch löst er wieder eine dieser Kettenreaktionen aus.
Eine weitere Falle, genau, und eine Kanonenkugel rollt so um sie herum, so durch so ein Leitsystem irgendwie so. Man hört das Geräusch, das ist auch so. Man sieht auch so irgendwie, dass es keine Kanonenkugel ist, sondern eine Bowlingkugel.
Ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal sprechen sollten, weil es gibt ja so Gerüchte im Netz, die der Meinung sind, dass Mikey die Reinkarnation von einäugigen Willi ist. Weil ja er zum Beispiel auch zu Hause bei seinem Gattertor hat, ist ja auch so eine Bowlingkugel involviert bei dieser Kettenreaktion.
Ja. Oh Mann, ja, okay, also die Diskussion können wir uns dann in...
Nein, die können wir uns sparen, die Leute haben
Zeit. Nee, vielleicht machen wir es so, wenn wir mal dich erfolgreich sind, dann machen wir mal so ein Meet and Greet mit Fans, weißt du, mal so per Skype oder so und dann kann man mal über sowas diskutieren. Wie seht ihr das eigentlich irgendwie? Ist Mikey die Reinkarnation vom einäugigen Willi? Klingt auch wie ein schlechter Scherz. Aber man kann sich ja aus allem aus was hineinleiten. Das ist auch lustig. Ich meine, jetzt mal Spaß beiseite, der Film beschäftigt halt so viele Leute und ich habe ihn auch so viele Leute gesehen und klar gibt es dann so hier den Gedanken, da den Gedanken und das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen besprechen wir den Film ja auch, weil er einfach ein unfassbar schönes Abenteuer ist. Ne? Und deswegen, und der beschäftigt uns ja auch, wie gesagt, schon seit der Kindheit. Naja, kleiner Exkurs, genau, der Schlüssel passt. Das Ende dieser Kettenreaktion ist, es öffnet sich ein Abgrund, auf dem Data zufälligerweise steht. Und er fällt in so einen Schacht rein und er kann sich nur retten, einer seiner weiteren Erfindungen. Und zwar hat er so ein Gebiss mit einer Feder in seinem Ärmel.
Nelda!
Die Backenzähne des Teufels, genau. Und die schießen nach oben, halten sich in so einer Stalaktite fest. Und dann wird er so abgefedert, kurz bevor er an den Grund dieses Abgrunds kommt, wo so Pfähle aufgebaut sind, ja, wo man quasi sofort tot ist, wenn man da reinfällt. Er hat es aber geschafft, irgendwie in dieser Falle zu entgehen.
Und da unten geht es dann natürlich auch weiter mit dem Gang.
Korrekt, genau, da geht es weiter im Abenteuer. Und jetzt sind wir wieder bei Chunk und Chunk ruft die Polizei an. Und hier kommt es irgendwie auch zu einer sehr schönen Reminiszenz.
Hallo Sheriff, ich bin im alten Leuchtturm. Ich möchte was melden. Ein Mord.
Warten Moment, bleib dran, okay? Bist du schon wieder, Lawrence?
Sheriff, hören Sie! Diesmal sage ich die Wahrheit! Ich bin hier in Fratellis Keller mit diesem Kerl eingesperrt!
Ja, wie das letzte Mal, als du mir von den 50 persischen Terroristen erzählt hast, die sämtliche Steakhäuser der Stadt besetzt hatten.
Slot, komm sofort zurück! Ein Moment, mein Slot, was?
Ist das etwa sowas wie mit den kleinen Viechern, die sich vermehren, wenn man sie mit Wasser begießt, was?
Was natürlich eine Reminiszenz an Gremlins ist, das erfolgreichste, wie schon erwähnt, Drehbuch von unserem Drehbuchautor dieses Filmes, von Chris Columbus. Finde ich aber auch sehr schön, irgendwie so weiter, weil man so kann sich richtig vorstellen, wie Chunk da immer anruft und irgendwelche Seemannsgarn da erzählt. Aber in diesem Telefonat, während der Polizist das so abwiegelt, geht Slot so ein bisschen die Gäule durch und er reißt das Telefonkabel irgendwie raus dabei und die Verbindung ist unterbrochen.
Nee, Slot will in den Kamin runtergehen und Chunk läuft ihm hinterher und läuft halt zu weit und deswegen wird dann das Kabel rausgezogen.
Oder so.
Glaube ich.
Punkt für dich. Du hast recht. Genau, sie gehen also weiter in den Tunnel, weil auch Slot irgendwie in diesen Tunnel immer reinruft und hört sein Echo da irgendwie Echo, so weiter so fort. Bitte spiel es ein.
Da unten ist es ganz dunkel, Slot. Es ist ein Echo, Slot. Echo!
Wir sind jetzt aber wieder bei den Kollegen, die unten am Abgrund alle abgekommen sind. Genau, sie machen Pinkelpause.
Pinkelpause! Wer muss noch?
Ich.
Okay, dann ist das Klo für die kleinen Jungs und der Tunnel ist für die kleinen Mädchen. Gehen wir. Brent, wo willst du denn hin?
Auf die Herrentoilette.
Und wo wollt ihr Jungs hin?
Na, auf die Herrentoilette, Mikey.
Ja, logisch, wir gehen auf die Herrentoilette.
Auch ein guter Gag.
Und Andy ist jetzt wieder, wie du sagst, verliebt. Möchte Brent verführen und ruft halt nach ihm.
Brent!
Bloß der hat gerade keinen Bock, der ist am Pissen und schickt deswegen Mikey rüber.
Ja, richtig. Man sieht so eine schöne Einstellung, wie Mike versucht Halt zu finden, während er da gerade
mit der Fuß dann
abgeknutscht
am Boden
wird. Her, ja, genau. So parallel kommt Chunk mit Slot an diesen wackelnden Rohren vorbei, die immer noch auf und ab tanzen im Tunnel. Weil sie da nicht wirklich durchkommen, nimmt dann Chunk seine ganze Kraft zusammen und drückt diese Rohre nach oben.
Ja, hier ist Mikey ganz sicher durchgekommen.
In 3 Sekunden später oder vielleicht nur 2 Sekunden später ein Polizeisirene. Und das ist
vielleicht
natürlich...
Vielleicht war das einfach direkt neben der Polizeistation.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Es ist natürlich direkt neben der Polizeistation. Ja, ich meine, es tut auch nicht wirklich weh, aber man weiß ja, was sie durch erzählen wollen. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, da hätte man das auch eventuell anders lösen können. Irgendwie. Aber egal, es tut wirklich nicht weh. Ich finde, das sind halt bloß die Dinge, dass wenn man das jetzt so als Erwachsener guckt, da stolpert man drüber. Früher hat man halt da drüber weggesehen und da war das für einen vollkommen normal, dass sofort die Polizei da ist, weil es ist ja auch nur ein Soundfile, was da gespielt wird, ne? Also deswegen alles gut. Ja, also die Knutscherei geht ja noch vonstatten und die Fratellis kommen aber auch immer näher und so weiter. Und die Fratellis kommen jetzt auch an diesen Abgrund, ne? Und gucken da unten rein und sehen, dass da ein Seil runtergelassen wurde und wissen so, aha, die Kids sind da unten. Und sie sehen auch Lampenschein,
ja,
ne?
Ja, aber kurz vorher zieht sich halt Mikey wieder zurück nach dem Kuss. Das ist natürlich vollkommen durcheinander.
Falsche Richtung, Casanova. Da geht's lang. Danke. Okay,
hast geküsst. Erzähl, wie es war.
Da war was ganz Merkwürdiges.
Was? Was denn?
Trägt Brand Zahnklammern? Weißt du das? Was ist? Warum lachst du denn? Steph, es war einfach fantastisch.
Wenn du ihn das nächste Mal küsst, mach es mit offenen Augen. Ich schwöre dir, es ist eine völlig andere Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Auch gute Nummer, ne?
Und besonders das Geile ist dann geht halt, du siehst halt, dass oben die Fratellis, wie die da runtergucken. Und dann geht ja Andy wieder rüber zu Brand und macht so mit dem Kopf dieses Nicken so, hä? Gehen wir mal wieder zur Seite. Also die ist richtig, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen darf, weil du dann wieder meckerst.
Flugzeuge im Bauch.
Ja, die ist richtig verliebt.
Ja, die ist verliebt, hat Flugzeuge im Bauch. Und die sehnt sich nach Nähe.
Ja. So.
Du bist du bist ein böser Mensch.
Was, ja. Und Brent meint auch hier, spinnst du jetzt? Guck mal, die Fratellis sind da.
Ja, genau, das ist aber gut. Dann gehen sie in so einen Tunnel rein und dann zieht die Kamera so zurück oder es gibt eine Totale von dem Raum. Dann sieht man so, dass die in so einen riesigen Totenkopf gerade reingehen.
Genau, ja.
Also es ist auch super gutes Set. Irgendwie. Das ist wirklich cool gemacht.
Ja, wenn du überlegst, das gebaut für eine Einstellung.
Ja, das geht aber. Also ich meine, bis jetzt war noch nichts viel Teures in dem Film drin, außer die Maske von Slot natürlich. Und die Tunnelsysteme sind natürlich auch alle im Studio gedreht.
Studio,
klar,
ja.
Ne, das ist halt alles gebaut. Das ist auch überschaubar, was bis jetzt da war. Also der Wasserfall ist natürlich ordentlich. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, das musst du schon solide bauen. Das ist so ein Becken, was du bauen musst. Das muss halt auch alles wasserdicht sein. Da muss es einen Abfluss geben. Also das hat so ein bisschen Infrastruktur, brauchst du schon dafür, ne? Wenn du so einen Studiobau machst. Das geht nicht einfach so hoppladihopp. Aber jetzt kommen so die, nach und nach kommen jetzt so die teuren Sets, was diese 19 Millionen wirklich gekostet hat in diesem Film.
Ja, also sie gehen weiter, kommen jetzt an so einen Wasserfall wieder, wo ein Baumstamm über den Fluss oder über diesen Bach hinüberführt, klettern rüber, Maus schaut nach hinten und sieht, dass die Fratellis kommen und gibt mal wieder sein
Arschloch-Alarm!
Richtig.
Und Data, der als letztes läuft, hat eine Idee.
Sei kein Vorstellung, der Arschloch!
Ich hab eine tolle Idee, Jungs, Rutschparty!
Und dann läuft er so und es läuft ihm eine...
Ja, ist Öl.
Naja, es soll Öl sein, ne? Soll Öl sein, aber es ist, glaube ich, so eine Melasse mit Lebensmittelfarbe, die sie da drauf, also die in seinem Schuh drin war. Aber eine seiner weiteren Erfindungen, was richtig...
Die macht sogar Sinn.
Ist die erste Erfindung, die wirklich auch funktioniert.
Also ich kann dir sogar sagen, aus was sie gemacht worden ist. Sie ist aus Glycerin, Wasser und Lebensmittelfarbe.
Guck mal, mit Lebensmittelfarbe war ich schon gar nicht so verkehrt.
Ja.
Siehst du, habe ich ein Drittel der Inkredenzien schon erraten. Dann kommen sie aber in meiner Meinung nach das geilste Set. Also der nächste Raum ist der geilste Raum.
Der
da ist dieses riesige...
Hä? Der Orgelraum.
Der Orgelraum. Dieses Knochenklavier irgendwie, das finde ich einfach super. Also ich weiß noch, dass ich, bevor ich den Film gesehen habe, damals, dass ich den Trailer gesehen habe. Der lief im Fernsehen irgendwo. Und da weiß ich noch, dass ich dass sie diese Szene da drin hatten, wo die dieses Klavier spielt, das fand ich A, mega gruselig und B, aber auch total faszinierend, so, das ist jetzt so richtig Piratenthema. Also, das hat mich schon wirklich beschäftigt, fand ich sehr gut. Und ich finde es auch super gut gebaut, kann ich nur meinen Hut vorziehen. Jetzt ist aber für mich tatsächlich so ein bisschen das Absurde ist, dass da so 2 Meter vor dem Orgelraum ist dieser Baumstamm. Der ist genau auch vielleicht 4 Meter lang und so weiter. Und die Fratellis schaffen es einfach nicht irgendwie über diesen scheiß Baumstamm zu kommen. Die Szene geht jetzt ja ein bisschen lang, ne?
Auf der Rückseite der Karte sind halt Noten.
Genau, richtig. Und auch ein spanischer Text, den Maus wieder übersetzt und so weiter. Und sie müssen wohl richtig spielen oder muerto. Ne? Tot. Andy hat ja Klavierunterricht gehabt, aber wohl auch nicht sehr intensiv, wie sie selbst zugibt. Sie versucht jetzt diese Noten zu spielen. Beim ersten Mal hat sie sofort einen Treffer und die Spannung steigt. Es wird natürlich, irgendwie die Fratellis kommen immer näher, aber auch so ein bisschen mit Slapstick-Einlagen. Sie laufen natürlich auf die Baumstämme und rutschen aus und beide prellen sich den Unterleib, um es mal nett zu sagen. Sieht auch sehr schmerzhaft aus. Da kann ich übrigens sagen, wie es gemacht wurde. Wie die abgerutscht sind, ohne dass sie sich selbst wehgetan haben.
Wie?
Das benutzt man sehr oft, diesen Trick, wenn man jemanden so im Film in die, ich sag mal, Nüsse tritt.
Mhm.
Du hast eine Hose an und dann nimmst du quasi ein Seil, so einen Strick, es muss schon ein ordentliches Seil sein, und dann bindest du das in deiner Hose an deine Füßen fest. Also am linken und rechten Fuß wird es festgebunden, so auf die Länge, dass wenn du da reintrittst, einfach diese Spannung, trotz Spannung, du nie unten an die Weichteile kommst. Und dann ziehst du da die Hose drüber. Damit kannst du natürlich auch auf so ein Ding drauf fallen, ohne dass du dir die Weichteile quetscht.
Mhm.
Das ist so ein alter Trick. Kann man auch mit einem Spanngurt machen, aber da hat man es mit einem Seil gemacht. Ja, wieder was gelernt, ne?
Mhm. Ich werde es nachher nicht ausprobieren.
Wir machen Folgendes. Ich komme jetzt bei dir vorbei und du kannst es bei mir mal ausprobieren. Ja, also diese Szene, die finde ich jetzt halt so ein bisschen, das haben sich jetzt wirklich arg Zeit gelassen, dass diese Fratellis da nicht über diesen Baumstamm kommen, weil sie sind ja wirklich echt in Greifnähe schon und die spielen da ihre Noten und dann natürlich auch eine falsche Note wird gespielt und es stürzt auch noch der Boden ein, weil die falsche Note gespielt wird und da kommt ein super Made-Painting zum Einsatz, wo sie so... In einer Kameraeinstellung sieht man so die Abgründe, die sich unten auftun, so wie so Vulkanlandschaft, also die ganz tiefe Höhle. Das ist dann durch ein Made-Painting gemacht worden. Das haben wir schon mal erklärt, gell, was Made-Paintings sind, oder sollen wir es nochmal erklären?
Ja, haben wir. Brauchen wir nicht nochmal.
Hört euch die Indiana Jones-Folge an, da erklären wir, was Made-Paintings sind. Und auf jeden Fall kommen die Fratellis immer noch nicht so richtig nahe und Data guckt nochmal nach dem Rechten. Dann sind sie aber schon unten über den Baumstamm drüber gekommen und jetzt schaffen sie es wirklich nicht, innerhalb von 10 Sekunden den Zugriff zu schaffen.
Naja, sie sind ja an Data dran, sie schnappen ihn, aber er hat ja noch diesen Boxhandschuh unter dem Trenchcoat, mit dem er sie ja wieder zurückschlägt und sie wieder runterrutschen.
Wo man sich auch die ganze Zeit fragt, wo war denn der Boxhandschuh die ganze Zeit? Hä? Der ist nämlich nicht klein. Aber gut, es ist ein Kinderfilm, ein Abenteuerfilm, da sehen wir über das drüber. Das ist so tatsächlich... Versucht man jetzt hier Spannung aufzubauen und die Bösewicht kommt immer näher und sie müssen diese Tür öffnen und man sieht auch durch die richtigen Noten, die gespielt werden, öffnet sich dann ein Zugang, so eine Zugbrücke wird dann runtergelassen. Sie schaffen es auch jetzt so in allerletzter Sekunde durch diesen Durchgang zu gehen und sie haben das nächste Rätsel und die nächste Falle gelöst.
Und kommen jetzt zu den Wasserrutschen, die sie runterrutschen müssen.
Genau, und da gab es wohl auch noch eine Szene vorweg, wo die auch mit so einem Skelett arbeiten, das in die richtige Richtung zeigt, ne? Weil da gibt's ja drei Tunnel.
Ja, wo man dann irgendwie am Ellbogen kitzeln musste oder sowas.
Ja, genau, am Ellbogen musste man kitzeln und dann das Skelett irgendwie auf den richtigen Tunnel gezeigt, in den sie da einspringen. Ist auch ein super Set. Ich habe immer daran gedacht, als ich es gesehen habe, okay, das haben sie in irgendeinem Schwimmbad gedreht und haben dann da einfach nur so ein bisschen Moos reingehangen. Ist aber tatsächlich eine eigengebaute Wasserrutsche, die sie dafür gebaut haben. Ja, auf dem Studiogelände wurde dann so eine richtige Wasserrutsche nachgebaut und dann halt, wie ich schon gerade beschrieben habe, da wurde dann Moos reingehangen und so getan, als ob das so eine alte Wasserrutsche wäre. Aber ich finde, man sieht so ein bisschen, dass es keine Piratenwasserrutsche ist.
Ich fand die jetzt nicht so schlimm.
Ja, vielleicht bin ich einfach zu versaut durch meinen Job. Aber früher als Kind hat es bei mir auch funktioniert. So ist es nicht.
Jetzt kommen wir zum krassesten Set überhaupt von dem Film.
Genau, und es ist auch eine gute Geschichte, die drum wankt irgendwie. Also wie gesagt, ich fand ja wirklich tatsächlich, finde ich das Knochengerüst fast noch besser. Also Knochenklavier meine ich, finde ich fast irgendwie so als Set, finde ich das schon super geil geworden. Aber jetzt stürzen sie am Ende dieser Wasserrutsche, stürzen sie in eine riesige Höhle, in einen großen, großen Höhlensee. Und in diesem Höhlensee steht die Inferno, das Piratenschiff von dem einäugigen Willi.
Und das haben die ja in Originalgröße nachgebaut.
Komplett, ja, Wahnsinn.
Und du musst ja vorstellen, der Film geht wie lange? 112, 114 Minuten oder sowas. Ja. Und wir sind hier schon bei Minute 90 oder sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Und was das gekostet haben muss.
Und dann kommt der Money Shot.
Und dann bauen sie da das Riesenschiff hin und dann ist das gerade mal für die letzten 20 Minuten. Ah, es ist schon krass. Also das würde heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr gemacht werden. Da würde der Produzent sagen, hier habt ihr nicht mehr alle. Wenn das Ding nicht drei Viertel vom Film drin ist, dann zahlen wir das nicht.
Heutzutage würde man erstmal die Vorgeschichte vom einäugigen Willi dauernd drehen, wie das Schiff da unten angekommen ist, damit man ja viel Screentime hat mit dem Set. Hundertprozentig irgendwie. Man hätte sich nicht getraut, das erst am Ende zu zeigen. Das finde ich aber eigentlich auch total schade, dass man so seine Money Shots dann so dauernd so ausbügelt irgendwie und so, hey. Aber die Geschichte drumherum finde ich eigentlich auch ganz süß, weil wir haben ja schon erzählt, dass der Richard Donner mit den Kindern so seine Probleme hatte und man kann auch noch erwähnen, dass sie den Film chronologisch gedreht haben, dass sie also nicht irgendwie nach Sets also gedreht
zum Großteil
haben.
Großteil nicht komplett, sondern
zum genau, Großteil. Aber zu über 90% ist der Film chronologisch gedreht worden, also nach Drehbuchreihenfolge. Deswegen kommt natürlich auch erst am Ende das Set mit dem Schiff, also während sie da in Astoria gedreht haben, wurde dann in Warner Brothers Studios in Los Angeles, wurde dann dieses Schiff gebaut und dieses riesige Set. Und Richard Donner wollte eine richtige Reaktion von den Kindern haben, wenn sie das Schiff zum ersten Mal sehen. Der wollte diese strahlenden Augen haben und hat denen die ganze Zeit nichts von diesem Schiff erzählt, also beziehungsweise auch das Set nie gezeigt, die durften das nicht sehen. Und dann haben sie den Kindern wirklich da die Augen verbunden und haben sie dann davor das Set gestellt und dann mussten sie da in dieses Becken springen und aus dem Wasser auftauchen und dann sehen sie zum ersten Mal das Schiff und er wollte genau diesen Moment haben. Und ich weiß nicht, wer von denen es war, aber irgendeiner flucht und sagt, Josh. Holy shit. Ja, holy shit. Und es hat natürlich dazu geführt, dass sie dieses erste Reaktion nicht nehmen konnten, sondern dass sie es nochmal drehen müssten. Und da war Richard Donner auch wirklich geladen.
Das verstehe ich halt nicht, weil in dem Film wird sonst so häufig Shit, Arschloch-Alarm, Scheiße und was weiß ich nicht gesagt. Und dann können sie das nicht nehmen, weil in der letzten Szene er das da sagt.
Aber was sie tatsächlich ja auch gemacht haben, ist, jede Phase, wo geflucht wird in dem Film, ist immer unterlegt mit Musik.
Ja, du könntest dann fürs Fernsehen das dann so schneiden, dass du es rausnehmen konntest. Genau. Ja, aber dann könntest du auch da was.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, man hätte dann irgendwie auf dem Schiff bleiben können in dem Moment. Weißt du, wenn die dann auftauchen, nochmal kurz im Schiff schneiden, dann kannst du ja um diesen Satz drumherum kommen. Es ist ja auch nur so eine Legende, dass er da ausgerastet ist und das hat nochmal drehen lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Kids am Anfang ganz schön Augen gemacht haben, als sie dieses mega geile Set gesehen haben. Ne?
Die haben wahrscheinlich ihren Text vergessen und was weiß ich nicht, was sie machen sollten, sondern haben einfach nur auf Schiff gestarrt und sonst nichts mehr gemacht. Also so stelle ich mir das vor. Und dann haben sie es halt ein zweites Mal gedreht. Also
die haben sie bestimmt nicht nur in einem Take gelassen oder zweien. Ich glaube, das haben sie sogar noch mehrmals gedreht. Aber die Geschichten ranken halt so darum, das finde ich ja immer. Man kann ja mal ein bisschen was vom Set erzählen. Auf jeden Fall ist dieses Set mehrere Millionen Gallonen Wasser irgendwie dafür gebraucht worden. Das ist schon, was seinesgleichen sucht. Und vor allen Dingen, als sie das gedreht haben, war auch natürlich Harrison Ford anwesend. Und es gab sowieso diverse Setbesuche, weil Spielberg da ja allen das gezeigt hat. Und Richard Donner ja genauso, die allen ihren dieses super Set gezeigt haben. Und irgendwie, ich glaube, Corey Feldman hat ihm, glaube ich, in seiner, oder Sean Astin hat in seiner Biografie auch, glaube ich, geschrieben, irgendwie so, war schon absurd, dass du immer mit Indiana Jones durch diese Tunnels da gelaufen bist, durch die Höhle gelaufen bist irgendwie. Und der war ja dann auch da und hat mit den Kids da Blödsinn gemacht. Also, das war ja ein gut besuchtes Set.
Ja, aber trotzdem musst du dir vorstellen, für so ein Set, dann damals hat der Film 19 Millionen gekostet. Das würdest du heutzutage gar nicht mehr hinkriegen, selbst mit Inflationsausgleich und sowas würdest du es, glaube ich. Weil wenn du das Schiff anbaust, das ist halt wirklich originalgetreu nachgebaut. Du siehst es ja später, sind sie ja auch auf dem Schiff. Wie toll das alles aussieht.
Ja,
also,
ja, Wahnsinn. Ja, das ist ein super Set, gar keine Frage. Also das wird man heutzutage auch so nicht mehr machen. Du würdest das halt alles vor grün machen. Und
würdest vielleicht so einzelne Teile nachbauen und den Rest Greenscreen.
Ich habe ja gestern mein Projekt in Babelsberg beendet und da auf dem Parkplatz liegt noch das Piratenschiff von Uncharted. Also da kannst du noch so ein halbes Piratenschiff angucken. Das liegt da abgebaut irgendwie noch ein bisschen rum. Da musste ich auch irgendwie an Goonies denken.
Will das auch keiner haben?
Das will auch keiner haben, genau, wie die Inferno. Die wollte auch keiner haben am Ende. Wo du denkst, sag mal, seid ihr blöd oder was?
Ja, aber wo willst du die denn sonst ein Segelschiff hinstellen?
Naja, aber Astoria, weißt du, der Ort, der kauft sich doch einfach das Segelschiff. Die kauft sich doch das Schiff, stellen es dahin, machen da irgendwie ein Museum draus.
Ja, das hatten die damals aber nicht gedacht. Wenn sie es heutzutage die Möglichkeit hätten, hätten sie es sofort gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die damals daran gedacht haben, dass das so ein Erfolg wird.
Also sind so, also du hast mich ja irgendwie an diesen Prop Store in LA da gebracht überhaupt, ja. So, wo ich habe ja jetzt, hast du diese aktuelle Liste gesehen, was sie da verkaufen? Den Hut von Indiana Jones, diese $250,000 für einen Hut. Ja. Aber stell dir mal das Piratenschiff vor, ich meine, unermesslich. Stell dir mal vor, da liegt das Piratenschiff davor, egal. Oder einer hätte sich damals die Brücke von Rambo gekauft. Die Brücke von Rambo
ins Wohnzimmer gestellt.
Im Garten. Ja. Einfach im Garten.
So, jetzt kommen wir wieder zu einer Szene, die geschnitten worden ist.
Die kommt jetzt schon, gell?
Ja, und das auch zu Recht, dass die geschnitten worden ist. Und zwar sind jetzt die Kinder auf dem Weg rüber zum Piratenschiff und werden dann dort von einem Oktopus angegriffen, von einem Riesen-Oktopus.
Einem Riesen-Oktopus, ja.
Und der sieht nicht gut aus.
Es ist ein Desaster. Man muss es ganz klar so nennen. Es ist ein Desaster. Die Szene ist aber auch so unfassbar skurril. Also dämlich würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich sage jetzt mal skurril. Weil, also man kann sie sich auf YouTube kann man die definitiv sehen, wenn man Goonies Giant Squid eingibt oder auf den DVD-Versionen oder Blu-ray-Versionen ist das auch immer bei den Deleted Scenes mit dabei. Die hat natürlich auch gewissen Berühmtheitsgrad, diese Szene, weil sie ja später auch noch im Film erwähnt wird, ohne dass einer weiß, der Oktopus kriegt ja nochmal Text.
Das hört sich jetzt lustig an, als wenn der Oktopus reden würde.
Richtig, aber wir lösen es nachher auf. Es ist auf jeden Fall so, dass der Oktopus erstmal durch diese unten Wasser mit sein Tentakel an den Beinen so rummacht und dann denkt Steph die ganze Zeit, dass Maus ihr dahinter, hinter ihr irgendwie ihr an ihr rumfummeln würde und sagt, lass das sein, also ich hab doch gar nichts gemacht. Und irgendwann dreht sie sich um und dann kommt halt dieser riesige Oktopus irgendwie aus dem Wasser raus und dann kommt Data mit seinem ganzen Erfindergeist und opfert seinen vorhin schon erwähnten Walkman, steckt ihm in dieses Maul von diesem Oktopus. Und der schwebt dann weg und macht einen Breakdance rückwärts. Ja,
ja, ich glaube, also es sieht aus, als wenn er Breakdance machen würde. Es soll sich wahrscheinlich einfach winden, also weil es halt dieses Kassettendeck, wo halt Musik
Breakdance läuft. Rückwärts. Guck genau hin, das ist so schlecht.
Ich glaube nicht, dass der tanzen sollte vom Drehbuch her aus.
Ich glaube schon. Ich glaube,
das sieht einfach nur so kacke aus, dass man denkt, dass er Breakdance macht.
Ich glaube schon, weil wir können ja, wenn wir gerade hierbei sind, weil wir haben diese Passage übersprungen, wo es auch noch so eine Szene geben sollte in diesem Film, wo aufgrund dieses Unfalls, der da ausgelöst wird von Sloth und von Chunk, wenn die Rohre dann noch durch die Decke nach oben drücken, sollte ja quasi irgendwas mit dem Zoo kollidieren in der Geschichte und der irgendein Auto in dieses Zoogatter reinfahren und dann hauen die Tiere alle ab aus dem Zoo. Und dann sollte es wohl zu einer Szene kommen und die ist wohl gedreht, aber keiner weiß, wo das Material ist. Das finde ich auch so absurd. Also die Szene ist folgendermaßen, dass zwei Gorillas das Auto von Troy klauen und dann damit abhauen. Also unseren Troy, unseren Bösewicht aus dem Ort, dem wird ja jetzt nur noch übel zugesetzt. Und die klauen dann sein Auto und fahren damit weg. Und Steven Spielberg war beauftragt als Second-Unit-Regisseur, das zu drehen. Hat es wohl auch gedreht, aber keiner weiß, wo das Material ist. Und also ich habe auch nirgendwo was gefunden. Und alle erzählen halt immer nur, okay, das hat's mal gegeben. Aber und ich finde, auch diese Szene hätte den Film so... Das hätte das Ganze also so surreal gemacht, weißt du? Ja. Und komme ich nachher im Fazit auch nochmal drauf, weil so zwei Affen, die ein Auto klauen, so ein riesen Oktopus, der einen Breakdance macht, das ist dann schon so, das ist dann so ein bisschen zu drüber. Mhm. Kann man ja jetzt so sagen, bis jetzt sind das alles Sachen, die dir auch im normalen Leben passieren könnten. Ja, also es ist so, ey, du hast Bock, einen Schatz zu finden, du findest eine Höhle, da sind ein paar Fallen drin, bla bla, klar, du wirst irgendwie von Verbrechern gejagt. Aber das ist auch so, wenn du einen Schätze suchst, sind Verbrecher mit dem Spiel. Ja? Aber irgendwie wäre es alles so erklärbar gewesen. So, es hätte dir, wenn die Umstände entsprechend gewesen wären, hätte dir diese ganze Geschichte auch so passieren können. Und du hättest in eine Höhle kommen können, wo ein Piratenschiff liegt, so.
Na, das ist hier in Rheinland-Pfalz und Hessen eher unwahrscheinlich, aber...
Ja, dann wäre es aber eine Tropfsteinhöhle gewesen, wo sonst irgendwas drin ist. Keine Ahnung, ja? Ich meine jetzt nur so, das ist ja alles jetzt nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen.
Ja, ja.
Oh Gott, geklingt, du weißt, was ich meine, ne? Aber so mit so einem Affen und so einem... Also der Oktopus ist echt beschissen.
Ja, ja.
Zack, Ende aus, haben wir es gesagt.
So, die Jungs sind jetzt auf dem Schiff und sind auf der Suche nach dem Schatz. Weil irgendwo auf dem Schiff müsste ja der Schatz sein, aber das Einzige, was sie erstmal finden, sind nur lauter Skelette. Und da die Frage, wenn sie den Copperpot als Plastikskelett gemacht haben, warum haben sie hier für diese ganzen Skelette auf dem Boot, die drehen da mit Kindern, haben die reale Skelette genommen?
Keine Ahnung, vielleicht waren die günstiger. Ich weiß aber, was du meinst, ich finde es auch makaber, das hätte man auch aus Plastik machen können, irgendwie. Das, weil es ist nicht wirklich nötig, aber wer weiß, was dahin geführt hat. Auf jeden Fall, Mikey geht jetzt alleine durch so eine Klappe und entdeckt dort jetzt wirklich auch den Raum des einäugigen Willi. Der ist auch irgendwie voll mit Schätzen und so Diamanten. Man sieht so, die anderen Piraten, die wohl daneben ihm saßen, sind wohl alle so mehr oder minder umgebracht worden, ne?
Ja.
Hatte nicht einer ein Dolch im Auge und so?
Einer hatte zwei Dolche, aber das war, glaube ich, schon ein bisschen vorher oben auf Deck.
Ja, ja, genau. Und auf jeden Fall, der einäugige Willi wird jetzt gefunden und Mikey unterhält sich mit ihm.
Es ist Willi. Der einäugige Willi. Mein Gott, das ist Willi. Hi, Willi. Ich bin Mike Walsh. Du hast mich sicher schon erwartet. Nicht wahr? Ich hab's geschafft, hab dich besiegt. Ich bin hier, wie du siehst. Hab dich gefunden. So, deswegen nennen sie dich Einäugiger Willi. Einäugiger Willi. Wir haben eine Menge gemeinsam, nicht wahr, Willi? Soll ich dir mal was sagen, Willi? Du bist der allererste Goonie. Hallo, Freunde. Wie geht's euch? Das ist Willi.
kleinäugige Willy. Begrüße, Willy. Das da sind meine Freunde. Die Goonies. Könnt ihr mir mal verraten, wie lange ihr schon da steht?
Lange genug, Mikey. Lange genug.
Er hat ein bisschen Tränen in den Augen, weil die haben es geschafft, die haben den Schatz gefunden. Und das ist natürlich auch irgendwie eine schöne Sache.
Genau, und die fangen dann auch an, die Schätze einzupacken. Doch da kommen sie nicht sehr weit, weil dann doch noch die Fratellis auftauchen.
Ja, sie stecken sich echt die Taschen randvoll, ja. Und die Fratellis, genau, die wollen jetzt alles ausgeleert haben und alle müssen ihre Taschen ausleeren. Und Maus, habe ich mir aufgeschrieben, macht seinen Namen alle Ehre.
Weißt du, was ich hier stehen habe?
Was?
Data's Tricks helfen nichts, Fratellis räumen die Kinder aus, Maus macht seinem Namen alle Ehre und hat den Mund voller Edelsteine.
Ah, zwei Deppen, ein Gedanke.
Ja.
Ja, sehr schön. Und jetzt hat er natürlich irgendwie auch noch irgendwie eine Perlenkette im Mund und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr gut gemacht. Und die bösen Fratellis sind auch unnachgiebig und jetzt müssen auch alle über die Planke gehen irgendwie. Und Ellie wird auf die Planke gesteckt.
Ellie wird über die Planke geschickt und Branch springt dann als Held hinterher.
Genau, er rettet sie, genau. Alle werden jetzt von Bord geschmissen.
Dann sollen Dings, Mouth und Steph runtergeschmissen werden, aber dann tauchen oben Chunk und Slot auf.
Okay, auf jeden Fall kommt er natürlich wie in Captain Blood, Errol Flynn, kommt er aus dem Segel runtergerutscht, ja. Irgendwie mit dem Säbel im Segel steckend. Und es wird auch die Melodie eingespielt aus dem Film, die vorher im Fernsehen lief.
Dann springen sie alle runter. Steph zum Beispiel haut ja der Mutter noch eins rein, indem sie sagt, schau mal, Flugzeug.
Ja, stimmt, genau. Chunk zieht sich dann, er zieht sich das Hemd auseinander und hat dann Superman.
Er zerreißt
ja,
sich,
genau.
Also so richtig Superman-Manier und unten drunter ist das Superman-T-Shirt. Und es läuft dann auch Richard Donner hat ja den Superman-Film gedreht, läuft dann auch ganz kurz die Musik aus dem Superman-Film.
Ja, auch eine kleine Reminiszenz, wie wir das so nennen, ne? Und die Brüder sind sich wieder Spinnefeind. Und jetzt kommt auch raus, dass Francis ein Toupet hat. Oder war das schon vorher mit dem Toupet? Nee, das kommt jetzt.
Nee, man hat es gesehen, als die Fledermäuse gekommen sind, hat das runtergenommen.
Ah, stimmt.
Aber natürlich. Es wird jetzt hier erwähnt. Nochmal.
Ja, genau. Das Toupet. Brand und Andy im Wasser unten sind eng umschlungen, küssen sich zum ersten Mal, wie wir wissen.
Mhm.
Und Slot macht jetzt so, wird jetzt seine Brüder versuchen, ihn zu fesseln, aber er kann mit seiner Kraft da kontern und schlägt sie so gegeneinander und dann fesselt er sie und zieht sie so unter die Piratenflagge, also den Mast hoch. Und dann steht seine Mutter vor ihm und dann gibt es so einen kleinen Diskurs zwischen den beiden, wo Mama böse gewesen ist, ne? Und dann gibt sie zu, dass sie ihn als Kind zwei, dreimal hat fallen lassen. Wo ich mir denke, ja, hart irgendwie das Ganze. Slot ist jetzt nicht so glücklich darüber und schmeißt seine Mama über Bord.
Aus dem Zug, anderer Film.
Anderer Film, selbe Schauspielerin.
Ja.
Die wird nur geschmissen, die gute Frau.
Genau, und die Kinder haben so ein Loch gefunden, wo sie eigentlich rausklettern wollen, ist ein bisschen dunkel. Dann fragt jemand noch nach der letzten Kerze. Die hatten ja so Kerzen beim Copperpot gefunden, wobei eine der Kerzen keine Kerze war, sondern Dynamit. Da frage ich mich auch, welcher Mensch macht Kerzen, die aussehen wie Dynamitstangen?
Das ist doch so ein alter Gag, dass Dynamitstangen aussehen wie Kerzen. Das ist doch schon in 150 Filmen gewesen, dass Dynamitstangen immer so aussehen wie Kerzen und dass man, also das finde ich noch mit einem der dünnsten, wie sagt man, irgendwie Keypoints irgendwie.
Also nee, das ist ja kein Fehler.
Nee, aber es ist so, das ist so oft gewesen, oder? Diese Dynamitstangen sehen halt aus wie Kerzen.
Kenne ich eher so aus Zeichentrickserien, so à la Wile E. Coyote oder sowas, aber jetzt nicht aus Filmen.
Ja, aber das gibt's ja schon öfters. Also ich überlege jetzt gerade mal, welchen Film hatte das denn auch? Mach mal weiter, ich überlege noch.
Keiner. Mach mal weiter, genau. Und sie zünden dann diese Dynamitstange an, merken es, schmeißen sie weg und die explodiert und dadurch lösen sie dann den Feldsturz aus. Die Fratellis, die Mutter hat die Söhne befreit, sind jetzt dabei, gerade unten in dem Raum von einäugigen Willy die Schätze.
Die ist wieder aufs Schiff geklettert. Ja. Ne? Die ist ja von Bord geschmissen worden, ist sie wieder hochklettert, hat die Jungs befreit. Ja.
Genau, räumen sie jetzt die Schätze aus und das, was die Kinder vorher nicht gemacht haben, nämlich den Anteil, der vor Willy liegt, anzurühren, das machen die natürlich, weil sie zu gierig sind. Und das löst dann natürlich auch wieder eine Kettenreaktion aus, wo wir dann ein bisschen abwarten müssen, was da genau passiert. Die Jungs, der Slot ist dann bei denen, hebt diesen Stein hoch, der den Ausgang versperrt, durch den sie rauskommen können, hilft, dass die Kinder halt rausklettern können, bleibt aber in der Höhle zurück und Chunk ist halt untröstlich. Und währenddessen sieht man, wie sich diese Kettenreaktion, die von der Falle vom Schiff halt immer weiter auslöst und dann sieht man, dass der Anker gelichtet wird und dass der Höhleneingang, wo das Schiff drinne ist, aufbricht und jetzt Licht hereinfällt.
Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hinten den Riesen-Oktopus breakdancen.
Echt?
Nein. Nein, okay. Ich wollte nur meine Theorie weiter bekräftigen. Ja. Auf jeden Fall für die Höhle, ja, das Schiff ist frei. Und jetzt sind wir am Strand und der Strand ist auch ein Stückchen weiter weg als Astoria. Das ist irgendwie, wie heißt das nochmal? Cannon Beach?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist es jetzt nicht kein Astoria-Strand, sondern so ein bisschen näher an Kalifornien, der ein bisschen schönere Felsen hat. Die Goonies können entkommen, ne, sind am Strand und man sieht die Polizei jetzt auf Quads anradeln und die findet die Jungs fort und...
Einer der Polizisten ist ja Richard Donner, seiner Papa.
Ja, sehr gut gespielt. Was ich aber noch viel besser finde, ist, dass die Eltern auch sofort da sind. Also schwuppdiwupp sind die Eltern auch da, alle von allen.
Ich glaube, das ist schon ein bisschen zeitversetzt. Also da ist
ja, Happy End von so einem Kinderfilm, da müssen auch alle Eltern da sein. Das ist auch okay.
Ja, und da wurden ja die Eltern teilweise von den Eltern der Kinderschauspieler selber gespielt.
Das ist auch richtig.
Wenn sie noch nicht in dem Film aufgetaucht sind.
Das wird alles so ein bisschen aufgelöst, ne?
Chunks Eltern bringen ihm eine Domino-Pizza mit.
Sieh mal, was wir hier mitgemacht haben. Es ist eine Domino-Pizza, deine Lieblingspizza.
Deine Lieblingspizza?
Ja, mit allem auf.
Datas Vater hat so eine Fotokamera, ist auch so ein Erfinder, hat so eine Fotokamera, ist leider aber auch nicht, sagen wir mal, der beste Erfinder. Da knallt direkt der Fotofilm raus irgendwie und dann sagt er zu seinem Sohn, du bist meine beste Erfindung und das ist doch auch das, was wir hören wollen am Ende.
Die Fratellis haben sich dann auch rausgeschleppt, sind auch am Strand, die Polizei wollen sie verhaften und Slot ist halt auch dabei und die sind halt alle entsetzt und die Kinder stürmen dann vor, um Slot vor den Polizisten zu schützen, damit ihm nichts passiert, weil er ihr Freund ist. Chunk sagt auch zu Slot, dass Slot jetzt bei ihm leben wird und dass sie dann zusammenbleiben, weil sie sind ja beste Freunde. Dann kommen die Perkins, Treu und sein Vater vorbei mit dem Vertrag.
Sie erinnert auch pünktlich natürlich irgendwie so, hey, sie müssen den Vertrag noch unterschreiben.
Während er kurz davor ist zu unterschreiben, findet dann Rosalita in dem Murmelbeutel von Mikey noch einige Edelsteine.
Es wird mir wirklich fehlen, ein Goonie zu sein.
Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida. Ave María Purísima, Dios, míralos. Señora Bosch.
Was hat sie gesagt?
Was will das denn?
Señora Bosch, no firme. Raus. Mira lo que encontré.
Kein Feder, Alter. Nicht schreiben.
No firme. No firme.
Kein Feder,
nicht schreiben.
Nein.
Also jetzt hört mal, was...
Nein. Ay, Señora Bosch, Señora Bosch, Señora Bosch.
Was ist denn im Beutel?
Deme la mano, deme la mano.
Du beschwerst dich ja darüber, dass die Eltern und die Polizei so schnell da ist. Es ist aber auch die Presse schon da.
Richtig.
Die erzählen dann den Polizisten, was passiert ist und die glauben das auch nicht. Und da reden sie dann zum Beispiel auch von diesem Polyp, der herausgeschnitten worden ist.
Genau, der Oktopus wird erwähnt und das ist auch einfach drin gelassen worden.
So. Sind die Juwelen echt?
Was ist da draußen passiert? War euer Leben in Gefahr?
Also der Polyp war wirklich grässlich.
Ein Polyp?
Ja.
Und die Polizisten fangen schon an, den Kindern nicht mehr zu glauben und dann sehen sie halt, wie die Inferno das Schiff von einäugigen Willy in den Sonnenuntergang fährt.
Jetzt mal ehrlich, lieber Sebastian. Okay, also der Film ist vorbei. Jetzt mal ehrlich. Ist dir das mit dem Oktopus vor unserem Podcast aufgefallen? Dass die am Ende den Oktopus erwähnen und der überhaupt nicht zu sehen ist in dem Film? Ich gebe offen zu, mir nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Das mit dem Oktopus habe ich halt schon vor einigen Jahren gelesen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das vorher...
Ich habe es nicht so wahrgenommen. Aber es ist auch, ich habe es ja gerade eben schon mal so kurz angerissen.
Das sind Kinder, die halt ihre Geschichten erzählen.
Ja, genau. Genau das habe ich auch gedacht. Irgendwie so weiter und so fort. Deswegen, also abschließend zu dem Thema zu sagen, ich finde, dass ganz gut ist, dass diese beiden Sachen oder dass diese Szenen da nicht drin sind. Das hat ja auch irgendwie einen Grund gehabt und da hat man, glaube ich, gute Entscheidungen getroffen. Man hat sich da wahrscheinlich sehr viel vorgenommen und es gibt halt so Momente am Set, wo du denkst, na, es sieht halt einfach scheiße aus. Das ist halt, es funktioniert halt einfach nicht. Und dann hast du so viel Geld reingesteckt in so eine Nummer und denkst dir, ach, Kacke. Film ist halt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist Filme machen ein riesiger Kompromiss. Ne? Jeden Tag musst du halt 1000 Kompromisse vorstellen, weil so wie du es da in das Buch reingeschrieben hast, so wird das halt selten umgesetzt, außer du hast irgendwie 800 Millionen wie bei Avengers oder so. Da kannst du dir jeden Wunsch erfüllen, aber beim normalen Filmdreh mit normalen Budgets, würde ich mal sagen, geht das halt nicht. Und da sind wir jetzt halt auch gerade bei dem Film, der ein normales Budget hatte für diese Zeit. Also es ist schon viel, 19 Millionen ist schon ordentlich Holz. Aber es hat natürlich auch sehr viel positive Aspekte gehabt, glaube ich, im Vorfeld, dass dieser Film auch so viel Geld zusammenbekommen hat. Also wenn du so einen Steven Spielberg und Richard Donner und Chris Columbus damit vereinst und zu einem Studio läufst und sagst, ich möchte gerne so einen Film machen, Kinder-Abenteuerfilm, da sagen viele wahrscheinlich auch, okay, let's go, let's do it. Ne?
Ja, besonders Chris Columbus und Steven Spielberg hatten halt gerade vorher einen Riesenerfolg mit Gremlins gehabt.
Ja, und E.T., Spielberg hat ja bewiesen, dass Kinderfilme super funktionieren, auch für ein breites Publikum. Also, und dann natürlich so einen erfolgreichen Regisseur nicht dann noch dazu zu holen. Die Zutaten haben da schon alle gestimmt. Er war ja dann auch sehr erfolgreich, dieser Film. Ich habe jetzt das internationale Einspielergebnis nicht finden können. Ich habe bloß das amerikanische.
Ich habe nur USA 63 Millionen.
Ja, ist einfach mal vervier- bis verfünffacht, ne?
Ja.
Das ist schon ein ordentliches Ergebnis irgendwie. Und dann können wir mal drüber überlegen. Ich habe gelesen, dass 1,7 Millionen Leute in Deutschland den gesehen haben. Das ist auch ein respektables Ergebnis. Bei IMDb hat der 7,8, was auch ein gutes Ergebnis ist. Und auf Rotten Tomatoes hat der 76% von den Kritikern, aber auch 91% von der Audience. Also das zeigt ja schon, dass der Film beim Publikum sehr gut angekommen ist. Natürlich hat er so seine Lücken hier und da, und wenn man jetzt so cineastisch an die Nummer rangeht, da sind natürlich echt viele Dinge dabei. Ich meine, das haben wir ja schon jetzt mehrfach angesprochen, wie der Regisseur lacht und es wird nicht rausgeschnitten, es werden Schimpfwörter nicht rausgeschnitten, es werden spontane Sachen drin gelassen, es werden aber auch so Fehler nicht korrigiert. Ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr komisch für so einen High-Class-Film, der auch so vielen Leuten gefällt. Weil normalerweise ist das schon so ein bisschen dein Todesurteil, wenn das hinten und vorne nicht zusammenpasst. Aber sag mir mal, warum du den Film so liebst. Dann sage ich dir mal, warum ich den Film so liebe.
Ich hasse ihn.
Das wird jetzt aber wieder zu dir passen. Weißt du, 4 Stunden irgendwie über was reden und dann sagen, nee, ich hasse es eigentlich.
Was ich an diesem Film so toll finde, ist, dass es halt normale Kinder sind. Ganz normale Kinder, die wie du und ich, wie du gemeint hast, das könnte jedem passieren, natürlich ein bisschen fantastisch schon, aber im Grunde eigentlich normal. Heutzutage hast du ja irgendwie, wenn du Kinderfilme hast, dann hast du da Harry Potter oder was weiß ich nicht, der Junge, der Zauberfähigkeiten hat oder die spezielle Gabe oder da der Auserwählte ist oder da das ganz Besondere ist und irgendwie immer gleich so, ja, da geht's um Weltgeschichte und was, also um... So, wenn wir das nicht schaffen, dann geht die ganze Welt unter oder irgendwas. Also das ist immer, diese besonderen Leute sind immer diese mit besonderen Gaben. Und das geht mir irgendwie echt auf den Senkel, weil eigentlich sollten Kinderfilme und Jugendfilme ja sein, die zeigen hier, du kannst auch der Held sein. Du, der keine besonderen Fähigkeiten hast, sondern du, das ganz normale Kind. Und das ist mir so ein bisschen in den letzten Jahren abhanden gekommen. Okay, ich bin jetzt nicht der größte Experte bei Kinderfilmen, da gibt es wahrscheinlich viele, die auch so sind, aber die großen Produktionen, also diese großen Blockbuster oder die großen, die dann so familiengerecht ins Kino kommen, die sind halt leider alle die ganz neuen Sachen halt nach diesem Strickmuster.
Ja, klar.
Und da ist halt Goonies halt echt so herzerfrischend, weil es halt echt die normalen, ja, es sind Stereotypen, aber das musst du vielleicht auch ein bisschen machen, wenn du halt 7 Kinder hast, die in einem Film unterbringen musst von
unbedingt
knapp über 90 Minuten, weil sonst verhaspelst du dich, wenn du die alle charakterisieren willst. Und es ist ein einfacher, simpler Abenteuerfilm, lustig erzählt, mit dem richtigen Würze an Humor, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die wirklich die übertriebenen Szenen haben sie herausgeschnitten, wie wir angemerkt haben. Der Film ist zu keiner Zeit irgendwie langweilig, dass du sagen würdest, okay, das ist, also du hast ja häufig, wenn du Filme dir wieder anguckst, die du schon sehr häufig gesehen hast, wo du da sagst, ach komm, jetzt die 10 Minuten, die kann ich aber überspulen, weil die sind jetzt langweilig und danach geht's wieder weiter. Das hast du bei dem Film gar nicht eigentlich. So, es ist alles immer sehr unterhaltsam, hat keine Längen. Also für mich ein rundum wirklich gelungener Film, der von vorne bis hinten passt. Der rund ist, ja, der ein paar logische Lücken hat, die da nicht auffallen. Wie gesagt, das ist ein Kinderfilm, die jetzt mich dann auch in meiner kindlichen Freude, wenn ich ihn mir wieder anschaue, auch nicht stören.
Ja, ich finde, du hast ganz, ganz viele Sachen gesagt, die vollkommen richtig sind, die ich auch genauso unterstreiche. Für mich kommt noch irgendwie dazu, dass ich habe echt lange überlegt, warum ich den Film so gut finde. Und kommen wir gleich noch dazu, ob ich ihn heute noch gut finden würde. Kann ich jetzt eigentlich schon sagen. Ich finde, ich würde ihn heute immer noch gut finden, weil die Figuren stimmen. Und auch wenn die Geschichte so ein bisschen balla-balla ist und sagen wir mal das Grundprinzip, was man sich da genommen hat, zu sagen, okay, Kinder haben ein Problem, dann gehen die auf Abenteuersuche nach einem Schatz, dann gibt's Verbrecher und so. Man hat so die ganzen Grundelemente, die man für so eine Abenteuergeschichte braucht, genommen und hat sie zusammengewürfelt mit Piraten und so weiter und so fort. Das ist jetzt nichts super Außergewöhnliches, aber was da wirklich stimmt in dem Film, sind alle Figuren, die mit dir da drin sind, weil man hat alle gerne. Das ist halt so wie so ein, das haben wir ja oft benutzt schon, diese Metapher. So ein Eintopf, ne, der muss halt funktionieren, da müssen halt alle Zutaten stimmen und dann hast du halt irgendwie den Mikey mit seinem großen Bruder und dann hast du den Schwätzer dabei und den Dicken, der aber der heimliche Held ist, ein Monster, was da gar kein Monster ist und du hast einfach so viele Facetten, jede Figur ist so liebenswürdig und so auch so erinnerungswürdig. Du lachst mit jedem, du trauerst aber auch mit jedem. Es gibt auch so Höhen und Tiefen bei jeder Figur. Da haben sie sich echt sehr viel einfallen lassen. Und deswegen verzeiht man meiner Meinung nach auch so ein bisschen die hier und da Fehlerchen, die sich dann da eingeschlichen haben. Oder dass es dann vielleicht jetzt nicht so logische Teile dabei gibt. Also bei mir liegt das ganz klar an den Figuren und auch an der Geschwindigkeit und an dem Witz, der da erzählt wird. Weil der trifft halt jedes Mal den Nagel auf den Kopf. Und der Film verzaubert einen halt auch. Weil, das haben wir jetzt ja auch schon gesagt, ist ein Abenteuer, was auch dir passieren könnte. Und da, finde ich, hast du vollkommen recht, dass es heutzutage viel zu viel Magie, Auserwählten, Schnickschnack gibt irgendwie und Superhelden hier, Superhelden da, aber so, das ist ja auch das, was John Hughes so gut gemacht hat mit seinen Killerfilmen, ne? Oder mit seinen jugendlichen Filmen. Das ist halt, das mal aus der Mitte zu sehen, aus der Mitte zu holen. Und ja, der Film ist ja, wie wir schon gesagt haben, im Kino erfolgreich gewesen, aber er ist ja auch danach einfach unfassbar erfolgreich gewesen. Also es gibt etliche Auskopplungen, verschiedene Packs, DVDs. Ich glaube, der ist in vielen Filmesammlungen immer zu Hause. Und wenn man Leuten von Goonies erzählt, dann gehen die Augen auf und alle erzählen. So wie gesagt, mein lieber Freund Markus Michael, der, wenn wir den jetzt anrufen würden, der würde dir die nächsten 4 Stunden dranhängen mit Geschichten, die er mit Goonies verbindet. Und das ist ja auch das Schöne, so man weiß noch so ein bisschen, mit wem man das geguckt hat und wie die Situation damals war. Also wie gesagt, ich kann es halt nicht mehr genau sagen, wo das war, aber ich weiß noch, wie ich halt so Trickfallen gebaut habe und mich das fasziniert hat oder wie ich mit dem Kamm rumgelaufen bin und mir die Haare nach hinten gekämmt habe. Ne? Das sind also Dinge, die dich halt dann beeinflusst haben. Und ich glaube, ich werde heute Abend auch noch ein bisschen meine Haare kämmen nach hinten, einfach weil ich wieder Bock drauf habe. Und ich finde auch, die Gags zünden immer noch. Also, obwohl ich es schon 100 Mal, also 1417 Mal, aber ich hab das schon wirklich oft gesehen, den Film, und ich kann immer noch drüber lachen und hab Spaß dran, und das deswegen würde ich auch sagen, dass er heute noch funktionieren würde. Man würde ihn heute nicht mehr so drehen, das haben wir ja auch schon bemerkt, liegt aber auch daran, dass der Film sehr viel lange Einstellungen hat. Das haben wir ja auch schon mal so bei den ganzen 80er-Jahre-Filmen, sind halt diese ganzen Schnittfrequenzen ganz anders irgendwie, und ich finde auch viel angenehmer und viel zuschauerfreundlicher irgendwie und so weiter und so fort, weil du einfach auch mal einer Geschichte mal folgen oder meiner Figur auch mal kurz folgen kannst und so und auch mal was entdecken kannst, und da haben sie halt auch geile Sets gebaut und haben die auch mal gezeigt. Ne? Das ist halt auch so ein Feature irgendwie. Also ja, das ist mein Fazit zu dem Film.
Ja, schön.
Wir sind uns einig. Oh ja. Gott. Ja. Ach gut, sind wir ja oft.
Ja.
Sind wir ja oft. Merchandise-Artikel. Es gibt aber auch tausend Sachen irgendwie. Ich habe von der Slotmaske hin bis zu Actionfiguren, T-Shirts gibt's diverse. Es gibt auch sehr viele Replikas, also so Goonie-Replikas von der Dublone, von dem Schlüssel. Das Schiff gibt's als Flaschenschiff und so weiter, habe ich gefunden. Ich persönlich habe mir was Schönes gekauft irgendwie, und zwar ist es die 25 Years Anniversary Blu-ray Box, und da sind dann so Storyboards mit drin und so ein Heft und Making-of-Heft und nochmal so ein Reunion-Ding und ganz nett gemacht in so einer schönen Hülle, und da war auch noch so ein Boardgame dabei, das Goonies Boardgame irgendwie. Das ist aber auch eher so ein Mensch ärger dich nicht für Arme. Das ist jetzt kein außergewöhnliches Brettspiel. Die fand die Box sehr schön und wertet meine Sammlung ein bisschen auf. Das heißt, dann sind wir da, wo er beendet. Ich kann noch einen guten Tipp geben. Und zwar gab es jetzt letztes Jahr eine Reihe auf YouTube, die nennt sich Reunited Apart. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein von dem Host, der das macht, aber das ist die englische Stimme von Olaf, dem Eismann von Frozen. Deinem Lieblingsfilm, Sebastian?
Ich fand den nicht schlecht.
Ich auch. Ich mag dich tatsächlich. Ein großartiger Disney-Film. Aber dieser Kollege, das ist auch, glaube ich, so ein Comedian, der hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Filmleute zusammenzuholen in so Zoom-Konferenzen. Und unter anderem hat er das auch bei Zurück in die Zukunft gemacht.
Ja, das hatte ich sogar teilweise gesehen, ja. Er musste den Tanz machen.
Ja, genau, den Truffle Shuffle. Das ist wirklich sehenswert, finde ich ganz toll, ganz süß. Da sind also Richard Donner und John Astin und so und auch Josh Brolin sind alle nochmal zusammengeholt und die quatschen auch über den Film. Ist sehr charming, wie die so zusammenkommen und ich glaube, Cyndi Lauper ist sogar auch dabei, ne, und singt das Lied nochmal. Also ganz, ganz cool. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Reunited Apart, Goonies, kann man sich mal angucken. Ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu berichten. Sonst, die Making-ofs sind dürftig, ja, nicht wirklich gut. Ist leider ein bisschen verpasst worden, zu der damaligen Zeit gute Making-ofs zu produzieren. Ist auch in diesen teuren Boxen leider auch nichts Neues dabei.
Ja, aber damals hat es auch keinen interessiert. Damals gab es noch nicht die DVDs, wo man das als extra draufgepackt hat.
Das stimmt.
Du hattest halt Making-ofs, wenn es dann halt, wenn es mal einen Bericht dann im Fernsehen halt gegeben hat über genau, Dreharbeiten oder ja, sowas. Genau. Aber so richtige Making-ofs hatten damals halt einfach noch keinen Sinn.
Ja, schade, gell? Weil es hätte man halt einfach gerne mehr gesehen von diesem unfassbaren Set. Ja, da würde ich sagen, wir treffen uns dann alle nächstes Jahr in Astoria und machen einen schönen gemeinsamen die Reminiszentenabend vor dem Haus und klingeln mal bei der netten Dame, ob sie nicht vielleicht noch ein bisschen Salz hat. Nee, ganz im Gegenteil. Ich werde tatsächlich mal dahin fahren, also das habe ich echt vor. Und wenn du Bock hast, kommst du mit?
Ja, mal gucken.
Wir zwei auf der Schatzsuche da, das hätte doch was. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Film, den wir besprechen werden. Und möchtest du noch irgendwas zum Thema Goonies dazufügen?
Nö.
Ja, dann kann ich nur darauf hinweisen, liebe Gemeinde, die ihr uns zuhört, irgendwie, wir freuen uns echt extrem über diese Fanpost, die kommt und auch über die Kommentare, die uns da erreichen. Das macht richtig Freude und Laune, dass euch das so gefällt. Irgendwie, es sind auch Kritikpunkte dabei. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das gefallen hat. Und wir werden weiter fleißig alte Filme besprechen und auch weiterhin fleißig Fotos produzieren. Das macht auch sehr viel Freude. An dieser Stelle nochmal tausend Dank an unseren lieben Björn, der uns weiter so schön unterstützt mit den ganzen Fotos. Also Hut ab an dich. Wenn ihr Anregungen, Fragen etc. habt, ihr könnt uns auf Instagram und auf Facebook kontaktieren. Auch über unsere Webseite, diereminiszenten.de. Und ja, empfehlt uns weiter. Und wenn es euch richtig umreißt, dann gebt uns gute Sternebewertungen. Wir sind ja, glaube ich, mittlerweile überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Oder, Sebastian? Haben wir eine ausgelassen?
Die ich kenne, ja.
Ja. Ach, du bist wortfaul, also beschließt du.
Oh, ich bin kaputt, es ist eine Hitze hier in der Wohnung.
Wir haben Sommer. Dann beenden wir doch dieses wunderschöne Gespräch. Jetzt hier und da sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis ganz bald. Und Sebastian, es war mir wieder eine Freude mit dir.
War mir auch eine Freude. Ich wünsche allen unseren ZuhörerInnen alles Gute. Bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal.
Arschloch-Alarm. We'll be right back.